Wir werden noch ein Biersommelier-Podcast, wenn wir hier so weitermachen.
Oh, jetzt ist halt schon eher eine Special Edition.
Das schaut ja aus wie Cherry-Cola.
Es schaut aus wie Erdöl.
Boah, riecht das geil.
Konzentration.
Okay. Ja.
Drei.
Ich bin bereit.
Schnauze. Drei, zwei, eins, trinken.
Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei, wirklich mit dabei, der Tax.
Hi, mal wieder so richtig dabei. Hi Leute.
Der Christian.
Hallo.
Der Philipp.
Moin moin.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Das sind wir zu einer weiteren Plauderstunde, nachdem wir letztes Mal ja sehr monothematisch waren mit Avengers Endgame. Machen wir mal wieder eine Plauderstunde und vorneweg unsere geliebte Rubrik, was trinken wir in einer Special Edition. Philipp, du bist der Master der Special Edition. Was haben wir heute für die Hörer im Programm?
Also ich muss ja nochmal sagen, die Special Edition nennt sich Geekzone Probiert. Ne? Und ich hatte ja letztes Mal angekündigt, dass ihr, liebe Freunde, dran seid mit einem Nürnberger Rauchbier.
Ne? Schöne Grüße nach Nürnberg.
Schöne Grüße nach Nürnberg, genau. Und auf das hatte ich ja angedroht. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich fast ein bisschen, das ist ja fast ein bisschen dünn. Also es hat jeder von euch hat von mir ein verschlossenes Probierpaket bekommen mit drei verschiedenen Biersommelier-Spezial.
Ja, ich bin stolz.
Drei verschiedenen Biersommelier-würdigen Getränken. Eins davon ist 03, das heißt, ihr könnt alle noch reden danach, hoffe ich.
Aber ganz kurz, das ist das Paket. Ich habe das jetzt wirklich hier bei mir, neben mir.
Ich auch. Hallo, hallo Paket.
Die Jungs sind jetzt noch überrascht und das Spiel würde jetzt so funktionieren. Nachdem unsere normale Länge ungefähr bei 3 Stunden liegt, würde ich sagen, alle 45 Minuten wird eine neue Flasche geöffnet.
Oh, Hammer.
Ich bin schon froh, wenn ich ein Bier schaffe, Leute.
Ich schaue ungefähr auf die Uhr, ja. Es ist auch nicht auf die Minute. Wir sind ja nicht
so. Es wird ja warm derweil.
Und ich hab die Befürchtung, dass ihr bei dem Rauchbier ein bisschen länger brauchen könntet als bei den anderen. und dann gucken wir mal, welches Bier am Ende die Nase vorn hat und das wird dann in Alka-Seltzer-Tabletten bewertet, würde ich sagen. Okay.
Alles klar. Das heißt, dieses Mal sprechen wir vorneweg, was wir trinken und dann gibt es hinten nach noch den Nachbrenner zu den Getränken.
Ja, da gibt es Bewertung. Wir können auch immer, wenn die Flasche wechselt, das machen wir idealerweise zwischen zwei anderen Themen, können wir ein kurzes Spontan-Feedback zu diesem Getränk geben.
Sehr gut. Ich wollte mich nur ganz, ganz herzlich bedanken für diese wunderbare Idee. Ich bin so aufgeregt, so echt wie Weihnachten vor dem Paket. Ich bin total aufgeregt und das riecht nach einer neuen Tradition. Das ist total toll.
Ja, zumindest ab und zu sollten wir das machen. Ich finde das nämlich auch lustig.
Aber jetzt musst du mir kurz eine Anleitung geben, weil ich habe jetzt hier das Paket und ich bin auch echt nervös und ich habe eine Schere.
Ihr dürft die Peter und Christian, der Tax hat ja seine Frau die Sachen kalt stellen lassen, weil das Paket nicht in die Gefrierung passte. Und dann würde ich jetzt sagen, Christian und Peter, ihr macht das jetzt einfach auf und ihr teilt uns dann mit, was sich darin befindet. Und ich hoffe, ich habe jetzt wirklich sogar 3 Flaschen rein und nicht irgendwo eine vergessen. Aber
ich habe es ja schon
fach. Und ich darf jetzt mal zum Kühlschrank gehen.
Du wartest auf das erste.
Jetzt bin ich aber sehr neugierig. Ich würde gerne wissen, was da drin ist.
Das erfährst du ja jetzt.
Ich schneide
vielleicht gerade. Vielleicht ist das ja schon ausgetrunken worden.
Hört man das, dass ich gerade schneide?
Und ich habe schon geschnitten und ich habe, weil damit ich mich nicht schneide, habe ich es vorher schon mit Handschuhen gemacht.
Mit Handschuhen?
Nein. Handschuhen. Ach, wie geil. Ach, wie toll. Oh. Darf ich schon was verraten?
Du kannst das erste gleich mal rausholen und mal vorstellen.
Genau, also das, ach wie toll, ach wie geil, das war ein Freudeseufzen über das, glaube ich, wahrscheinlich bekannteste Kultbier, das ich nie getrunken habe, nämlich das Fucking Hell.
Ah, ich habe das auch hier.
Schönen österreichischen Kaff Fucking. Die, das weiß sicherlich jeder Bierkenner, ich habe es nie getrunken, aber ich kenne alles über diese Sorte, die ja extra bis zum Europäischen Gerichtshof gegangen sind, damit sie ihr Bier Fucking Hell nennen dürfen, weil die waren da erst dagegen, dass sie das so benennen dürfen.
Richtig, die haben extra in Fucking eine kleine Zweigstelle ihrer Brauerei gegründet, die nämlich eigentlich im Nachbardorf ist, damit sie dieses Bier als Fucking Hell oder Fucking Hell vertreiben können. Und ganz ehrlich, Christian, ich habe es ausgewählt, weil mir ging es wie dir. Ich habe tausendmal Sachen davon gehört, aber ich habe es nie getrunken. Und vor 2 Wochen bin ich dann drüber gestolpert und habe einfach ein 12-Pack mal blind bei der fucking Brauerei bestellt. Bei der
fucking Brauerei, ist das geil. Ja, da werden jetzt schon alle Hörer so neidisch lechzen. Da kenne ich schon mindestens einen. Dem läuft jetzt schon die Sabber raus.
Soll ich das jetzt mal hier aufmachen? Also das trinken wir jetzt, oder?
Wir gucken jetzt alle drei an. Und ich persönlich würde empfehlen, mit dem Rauchbier anzufangen, weil ich glaube, es kann danach nur besser werden.
Ah, okay. Das heißt, das stelle ich erstmal beiseite. Okay, dann will ich mal sagen, was ich als nächstes finde. Also was ich jetzt, das lassen wir erstmal noch. Ich nehme mal
ihr spannt mich auf die Folter. Ich will jetzt auch mein Bier haben.
Ich habe jetzt erstmal nicht das Rauchbier genommen, sondern ich habe hier eine Flasche gefunden. Das ist eine 0,5er mit rotem Etikett. Rotbier nennt sich das, vom Schanzenbräu in Nürnberg, unfiltriert. Sehr geil.
Mhm. Ja, das ist einfach ein Rotbier.
Boah, kennt das also vielleicht
Nürnberg jeder? Bin ich heute schon durchgefahren, eigentlich mehr vorbeigefahren an der Autobahn auf dem Weg von Roten.
Warum heißt das
Rotbier? Toll. Das siehst du, wenn du es einschenkst. Das sollte im Idealfall eine rötliche Färbung haben.
Okay, das stelle ich aber auch beiseite jetzt, oder?
Ja, genau. Dann haben wir noch das absolute Highlight des Abends, für das ich mich ein bisschen entschuldigen muss, aber ihr wolltet das ja so.
So, das habe ich jetzt hier. Puh, also das ist...
Eine Odelmass.
Eigentlich schaut recht schön aus. Es ist halt schon 0,5er Flasche.
Eine super Flasche, ja.
Schlenkerler steht drauf. Bamberg.
Die Flasche schaut sehr schön, muss ich sagen, ja.
Im bayerischen Reinheitsgebot entsprechend gebrautes...
Brauerei Heller. Echt Schlenkerler Rauchbier.
Rauchbier. Märzen. Das ist ja sogar Märzen. Ja, wunderbar.
Wer von euch hat... Irgendjemand hatte schon mal ein Rauchbier.
Ich hatte mal ein Rauchbier, aber das war irgendein anderes.
War kein Schlenkerler.
Nein, ich habe da nur probiert und das war im Glas. Vielleicht war es auch ein Schlenkerler und ich fand es schon ziemlich grenzwertig.
Wollen wir jetzt mal den Flaschenöffner ansetzen und alle zuhören lassen?
Ihr lasst jetzt den Tax seinen Schlenkerler holen.
Ja, dann mach jetzt mal Tax.
Obwohl, ich wäre fürs Nürnberger zuerst.
Der Philipp gibt den Takt dann. Ja. Also klar, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja?
Ich begebe mich mal auf die Reise. Ihr wisst ja, das kann länger dauern. Bis gleich.
Ich kann ja meine Flasche trotzdem schon mal öffnen.
Jetzt wisst ihr was, ich muss, weil das steht ja hier neben meinem Computer und jetzt hole ich mir schnell noch ein Kühlpack, damit ich das in der Kiste lassen kann, die 2 anderen Flaschen. Ich bin noch in einer Minute zurück.
Aber dann sind wir jetzt mal ganz ruhig. Oh, das stinkt. Jesus,
Marie. Das sollst du nicht spoilern, Peter.
Doch, ich kann ja jetzt gerade reden, weil die anderen sind ja weg.
Das Schönste am Rauchbier finde ich ja die fast ölartige Konsistenz, wenn man es
einliest. So weit bin ich noch nicht. Ich habe es jetzt beiseite gestellt. Ich stelle mal die anderen beiden auch schnell kalt. Bis gleich.
Bis gleich. Wir brauchen dringend Kühlschränke neben unserem Arbeitsplatz hier. Nun wird die Welt hören, wie 3 junge Menschen, mehr oder weniger junge Menschen, das erste Mal in ihrem Leben, zumindest 2 davon, Rauchbier trinken.
So. Zurück.
Das ist der Christian, nicht der Tax. Das wage ich vorher zu sagen.
Genau, das hörst du an den alten Gelenken.
Oh, der Tax. So, liebe Leute, kurzes Quicktime-Event. Also, Philipp, total geil. RGB erstmal, die Flaschen in allen 3 Farben. War das Absicht?
Oh, sind die Kontraste richtig?
Sehr geil. Und dann wurde ich dann doch noch hier von der Rennleitung aufgehalten, was ich denn mit 3 Flaschen Bier jetzt überhaupt an einem Abend machen möchte. Also entsetzte Blicke.
Die korrekte Antwort wäre gewesen, ich übe Zurückhaltung.
Ja.
Genau.
Nein, soll man das, mache ich jetzt hier noch ein Foto hier von meinem Opferaltar?
Ja, mach ein Foto. Und
dann muss der Philipp uns Anweisungen geben.
Also ich brauche noch mein Telefon, eine Sekunde. Ich will
das jetzt dann einschenken unbedingt.
Ja, also das Schlenkerler, das lässt sich eigentlich relativ entspannt einschenken. Ich schenke es nur, habe es immer wie ein Weißbier eingeschenkt. Ich habe es hier auch schon eingeschenkt und ich bewundere gerade die wunderschöne Farbe.
Ich schenke es mal.
Ich habe kein Glas, ihr müsst mir das beschreiben. Oder
es geht auch aus der Flasche. Also du dir, was du ein bisschen verpassen wirst, wenn du es nicht einschenkst, ist die wunderbare Konsistenz, die dieses Bier hat. Die physikalisch Flüssigkeit komplett ad absurdum führt.
Ja. Das ist schon eine sehr ölige Konsistenz, wenn ich es mir
gerade. Und wenn so ich das jetzt in Ausfluss gieße, läuft es dann links rum oder rechts rum an?
Das springt sich an, wenn das
in so, der Telefon ist.
So, habt ihr denn eigentlich jetzt, haben die unsere Zuhörer jetzt zugehört, wie das riecht, also wie das klingt, wenn man es aufmacht?
Ja, mach doch ruhig mal so einen kleinen Ersteindruck.
Es war viel zu leise.
Ich kann gerne einen machen, weil ich habe jetzt vor mir meine Tulpe hier, mein Tulpenglas. Man sieht durch das Bier nicht, man sieht durch das Bier nicht durch. Also es ist so dunkel, dass ich nicht durchsehen kann. Es ist Nacht, dunkel wie die Nacht. Es läuft rein ins Glas wie Öl, wenn ich jetzt das Bier
schwenke. Ich muss mir noch ein Glas holen.
Aber was sehr schön ist dran, es hat doch so eine 1 cm hohe Schaumkrone, die nicht weggeht.
Die erinnert ein bisschen an Guinness, die Schaumkrone unter
uns. Ja, okay. Ja, das ist halt so wie mit so einer Plörre. Also an der Elbe ist ja auch immer so ein Schaum drauf, der nicht weggeht.
Ansonsten muss ich sagen, riecht es halt einfach wie geräuchert.
Es riecht echt wie geräuchert. Also
mein Eindruck damals, als ich das erste Mal trank, und der ändert sich jetzt auch nicht, das ist wie wenn es dann so einem niederbayerischen Schwarzgeräucherten riechst oder sowas.
Ja, schon ganz geil.
Ja.
So, und jetzt also es könnte aber auch einfach so sein, dass halt das Wasser, das die Feuerwehr abgepumpt hat nach dem Großbrand von der letzten chemischen
Fehlversuch. Damit der Christian jetzt nicht mehr Zeit schindet, mache ich jetzt 3, 2, 1 und dann nehmen wir alle euren ersten Schluck. Alles und klar. Dann sagt ihr der Reihe
nach... Halt. Ich muss hier auch noch Soundcheck machen.
Dann sagt ihr der Reihe nach einfach Bescheid, wie euer Eindruck von diesem Bier ist.
Der ist doch geil, oder?
Tax, bist du bereit?
Ich habe gerade kurz gefingert, warte eine Sekunde.
Ach. Wir werden noch ein Biersommelier-Podcast, wenn wir hier so weitermachen.
Ach, jetzt ist das schon eher eine Special Edition.
Das schaut ja aus wie Cherry-Cola.
Es schaut aus wie Erdöl.
Boah, riecht das geil.
Konzentration.
Okay. Ja.
3.
Ich bin bereit.
Schnauze. 3, 2, 1, trinken.
Oh. Oh. Der Nachgang des Aschenbecher.
Auf dem Grill wär noch eine Bratwurst.
Der Bratwurst.
Brauchst du Schäuferle dazu?
Aschenbecher, Christian, das ist die Assoziation. Es riecht nämlich auch so. Es riecht nicht nach Schwarzgeräucherten.
Ja, doch, es ist sehr schwarz. Das nimmt dem Schwarzgebrannten, schwarz steht ja beim Fips auch der Schwarzgeräucherte.
Oh ja, yes. Der Nachgeschmack ist halt wirklich wie so.
Ja, ist echt wie Aschenbecher.
Geil. Ich glaube, als Raucher fällt dir das gar nicht auf. Da denkst du, habe ich jetzt mein normales Bier oder das Rauchen? Ich merke da nichts. Probier du mal. Ich merke doch da nichts.
Rauchen und saufen gleichzeitig.
Vielleicht ist das die Idee dahinter. Ja?
Das ist sehr effizient.
So, und wer von euch geht jetzt morgen los und kauft einen Kasten davon? Nein, nicht so.
Nein. Ich habe noch eine Flasche hier. Ich habe noch eine Flasche hier, die ich trinken muss. Ich
bin dir sehr dankbar, dass ich das auf quasi neutralem Boden probieren konnte, ohne mir eine Kisteprobe zu probieren.
Aber ich kompensiere das gerade hier mit Nüssen und ein paar Chips. Das ist ja Cheaten.
Das ist ja richtig gut.
Das ist Cheaten.
So, Philipp, ich trinke aber noch einen Schluck. Ja?
Philipp, ja. Das muss ja weg.
Zum Reglement, wir trinken.
Also noch.
Du sagst irgendwann, wann es das nächste Bier gibt.
Und ja, genau. Die Flasche wird jetzt gemütlich weggeschlürft, während wir ein, zwei Themen diskutieren.
Richtig, genau. Ich muss jetzt schnell trinken, weil ich rede ja sonst auch nichts im Podcast.
Christian, du hast schon wieder zu viel Redezeit. Das merkt man jetzt schon wieder.
dann lasst uns doch mal das Bierthema kurz für eine halbe, dreiviertel Stunde zur Seite legen.
Ja, genau. Ja, nicht so ganz. Weil das erste Thema, das wir sprechen,
ich finde es urig.
Das hat auch im weitesten Sinne mit Bier zu tun. Tax, das interessiert dich auch. Und zwar, wir hatten ja unsere letzte Aufnahme des regulären Casts, war ja wenige Tage vor dieser State of Play von Sony. Da haben wir ja fabuliert, was da wahrscheinlich alles in Richtung Last of Us Part 2 passieren wird. Und dann ist es eingetreten. Es wurde ein Release-Date genannt, und zwar der 21. Februar 2020. Was übersetzt heißt, ich habe eine Kiste Bier verloren an den Philipp, weil ihr wisst ja alle, dass ich gesagt habe, dieses Spiel kommt 2019 raus, und der Philipp hat einfach gesagt, nee, später. Und wir haben gewettet, und jetzt bekommt der Philipp von mir eine Kiste Bier, aber ich suche das Bier aus.
Ich hoffe, es wird nicht Schlenkerler, gell?
Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie die anderen beiden schmecken. Nee, da wird es natürlich was sehr Regionales hier aus dem Chiemgau geben. Aber ja, Philipp, Respekt. Du hast einfach wirklich in Sachen Sony und in Sachen Last of Us den besseren Riecher. Da bist du einfach
vorne dabei. Ich hab's mir natürlich auch ein bisschen leichter gemacht, ne? Erscheint 2019, Antwort nein. Also, ja, gut.
Aber das ist ein bisschen so wie damals der Preis ist heiß, diese Fernsehsendung. Entweder ja, du unterbietest den Preis, und sobald du überbietest, hast du verloren.
Bei uns ist halt andersrum, du hast unterboten.
Ja, genau, ich hatte halt weniger Auswahl, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es dieses Jahr rauskommt. Nein, es kommt nächstes Jahr raus, und der Tax und ich sind seitdem eigentlich, haben wir schlaflose Nächte. Nee, war Tax?
Ja, so können wir das sagen, ja.
Da gab es jetzt auch noch so einen kleinen Release-Trailer zusätzlich, einen zusätzlichen neuen Trailer dazu, und ja, wir wollen das spielen. Und der Philipp und der Christian wahrscheinlich nicht.
Aber doch, ich würde es schon dann spielen.
Ja, spielen werde ich es bestimmt.
Ich habe gerade ein Problem, dass mir so aufstößt von dem Schlenkerler. Und danach
hast du. Aber von den Gameplay-Szenen habe ich jetzt schon wieder Angst, dass mir das Gameplay halt nicht so zusagen wird, wie halt beim ersten auch. Ja, aber das Spiel an sich mit der Handlung und allem, da, also allein diese Szene, wo dann der Joel wieder kam, und gesagt hat, ich lasse dich das doch nicht alleine machen, so ungefähr, das ist schon ziemlich geil.
Es wird inszenatorisch und Storytelling, glaube ich, wird das echt wieder richtig gut. Und spielerisch, ja, Mai. Da muss man dann halt durch, wenn man da das nicht so gern mag. Eben. Aber ich glaube,
es gibt es ja auf einfach, und dann ist es kein Problem.
Ja, ja. Eben. Wenn die das verfilmen wie Uncharted oder so, glaubt ihr, das kommt irgendwann mal?
Naja, aktuell gibt es ja schon diese Uncharted-Film-Thematik.
Mhm. Das wird ja auch nichts.
Der fünfte Regisseur ist jetzt irgendwie abgesprungen, keine Ahnung.
Echt? Ich dachte, wäre so ein Indie-Jones-Verschnitt dann.
Ja, aber lass uns mal abwarten, was da wirklich kommt. Lasse, was haben sie schon drüber gesprochen, natürlich, dass das auch verfilmt werden könnte. Aber da setze ich nicht viel drauf, weil Videospielverfilmungen, ja.
Ja, also Last of Us würde ich mir noch vorstellen können, weil das ja auch echt Handlung hat. Aber das ist sowas noch Uncharted, das ist ja eigentlich, da hat er keine Handlung. Was willst du denn da?
Das ist halt so wie der Tomb Raider-Film, oder? Das ist halt mal ein Action-Feuerwerk, das wahrscheinlich billig ist, weil sie kein Budget hatten.
Genau, und dann holst halt noch ein paar hunderttausende zusätzliche Verkäufe raus, indem du die Gamer ansprichst, die dann alle enttäuscht sind, oder nicht? Ja. Vielleicht nicht alle, aber doch einige. Aber
ich glaube, ein Uncharted-Film, der wird genauso gut funktionieren wie der Assassin's Creed-Film.
Ach, den gab es ja auch.
Ja, den habe ich nie geguckt, weil der hat so schlechte Kritiken gekriegt, dass ich ihn gar nicht sehen wollte.
Zu dem Spider-Man-Spiel gibt es auch Filme, die sind auch echt nicht gut geworden.
Aber bei dem Assassin's Creed habe ich eben gehört, dass Ubisoft, glaube ich, sich die kreative Mitsprache nicht nehmen hat lassen. Also die haben da mitsprechen wollen. Und das hat wohl den Film nicht gut getan. Ja, genau. Auf Französisch. Und dann hat es keiner verstanden. Das hat wohl den Film nicht so gut getan, weil er filmerisch wohl eben nicht so gut ist. Und das hätten sie einfach bleiben lassen sollen. Ja, das ist halt einfach so mit dem Spiel, wenn du halt Gameplay-Mechaniken hast, die mit dem Spiel verbindest, das kannst du halt nicht in den Film transportieren. Bei einem Buch ist es halt was anderes, als anderes Medium, das zu verfilmen, weil du kannst halt die Story eventuell halt auch anders interpretieren oder anders darstellen. Mhm. Dann machst du halt immer noch was draus, aber bei einem Spiel ist es halt echt einfach nur Namensglauberei, Marketing, so hey, wir haben halt schon mal eine kleine Fanbase, die halt das Spiel geil finden und deswegen den Film kaufen werden.
Ja,
also.
Ja. Pokémon, der Film zum Beispiel, kam ja auch.
Wobei der ganz geil sein soll, dachte ich.
Der soll ganz geil sein,
Ich war sogar ganz gut unterhalten dabei.
Wo ist die Rezension?
Das ist schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Wir haben mit den Kindern im Kino sogar geguckt, weil da war gerade Pokémon-Hype.
Nie was erzählt dazu.
Ich glaube, ich habe mich geschämt, aber jetzt habe ich keine Scham mehr, weil ich trinke schon wieder Rauchbier, obwohl ich das nie wieder tun wollte in meinem Leben. Da ist die Scham auch weg.
Das ist wirklich, wir wollen nicht so viel über das Bier sprechen, aber
Wobei ich Bier mag, es ist sehr, sehr gemütlich gerade.
Nichtsdestotrotz, um nochmal zurückzukommen. Ja. Tax, deine dauernde Fragerei, wann kommt endlich Last of Us Part 2? Ist jetzt auch endlich ad acta gelegt. Wir wissen, wann es kommt.
Ja,
wir wissen,
oder
dass es möglicherweise verschoben wird.
Gell? Also ich frage mich genau, wann es denn verschoben wird. Das ist die nächste Frage. Genau.
Im Januar dann. Wenn es verschoben wird, dann wird es im Dezember, Januar verschoben. Man muss ja wissen, das 1er wurde damals ja auch verschoben. Allerdings nur um 2 Monate, glaube ich. Lass mal abwarten.
Polishen halt. Crunch-Time-Polishen.
Crunch-Time-Polishen, genau, so richtig.
Ja, vielleicht kommt das Spiel ja raus und man kann nicht das Ende spielen. Es gibt ja ein bisschen Zeit und dann spielt man den ersten Part an. Dann gibt es das Update 2 Wochen später. Boah, das wäre ein Cliffhanger.
Das gab es ja hier bei Broken Age. Da gab es doch auch, das war doch dieses Adventure.
Das war auf 2 Teile haben sie es veröffentlicht.
Genau, bei Kickstarter.
Ja, hier Teil auch 1, dieses... das war Broken Age, genau. Nicht Broken Age.
Was ist denn hier mit, da ist doch auch Kentucky Route Zero, eines der am hochgejubelsten Indie-Games. Das ist, glaube ich, 2012. Müsste ich nachschauen, dass der erste Teil rausgekommen, wo sie gesagt haben, sie veröffentlicht dann im 3-Monate-Takt die Teile, 6 Teile sollen es werden. Mhm. Und ich glaube, der 6. ist jetzt angekündigt für nächstes Jahr, wenn sie es schaffen.
Es sind 4 Acts bis jetzt.
4 Acts sind bis jetzt heraus, oder? Aber 5 sollten es werden. Weißt du, ich habe es auch nie gespielt, deswegen.
Also ich habe gerade nur die Website angesurft, die sie schreiben hier.
Danke für die.
A game in 5 Acts by Cardboard Computer. Und die ersten 4 sind jetzt verfügbar nach 7 Jahren. Ist nicht schlecht.
Genau, 2013 Game of the Year. Geil, Rock Paper Shotgun gab 2013 Game of the Year. Obwohl da erst nur der erste Teil erschienen ist.
Aber es sieht zumindest, also so sieht es ganz nett aus. Und
ich glaube, es ist was für ein Peterson-Adventure.
Es wird auch oft gelobt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre gerade das erste Mal, ich habe erst Kentucky
Fried Chicken. Ja, das versteht
jeder. Das ist mir durchgerutscht, glaube ich, das Game. Das ist mir
echt durchgerutscht. Das ist so ein Azi-Fazi-Adventure, ja.
Ja, dann ist ja natürlich was für mich, ist ja klar. Also meine Spielauswahl dieses Mal ist alles nur nicht Azi-Fazi, das muss man jetzt auch mal sagen. Überhaupt meine Auswahl liest sich sehr.
Ich habe zumindest in der Filmsektion so einige intellektuell anspruchsvolle Sachen.
Das glaube ich dir, da du ja im Horror Oktober tief drin steckst gerade.
Richtig.
Ja, logisch.
So richtig tief.
Gut. Tax, nur noch einmal
einen Schluck aus dem Bier. Ja.
Einmal kurz vorneweg. Ich möchte von dir jetzt bitte erstmal nicht mehr hören, wann kommt The Last of Us 2. Das heißt, wir können uns auch auf andere Spiele dann konzentrieren.
Ja, das pausieren wir so lang.
Und danach werdet ihr halt von Tax und mir nichts anderes mehr hören. Das muss euch dann auch klar sein.
Ja. Und da wird die Diskussion sein, wann es endlich die PlayStation 5 gibt, damit man das Spiel ordentlich spielen kann.
Da können dann Peter und Tax
volle Auflösung
dazu machen mal.
Da machen wir einen Speedrun dazu. Der Tax und ich machen mal einen Last of Us Speedrun, wo wir auch über das 1er sprechen.
Ja, da gehe ich, glaube ich, in den Resturlaub.
Den Recap zum 1er müsst ihr ja machen, ja.
Ja, das machen der Tax und ich dann. Was wir mal alles versprechen, wir halten, glaube ich, nur 5% unserer Versprechen. Der Philipp ist einer von denen, die sie gehalten haben mit dem Bier. Prost, die trinken noch
mal. Ja, sagst du das einmal.
Ja.
Ich hätte es auch aus. So, was ich jetzt sehe.
Jetzt haben wir lang genug über schlechte Spiele
gesprochen. Nein. Mir fällt was auf und das sollten wir als allernächstes gleich machen. Und zwar, so wie es ausschaut, ist der Christian unter die Retro-Gamer gegangen.
Ach so, ja.
So schlimm auch wieder nicht, aber er ist auf jeden Fall unter die Retro-Gamer gegangen. Jetzt weiß ich nicht, welches der beiden Spiele er pickt, die da auf seiner Liste stehen.
Zwei Retro. Ach so, jetzt halt, genau. Ich habe sogar noch mehr. Ich habe nämlich mir vorgestern für die Switch Aerofighter 2 von Neo Geo gekauft. Das ist richtig retro und geil. Nein, ich fange da mal mit dem Erwähnenswerteren, wenn du mich jetzt schon so drängst, da an. Und zwar so retro ist es nicht. Also das ist ja 2000, Fips weiß ich wieder genau. Ich bin ja total, ich mache das mal falsch. Ich sage alles falsch und behaupte so, es wäre richtig. Und der Fips stellt es dann richtig, indem er einfach die Fakten nachliest. Das ist 2009 erschienen, Alan Wake.
Bin ich dabei. Ich glaube, das stimmt. Ich schaue gar nicht nach.
Okay. Und zwar für die Xbox 360. Wir hatten es ja letztens und ich habe ja immer noch ein Schweigegelübde abgelegt über Control, nachdem ich das ja schon so lange durch habe, dass ich schon gar nicht mehr weiß, worum es da ging. Auf jeden Fall hat mich das so motiviert, Alan Wake zu spielen, weil das auch eine kleine Rolle in diesem Spiel gespielt hat. Und es kommt ja auch noch ein DLC nächstes Jahr, der in Bright Falls in der beschaulichen kleinen Kaffküste da im Westen Amerikas spielt, wo nämlich Alan Wake spielt. Und da hatte ich so Bock, Alan Wake zu spielen, weil ich das damals nie gespielt habe. Ich habe das immer geliebäugelt mit, dass ich es mal spielen muss. Ich habe mir das auch, glaube ich, eben sowohl Alan Wake als auch American's Nightmare für Steam natürlich mal geholt.
Du hast das und, in allen deinen Bibliotheken hast du es auf jeden Fall
einmal. Genau, und dann habe ich mir natürlich das auch irgendwann mal für die Xbox 360 geholt, wie ich eine Xbox 360 hatte. Dann habe ich, weiß ich, ob ich dann die Xbox 360 nicht mehr hatte, das Spiel habe ich auf jeden Fall behalten. Jetzt hatte ich ja wieder eine und jetzt habe ich auch noch eine One. Und es ist auch rückwärtskompatibel, es gab überhaupt keine Ausreden mehr. Deswegen habe ich es mir reingeschmissen und durchgezogen in, Rekordzeit nicht, aber schon so in, glaube ich, 10 Tagen maximal. Es hat auch eine überschaubare Spiellänge. Es ist ja in Episoden aufgeteilt, 6 Episoden. Und ich hätte mal gesagt, so 8 bis 10 Stunden.
Sowas, oder? Ja, hatte ich auch noch irgendwie im Kopf.
Und, also kurz Zusammenfassung, es geht um den Schriftsteller Alan Wake, der eigentlich Thriller-Autor ist, der mit seiner Frau einen Ausflug in das beschauliche Bright Falls macht, um sich ein bisschen zu erholen, weil er nämlich unter einer Schreibblockade leidet und auch unter Schlafstörungen, was so rauskommt, und wird da drin in ein extrem mysteriöses Abenteuer verstrickt, wo er erstmal am ersten Tag in der Ankunft in Bright Falls seine Frau verliert, die ins Wasser stürzt, er dann hinterherfällt und dann aufwacht und es ist eine Woche vergangen und er kann sich an diese Woche nicht erinnern.
Ach du Scheiße. Und dann
sucht er halt herauszufinden, was da passiert ist. Und ist also so extrem atmosphärisch, da merkt man schon die Ursprünge auch so von Control, auch vom Writing und vom Storytelling.
Ja, halt, triggerst du mich ja gleich.
Also man findet dann immer wieder so Seiten aus dem Manuskript, das er wohl selbst geschrieben hat, wo er sich eben nicht mehr daran erinnern kann, dass er es geschrieben hat. Und das, da liest man dann teilweise so paar Sachen, die dann erst in ein paar Minuten in der Spielwelt passieren. Und das ist extrem geil gemacht. Und das ist alles sehr schräg und sehr mysteriös, was im Vergleich zu Control weitaus weniger what the fuck-mäßig rüberkommt, weil es halt einfach so als Horror-Game ja auch angepriesen ist. Und du gehst rein und sagst, ein Horror-Game, naja, da kommst du halt mit so übernatürlichen Sachen schneller zurecht. Also wie bei Control, wo du halt erstmal gar nicht weißt, was es ist. Deswegen ist da der Einstieg irgendwie leichter.
Es ist mehr so ein Stephen King-Style-Horror.
Also man merkt das auch extrem.
Ich habe so Bock drauf und ich habe es ja auch nie gespielt. Und Tax hat es nie gespielt, aber der Philipp, du hast es auch damals durchgespielt.
Ich bin sogar gerade wieder dabei. Ich habe gestern wieder angefangen mit Episode 1, nachdem
ich das jetzt. Ich habe jetzt echt so Bock, weil es mir, glaube ich, echt taugt. Ich habe es auch in meiner Game Library auf der Xbox. Ich habe nur aktuell keine Xbox. Das wird wahrscheinlich ein Grund sein, dass ich mir doch mal wieder eine Xbox, also das ist natürlich hart, dass ich mir jetzt nochmal eine Xbox hole, meine dritte dann.
Ja, mei.
Meine dritte One, muss man auch dazu sagen. Meine dritte
du, aber Xbox Peter, One. Jetzt mit Game Pass, du kriegst
nein, auch eine One. Nein, mich interessiert dein Game Pass nicht. Ich habe zu viel Spiele zum Spielen. Ich brauche deinen Game Pass.
Ich verstehe immer noch nicht, was du mit dieser komischen Formulierung bezweckst. Ich habe zu viel Spiele zum Spielen. Das ist so.
Das macht mich fertig. Ich habe da interessant, das suche ich dann später noch raus. Suche ich raus, wenn jemand anders spricht. Wenn der Christian weiterspricht, suche ich das raus. Es gibt da sogar eine psychologische Beschreibung dafür. Wenn man ein Überangebot hat und dann auf gar nichts mehr Bock hat.
Ich habe wahnsinnig viel
Bock. Das kenne ich gar nicht.
Kaufe ich ja immer neue Sachen.
Aber du dich nicht entscheiden kannst, was du dann als nächstes
eigentlich. Ja, deswegen kaufe ich mir dann ein neues Spiel.
Eben. Genau.
Ja. Also der Game Pass ist aber auch echt hart. Also das ist schon hart. Ich habe mir extra eine 2 Terabyte Platte angeschlossen, damit ich die Sachen installieren kann alle. Und gespielt habe ich ganz wenig davon.
Also Spielsatt könnte man es nennen,
aber ich bin gerade eher biersatt, muss ich sagen.
Ja, Rauchbiersatt eigentlich, ja.
Also, das Glas ist halb voll, würde ich sagen, aber ich nehme noch einen Schluck.
ihr habt noch locker 20 Minuten Zeit.
Meins ist zum 2/3 leer.
Meins auch. Ich trinke da nicht, ich inhaliere vorher ordentlich. Ich komme mir vor, als wäre ich auf der
echten Superboard. Ja, dann
geht's auch leichter.
Irgendwie ist das jetzt so ein Bier, das darfst du zu lang draußen
stehen lassen. Also warm, das wird warm besser, wenn es wärmer wird. Warm werden darf so, das auf keinen
Fall. So, um wieder zurückzukommen, der Christian war gerade noch in den Ausführungen von Alan Wake. Wir sind abgeschwiffen, glaube ich.
Genau. Ich mag gar nicht zu viel erzählen mehr drüber, weil das muss man einfach erleben von vorn bis hinten, auch mit der ganzen Story. Es ist natürlich, man merkt dem Spiel das Alter an, man merkt ihm auch, dass Also, ne, wobei das Budget wird wahrscheinlich nicht klein gewesen sein, aber halt damalige Verhältnisse und halt eben damalige Konsolengeneration. Sie hatten ganz, ganz großes vor. Sie hatten ja, das war ja auch ein Microsoft Game Studios Game.
Ja, es war einer also der ersten
Titel. Aber halt von Microsoft direkt finanziert. Bitte, was sagst du?
Ich sage, es war, glaube ich, auch einer der ersten großen Titel auf der Xbox 360. Also, ja. Das ist ja wirklich nicht. Aber vielmehr, nee, es war es gar nicht. Es sollte sogar ein Launch-Titel irgendwann werden. Das hat sich aber 800 Jahre hingezogen.
Ach so.
Remedy halt. Also das ist tatsächlich von der Technik her eher Anfang der Generation als Ende der Generation.
Wobei, es ist nichts Schlechtes dran. Es ist echt geil gemacht. Ich finde es von den Grafiken, auch diese Landschaften, diese Kamerafahrten durch die Landschaften, das ist extrem gut gemacht. Der Style ist geil. Man merkt es an den Charaktermodellen und an den Animationen. Aber das stört mich kein bisschen.
Also ja, es erzählt halt eine coole Geschichte, nicht ganz so verschwurbelt wie Control.
Mhm.
Also mir hat die erste Episode, die ich gestern angespielt habe, schon wieder total gut gefallen. Und bis auf die etwas hakelige Steuerung, die finde ich immer noch kacke. Aber
ich bin nur mit den Tasten durcheinander gekommen, immer mit B und A, aber ansonsten fand ich weder die Steuerung noch, ich fand das Kampfsystem eigentlich ganz geil. Das hat man ja immer sehr, sehr kritisiert, dass das Kampfsystem nicht so toll ist.
Ja, ich glaube, das sieht man aber heute auch ein bisschen anders als vor 11 oder 12 Jahren. Weil
aber wir haben da mehr Action drin als das Verschwinden des Ethan Carter. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert.
Ah, ja, nein, deutlich mehr. Also das
oder? Okay.
Das ist schon Action-Grafik-Demo.
Ethan Carter ist ein Walking-Spiel. Ja. Alan Wake ist ein Action-Game, ganz definitiv, ja. Und das, also da würde ich auch gerne mal einen Spoiler oder Speedrun mit Philipp gern machen, weil es sind so ein paar Sachen am Ende ja so halb offen geblieben. Es sind einfach so ein paar Sachen nicht wirklich erklärt worden oder beantwortet worden,
gibt ja mich unbefriedigt
es gibt ja noch
zwei oder drei DLCs, ne? The Writer und noch irgendwas. Und ich glaube, ein paar Sachen werden da aufgeklärt. Ich habe die aber natürlich auch nicht gespielt, weil ich im ersten Run ja irgendwann nicht mehr weiterkam bei Alan Wake. Weil ich nach langer Pause, ich habe bei dem ersten Run habe ich irgendwann mal 3 Monate Pause gehabt zwischendrin, weil da war ich erst in Urlaub und dann hatte ich da keinen Bock, und überhaupt Video zu spielen, weil da war ich gerade voll urlaubsgeflasht nach einem Monat Urlaub in Asien. Und dann habe ich es wieder angefangen und dann bin ich in die Steuerung nicht mehr reingekommen, hatte aber gerade eine der Szenen, wo die Steuerung tatsächlich mit am schwierigsten war.
Mhm.
Deswegen habe ich es dann da nicht mehr weitergespielt, aber es gibt die DLCs, die wohl relativ viel erklären.
Okay, dann werde ich mir, also weil die kosten ja auch nicht viel, die gibt es ja
für Signal weiter oder so.
Ja, die sind auch immer wieder mal reduziert, glaube ich. Witzig, wenn man sie aus dem Game heraus halt aufruft, dann kommt es ja noch aus dem mit diesen Xbox Points, Xbox Live Points oder wie heißen, kann man sie dann da noch kaufen. Aber im Store kann man sie ganz normal für Euronen kaufen. Und vielleicht mache ich das, wobei ich bin ja kein DLC-Fan, kein so ein großer.
Aber Christian, sag mal, wie ist es denn technisch? Also wie ist es denn gealtert, dieses Game?
Also wie ich schon gesagt habe, ich spiele ja auch ab und zu noch PS3-Games oder sowas. Ich finde das nicht schlimm. Also es ist natürlich im Vergleich zu heute oder auch allein schon zum Control oder halt zu sowas total polishedem wie jetzt ein God of War oder Last of Us kein Vergleich. Oder halt zu Xbox One oder Xbox One X Titeln. Es hat auch kein Upgrade bekommen durch die X, irgendwie höhere Texturen oder sonst was, und das merkst halt schon. Die Texturen sind sehr matschig,
gleichfarbig
und sehr grobe Charaktermodelle und alles.
Ja, da kommt, finde ich, aber Alan Wake wahnsinnig entgegen, dass es nie ein Spiel war, das auf Grafikbombast gesetzt hat, sondern immer auf Stimmung.
Ja, wie gesagt, ich durch diese Stimmung und die Atmosphäre, und ich finde auch die Grafik nicht schlecht. Man darf sich halt jetzt nicht erwarten, dass es einen heute umhaut.
Richtig.
Ja. Und es hindert jetzt auch nicht dran, dass man in diese Welt eintaucht, dass es jetzt
gar nicht
einen rausreißt, weil es ist dann doch gut genug.
Ja, es ist gut genug, ja, vor allem die Stimmung halt, ne? Die Stimmung macht das Ambiente macht's halt total.
Ja. Das gibt's halt nur auch, dass irgendwann Spiele halt so schlecht altern, dass sie eigentlich ja von der Stimmung her und so toll wären und in der damaligen Zeit auch toll waren, aber heutzutage halt nicht mehr wirken. weil man halt dauernd abgelenkt ist, wie schlecht die Optik ist. Wenn das jetzt da nicht der Fall ist, dann ist natürlich geil. Dann
na, es gibt natürlich, wer da schlechte Optik finden will, der findet welche. Wer da aber einfach in der Atmosphäre aufgehen möchte, der kann da auch die Atmosphäre.
Also ich will damit sagen, es hindert nicht
an der Atmosphäre. Ich habe wie gesagt, bis auf eine Ausnahme, weil ich keine Zeit hatte, habe ich jede Episode an einem Abend gespielt. Und das zieht sich teilweise schon 2 bis 4. Also zwischen 1 und 3 Stunden dauern die Episoden, sagen wir mal so. Mhm. Je nachdem, welche man dann spielt.
Wobei ich gerade für so Abend mal ein paar Stündchen Spieler wie unser eins dieses Episodenformat total geil finde, weil du hast immer einen super Schlusspunkt. Ja, und dadurch, dass es auch wirklich wie so Fernsehepisoden aufgezogen ist, immer Previously on Alan Wake. Ja, also du wirst immer noch mal so ein bisschen abgeholt. Das finde ich super. Das gefällt mir so komplett gut von der Stimmung her. Und auch
du spielst es gerade auch wieder.
Ja, ich habe gerade 3 Spiele angefangen, um zu schauen, was ich weiterspielen will. Und ich bin jetzt nämlich über die Reihenfolge sicher. Wenn Christian einen Speedrun machen will, dann wird es wahrscheinlich Alan Wake als erstes werden, ja.
Ihr könntet ja auch einen kombinierten Speedrun zu Alan Wake und Control machen.
Das könnte man natürlich auch machen.
Oh ja. Weil vielleicht beide Themen, dann könnt ihr nämlich immer wieder die Crossover-Themen beleuchten dazu.
Hammer, ja.
Dem, gut, was da passiert ist. Ja, ich kann das leider nur nicht moderieren, weil vielleicht schaffe ich Control bis dahin, aber Alan Wake schaffe ich bis dahin sicher nicht. Da lasse ich mich nicht spoilern.
Wir moderieren uns einfach selber und das wird der längste Speedrun der Menschheitsgeschichte.
Genau.
Und das ist halt so, wie wenn wir einen echten Speedrun machen würden bei einem Spiel.
Genau.
In 10 Minuten Mario.
Aber jetzt haben wir ja auch mehrfach drüber gesprochen. Philipp, du hast Control jetzt auch durch.
Ich habe Control jetzt auch beendet, ja.
Und jetzt gib doch mal kurz ein Urteil ab, nachdem wir ja wissen, dass du das Spiel auf jeden Fall ganz okay findest.
Und ich bin jetzt sogar schon mittendrin und ich habe ein paar Mal den Controller an die Wand geschmissen.
Du bist beim
ersten. Ich habe jetzt schon Superkräfte. Also ich glaube, ich bin fast im Tutorial durch.
Ich glaube auch. Beim ersten Zwischenboss, Kleinboss, habe ich mir schon gedacht, das wird ein Tax eher schockieren als
naja, freuen. Aber ja. Ich mache munter weiter.
Also, Philipp, jetzt erzähl mal. Kurz Feedback. Ich will jetzt, nachdem wir noch einen Speedrun dazu machen, will ich gar nicht so viel sagen. Mhm. Aber also, ich sag mal, es war eines der Spiele, die mich dieses, vielleicht sogar die letzten 2 Jahre am meisten gefesselt haben, obwohl ich eigentlich mit dem Schwierigkeitsgrad nicht immer 100% konform gehe. Um es mal nett zu sagen. Nicht, weil er grundsätzlich zu schwer ist, sondern weil er wahnsinnig stark schwankt. Also das ist so mein größter Kritikpunkt. Mhm. Es gibt so ein paar, mehr dann im Speedrun-Szenen, die sind wahnsinnig geil und haben einen Schwierigkeitsgrad von 0. Also da kann ein bekiffter Koala-Bär durchspielen. Ja. und dann hast du so einige, wo du sagst, hey, wenn du da nicht, ich nenne es mal ein bisschen Tricks, cheaten ist es ja nicht. Ne? Also Christian weiß, worauf ich anspiele wahrscheinlich.
Yep. Das Spiel dann, ausnutzt oder irgendwas
ja, im
Spiel
aber, ausnutzt. Ja, richtig. Dann hast du einfach, also dann musst du schon der Controller-Ninja sein, damit du da überhaupt eine Chance hast, weiterzukommen.
Aber dann ist doch das Balancing vielleicht einfach da halt nicht weit genug fortgeschritten. Da ist halt auch Budget ausgegeben.
Das ist Möglichkeit 1. Ich kann es schwer einschätzen. Vielleicht sind sie auch davon ausgegangen, dass du wirklich alles komplett aufgelevelt hast, was geht, wenn du an diese Stellen kommst, weil es ist ziemlich am Ende, wo es wirklich schlimm wird. Und einige von den Zwischengegnern sind schon auch ziemlich krass, also von den optionalen Gegnern.
Ja.
Aber ich bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher, was denn jetzt.
Ich wüsste nicht, was ich noch hätte aufleveln müssen, damit das einfacher gewesen wäre.
Also was bei mir noch nicht gescheit gelevelt waren, war tatsächlich die Waffen.
Ja, das stimmt. Das war bei mir auch nicht, weil da hättest du ja so ewig grinden müssen.
Richtig.
Ich hatte halt auch meine Lieblingswaffen und mit den anderen war ich aber auch nicht besser. Bezweifle das. Aber von den Fähigkeiten, du hast ja diese Lebensenergie und du hast, glaube ich, Wurfkraft, also diese Schaden, die du dann anders, da war ich auch voll. Und Ausweichen und Schweben war halt nicht voll bei mir, aber das kannst du nicht sagen.
Schweben hatte ich sogar ziemlich voll. Ich glaube aber, dass das nicht viel gebracht hätte. Mhm. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ein. Ich tue mir bei dem Spiel total schwer, überhaupt zu interpretieren, was ist absichtlich und was ist halt einfach jetzt nicht polished genug.
Ja? Also, ja.
Sie neigen ja dazu, so ein paar Mindfuck-Dinge zu machen und sie machen einfach auch ein paar Dinge, wo ich sage, ich würde es hier Sam Lake und seinen Gespielern durchaus zutrauen, dass sie am Ende nochmal so eine Bremse reinbauen, wo sie sagen, okay, du musst das jetzt halt ein bisschen so spielen, wie du es, wie man es eigentlich nicht erwartet, damit du da durchkommst.
Ja, so kann man es interpretieren. Ich bin ja noch nicht so weit wie ihr. Und ich war bei dem ersten Boss, bei dem der Tax gerade hängt, da war ich nur überrascht, dass auf einmal der Schwierigkeitsgrad von 0 auf 100 so ansteigt.
Ja, das ist dieser Thomas und der Phantomas, oder?
Und danach, Thomasi.
Thomasi.
Ja. Und danach ist es aber wieder so, dass du erstmal wieder überall einfach durchrockst. Irgendwie komisch. Also irgendwie fühlt sich seltsam an. Und gleichzeitig konnte man aber bei dem Thomasi, Tipp für dich, Tax, auch da kann man die Spielwelt ausnutzen.
Ja.
Indem man einfach mal schaut, wo stelle ich mich denn sinnvoll hin, weil mir die Thomas hier einen sehr eingeschränkten Bereich hat, in dem er rumschwebt.
Das habe ich übrigens dann getan. Ich habe mich gut versteckt, der hat immer gegen so einen
Betonboller. Genau. Natürlich, und da kann man jetzt immer in zwei Richtungen interpretieren. Entweder wollen es genau so, dass du rausfindest, wie kannst du den besiegen, oder es ist halt einfach auch an der Stelle ein bisschen, der bewegt sich halt nicht so intelligent rum.
Also beim Thomas würde ich dir recht geben, weil da ist genauso, dass das Spiel bringt dir bei, nutzt die Umgebung, um dich halt das zu schützen, wenn der die Sachen wirft. Es ist später aber leider nicht mehr der Fall. Also oder ich wüsste nicht, oder ich bin zu doof, und dann wäre es aber der Fips Gott sei Dank auch, herauszufinden, was will jetzt dieses Spiel von mir, muss ich jetzt lernen.
Christian, du kannst es, finde ich schon, das ist in der Tat wahr, du kannst es auch bei den ganzen schweren Gegnern, kannst du es eigentlich fast alles auf nutzt die Umgebung runterbrechen. Die Umgebungsnutzung ist teilweise total unintuitiv.
Ich glaube ja, aber ich glaube, dass
das wichtig ist. Ich hatte ja auch diesen einen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, auch so einen, wo ich 100 Versuche gebraucht habe, bis ich den geschafft habe.
Salvador. Oder Salvador. Was? Der ersten Security Chief da,
ja. Salvador, der hat mich aufgeregt, da kannst du dir nicht vorstellen. Da war ich kurz davor, dass ich echt nicht mehr spielen will. Ja. Und da habe ich mir halt dann tatsächlich mal angeguckt, wie das ein paar Leute auf YouTube gespielt haben.
Ja.
Und das war auch nur die richtigen Stellen. Immer schauen, dass du die richtige Umgebung nutzt.
Ja.
Also dann habe ich es auch geschafft.
Darum geht es, glaube ich, auch recht stark, weil du kannst die Umgebung gut ausnutzen.
Ja, ich weiß nicht.
Funktioniert. Also, ich bin gespannt, wenn ich da jetzt auch mal bin.
Ich finde gerade beim Bossfight, also was du jetzt da angespielt hast vorhin mit dem Cheaten, es ist zwar auch Umgebung ausnutzen, aber ich glaube, das war so nicht gedacht.
Ich weiß es nicht. Also es führt halt dieses Umgebung ausnutzen zum Extrem.
Und es kommt ja auch der Thomasi, das ist jetzt kein großer Spoiler.
Nein.
Der kommt also nochmal, ne? Du besiegst den ja nicht beim ersten Fight. Nicht
der läuft ja weg.
Sorry, Tax, für den Spoiler.
Sorry, Tax.
Aber alles gut? Nein.
Der kommt optional wieder. Ich bin
schon stolz, dass ich überhaupt
so weit gegangen bin. Also ist ja nicht so, dass du ihn nochmal besiegen musst. Du kannst ihn nochmal besiegen. Und ich weiß nicht, ob du den Fight gemacht hast. Ich habe den, glaube ich, 20 Mal probiert und war dann so... Und zwar nachdem ich den Boss auch dann schon erledigt hatte. Also nachdem
den Massenfight habe ich lustigerweise im zweiten Anlauf geschafft.
Na.
Doch. Aber es gibt...
Das war dann dein Kühlschrank, weil mit dem Kühlschrank hatte ich ja so wenig Probleme.
Das war mein Kühlschrank.
Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst kommen wir schon zu sehr, glaube ich, in euren Speedrun rein.
Ja, das stimmt. Ja. Ich bin es schon.
Aber man kann sagen, Philipp, das war schon dein Spiel bisher des Jahres.
Das war voll mein Spiel. Das hat praktischerweise, Remedy ist da bei mir so ein bisschen eine Bank. Ich weiß, wenn Remedy ein Spiel bringt, es hat mir bis jetzt jedes viel Spaß gemacht. Nicht jedes war so geil wie Control jetzt oder wie Max Payne seinerzeit, aber es ist keins, wo ich sage, oh, das war jetzt aber verschwendete Zeit. Oder
Wie bei Naughty Dog. Also ein bisschen ist man natürlich auch Fan von so,
natürlich.
Von dem Stil auch, denke ich. Aber ich finde es ja auch bisher mega geil. Ich habe allerdings gerade irgendwie den Zugang verloren, aber ich spiele es auf jeden Fall nächste Woche weiter, weil ich da Zeit
habe. Ja, zu lange Pause ist schwierig bei dem Spiel.
Obwohl ich eine lange Pause hatte und ich habe mich wieder dazu gezwungen sozusagen, weil der Christian davon so geschwärmt hat. Du hattest
am Anfang, Tax, nach dem Tutorial.
Nach dem Starten.
Da hast du trotzdem ganz schnell, glaube ich, die Steuerung halt vergessen,
und,
oder, Tax?
Und das hat eigentlich gut gepasst. Also ich muss sagen,
Tax hat keine Kräfte, der hat noch keine Steuerung.
Doch, ich habe schon das Force Field.
Mhm.
Du kannst Thomas, hier habe ich schon durch und ich war schon in diesem, was war das, Blue Ocean Hotel oder wie das heißt, das hat mich dann auch nochmal geflasht. Diese Hotel Thematik mit dem Brainfuck.
Nämlich der Punkt, ich glaube, Tax, nämlich, deswegen habe ich dir als wir es angespielt haben, gleich gesagt, Tax, du musst dir das holen, das taugt dir von der ganzen Stimmung. Ich glaube halt einfach, dass es dich bricht bei diesen Kämpfen.
Das glaube ich auch.
Vielleicht also, beim Tomasi kommst du noch durch irgendwie, aber ich wahrscheinlich bricht es dich da, irgendwann hängt es dich da ab, weil es dich einfach zu sehr nervt.
Also ich hatte tatsächlich so Zwischengegner hier wie den Salvador, wo ich annähernd 40 Versuche gebraucht habe. Und
also, da kotze ich dann wahrscheinlich auch irgendwann.
Da kotzt du schon erstaunlicherweise, weil normalerweise ist das ja jetzt Fanboy-Tum hin oder her, ist das ja bei mir so ein Punkt, wo ich sage, hey, wenn ich zu viele Versuche brauche, habe ich echt keinen Bock mehr. Hm. Ja. Aber bei Control wollte ich es weiterspielen. Ich wollte weiterkommen.
Ja, das gibt so Spiele, ne?
Und ja, das war dann mein Per. Ich habe danach überlegt, ach, eigentlich kann ich jetzt auch mal Dark Souls spielen, aber das bringe ich nicht über mich. Aber ja, also wie gesagt, für mich persönlich heißer Anwärter auf einen Award in unserem Jahresrückblick, den es sicher geben wird.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Aber dann, Philipp, jetzt hast du das natürlich durch und bist natürlich in ein tiefes Loch gefallen, oder? Jetzt, was spielst du als nächstes?
Deswegen habe ich ja 3 Spiele angefangen jetzt, um zu gucken, was mag ich akut weiterspielen.
Mhm. Also Alan Wake haben wir ja schon angesprochen, da bist du jetzt momentan noch auf der Liste. So.
Alan Wake werde ich jetzt wahrscheinlich aufgrund unseres Speedrun-Plans doch vorziehen. Mhm. Ich habe angefangen Gears of War 5 und A Plague's Tale.
Also Gears of War 5, da muss ich gleich mal sagen, da warst du ja schon ziemlich heiß drauf.
Gears of War 5 war ich ziemlich heiß drauf. Ich habe nur gemerkt, aber es ist ein typisches Gears of War. Es gibt mir alles, was ich von Gears of War erwarte. Aber ich habe tatsächlich so ein bisschen ein Storytelling und sonstigen Upturn nach Control.
Das ist der Effekt jetzt, oder? Genau,
ja.
Dir fehlt jetzt irgendwie was.
Das ist, also es ist ein perfektes Gears of War Workplay, Gameplay. Ein perfektes Gears of War
Workplay ist ja richtig gut.
Jetzt bin ich voll im Workplay drin. Ein perfektes Gears of War Gameplay, das ich ja liebe, mit dem ich ja total, und das Spiel ist auch super. Also es ist optisch, es ist schön. Und ich mag auch die Charaktere da drin, aber es ist halt, nach Control ist es halt, wie wenn du einen Quentin Tarantino-Film guckst und danach so ein Paul Feig-Ding. Ja?
Ja, Moment, aber jetzt nicht Ghostbusters, gell?
Nee, sowas Schlechtes nicht. Aber, ich
trinke noch Schluck Bier.
Es ist tatsächlich so ein. Ja, also, nee. Das
lässt sich doch dann einfach klären. Du spielst jetzt Alan Wake.
Genau.
Und bis dahin habe ich dann auch wieder Zeit, dass wir dann zusammen Gears of War spielen.
Das klingt vernünftig, ja. Also normalerweise hättest du jetzt nicht gesagt, hier Speedrun, dann hätte ich wahrscheinlich A Plague's Tale weitergespielt. Genau. Weil mir das tatsächlich so auf Anhieb auch ganz gut gefallen hat und eine schöne Geschichte zu erzählen scheint.
Ich habe dir ja gesagt, ich habe gerade dieses Jahr 2 Anwärter auf mein Spiel des Jahres, das ist Control und A Plague's Tale.
Ja, ja.
Wobei deswegen, Control klar momentan vorne liegt.
Deswegen aber Blakesell hat mir schon schwer beeindruckt. Gears wird jetzt auf jeden Fall bis Weihnachten warten müssen, bis ich Zeit habe, das in Ruhe durchzuballern. Wenn ich dann nach Heiligabend zu viel Idylle habe, dann kann ich irgendwie so
ein paar... Aber du weißt, dass dieses Jahr noch ein paar Spiele zusätzlich kommen, die jetzt vielleicht spannend
sind. Für mich nicht so viel, was mich jetzt brennend...
Das ist richtig, ja. Stimmt. Das sind alles.
Also, was mich vielleicht...
Kommen wir
nachher noch dazu, genau.
Ja, das denke ich auch immer und dann schaue ich mir jede Woche in diesen Release-Kalender von der Switch rein oder was
ja, ist Christian, dieses Mal erschienen? Weil du alles spielst.
Nein, das ist gar nicht
was anderes. Lass mich konkretisieren, es wird dieses Jahr nichts mehr kommen, was ich zum Release spielen möchte. Es wird schon noch einiges kommen, was ich spielen will, aber
bin mir gar nicht so sicher.
Release spielen will.
Eigentlich nur Outer Worlds und das kommt auch im Game Pass.
Eben.
Das heißt, Philipp, du hast der Plague's Tale jetzt auch angespielt. Das gefällt dir. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Auch da bin ich irgendwie dann nicht weitergekommen. Ich bin gerade wieder in so einer Phase, das ist nicht gut. Ich spiele gerade wieder die Spiele nicht weiter. Ich fall gerade in alte Muster zurück, obwohl ich sagen muss, dass es bei Zelda nicht so ist, weil Zelda ziehe ich ja echt durch. Mal sehen, was mit Control oder so passiert.
Jetzt ist übrigens ein guter Zeitpunkt, die zweite Flasche anzubrechen, weil mein Glas ist nämlich leer.
Bei mir noch nicht. Jetzt muss ich exen.
Ist noch mal viel.
Jetzt muss der Rest weg.
Aber ich spüle das aus mit dem Norgal, sonst habe ich ja das Rauchbeeren.
Ihr dürft gerne das Glas ausspülen, wir schneiden das dann sicher danach.
Ich schneide da gar nichts, das ist mir zu viel Aufwand. Wir machen jetzt Folgendes. Du darfst jetzt noch mal kurz über Plague's Tale fabulieren und wir machen das so lange mit unseren Gläsern.
Das habe ich nicht lang genug gespielt, da darf lieber der Christian was fabulieren. Aber
der Christian muss auch nachspülen. Dann suchst du dir ein Thema aus deiner Liste und erzählst einfach was dazu.
Boah, das, da will ich ja mit euch drüber reden. Jetzt macht's hinne, diskutiert's nicht so lange.
Aber welches Bier machen wir jetzt auf?
Genau, Philipp, was ist dran?
Ja, ich würde das fucking Hell würde ich zum Abschluss nehmen. Das heißt, wir gehen jetzt ans Rotbier.
Ich hole mein Rotbier.
Ich auch.
Warte mal, ich habe doch da schon was vorbereitet. Copy. Da sind wir.
Und bin auch schon wieder da.
So. So, guck mal schön in den Chat.
Genau, im Chat sieht man das Rotbier. Oh, so sieht es dann auch in meinem Glas aus. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ja,
aber angeblich sah das Rauchbier auch so aus.
Ich reiße es. Also ganz kurz, willst du ein Urteil zum Rauchbier jetzt schon oder am Ende erst?
Boah, ich glaube, wir können ein kleines Urteil abgeben.
Ja.
Also. Nur ein kleines Urteil. Ich habe einen brutal komischen Geschmack im Mund jetzt und ich brauche jetzt dringend irgendein anderes Getränk. Es zieht es durch die Nase. Ich habe echt, ich schmecke nur noch Rauch irgendwie. Es ist... Ja, nicht meins auf Dauer, glaube ich.
Ja, so eine ganze Kiste zu The Last of Us.
Es ist in der Tat auch was, was ich mich bei dem Rauchbier immer gefragt habe, ob es eigentlich Menschen gibt, die das in einer kompletten Kiste kaufen.
Bei mir, in meinem Rotbier, ist der ganze Hals voller Hefe übrigens gerade. Ich
hab's gerade auch. Ja, das ist unfiltriert.
Dann schenken wir es mal ein.
Ja, das heißt, du kannst aber unfiltriert, aber Hefe? Wieso ist das ein Weißbier oder wie?
Hefe?
Nee, das ist kein Weißbier.
Na, ist aber Hefe. Doch.
Ist sicher, dass das Hefe ist und nicht nur irgendwie unfiltrierte Ablage.
Hopfen, Hefe. Da ist Hefe drin.
Also Weißbier ist es eigentlich nicht. Das
schaut auch aus wie ein Weißbier, wenn ich es einschenke.
Naja, aber nur so ein bisschen. Du musst es im guten Licht sehen, dann hat es so eine schöne rote Farbe. Gut, es ist wie so ein Kellerbier.
Ein bisschen riecht es ja wie Weißbier. Ja, aber es ist, ich glaube, ja, sehr gewonnene, schöne Abwechslung jetzt zu dem.
Boah, das geil. Ist Rauchbier. Hefe und ich habe halt schon Sauerkraut gegessen. Das wird ein Abend.
Wer schläft freiwillig auf der Couch, Christian?
Ja, ich nicht. Ich kann es mir aussuchen. Da, wo ich bin, ist niemand anders.
Ups. Ja. So, TurboTax ist wieder da.
So, sehr gut.
Sehr schön.
Puh, der Tax haben wir nur noch einmal das Risiko, dass er verschwindet.
Ein Schnitzengiggelbier.
Toilette.
Ja. Also meins ist eingeschenkt und wäre bereit zum Verköstigen jetzt.
Ich habe Ingwerflaschen, deswegen.
Und das ist aber gut, ja.
Uiuiui. Ja, im Vergleich zu dem davor, ich glaube, ich jetzt gerade alles gut.
Ja, also mein das Fazit zu dem anderen, zu dem Rauchbier, brauche ich gar nichts mit. Ich habe es gleich am Anfang schon gesagt, mit dem Aschenbecher.
Ja. Es kann ja sein, dass du Aschenbecher magst.
Ashtray, oder?
Ashtray mag ich, Ashtray Mace, aber Aschenbecher.
Also ich sage auch, ich bringe auch noch ein persönliches Fazit dazu. Es ist auch tatsächlich das letzte Mal in meinem Leben, dass ich das aus Solidarität mit irgendjemandem getrunken habe.
Ja.
Weil ich habe ein Sodbrennen beieinander, dass alles zu spät ist.
Bei mir, also das wollte
man muss ich jetzt das schon mal getrunken.
Sagen. Ich wollte es jetzt gar nicht so sagen, aber mein Magen, der macht Geräusche gerade.
Also ja, Peter. Du bist gerade dabei, dich hier vegetarisch zu ernähren und jetzt hast du auf einmal ein Schwarzgeräuchertes getrunken. Was hast du erwartet?
Das ist da ist ein ganzes Schwarzgeräuchertes aufgelöst.
Da ist eine ganze Sau da drin.
Was glaubst du, warum das so ölig ist? Das ist der Speck von dem Schwarzgeräuchertes. Gut, jetzt verköstigen
wir wieder einen. Wie schaut's aus, Tax? Also ich probiere jetzt mal.
Ja, also es ist fast wie so eine Bionade Almdudler im Vergleich zu dem anderen Bier, gell? Das kann man jetzt neutral.
Es riecht auch sehr rot, finde ich.
Genau, die Optik übrigens, es ist wirklich leicht rötlich im Glas und es hat eine schöne Schaumkrone. Es hat schon was von einem Weißbier, aber es schmeckt so das leicht.
Probiert schon.
Dann schmeckt wohl leicht. Es schmeckt so leicht.
Ich habe wieder auf die Countdown gewartet von Fips.
Ah, nee, trinkt einfach jetzt. Ich bin jetzt nicht mehr so.
Ich kann nicht mehr auf Countdown warten, ich habe schon Bier.
Ja, man muss natürlich sagen, das Rotbier hat jetzt relativ leichtes Spiel, weil nach dem Rauchbier ist sogar ein Karamals geil und leicht. Ja.
Das schmeckt, ich hab gerade irgendwie gedacht, das schmeckt so ein bisschen nach Traubensaft oder Karamals.
Es schmeckt unglaublich leicht, es schmeckt faszinierend leicht. Puh, bin ich froh, dass ich den Geschmack gerade weg habe von dem
Rotbier. Also ich mag es auch sehr, sehr gerne. Das war so die Wiedergutmachung ein bisschen für das Rauchbier. Mhm.
So, da haben wir jetzt wieder eine Dreiviertelstunde Zeit dafür oder so.
Ja, ich glaube, diesmal schaffen wir es in 20 Minuten. Da geben wir ein bisschen Gas.
Aber ich brauche dann.
Tut mir leid.
Ich brauche zum Ende hin dann auch noch ein Bier. Das ist ja, sonst sind ja die Biere weg.
Ja, dann trinken wir gemütlich. Wir trinken gemütlich, sonst wird es auch so anarchisch hier.
Ja. Gut.
Darf ich noch ganz kurz was nachbrennen? Ich habe ja, nämlich im Marketplace Xbox.com geschaut und ich würde dir mal raten, da auch mal vorbeizuschauen, weil dort gibt es, ich weiß nicht warum, Alan Wake der Schriftsteller und Alan Wake das Signal.
Ja.
Was so ausschaut, als ob das von dem Icon her ein DLC-Add-on ist. Auch von
das sind die DLCs, her. Ja. Ja.
Als kostenlos zum Herunterladen auf die Xbox 360. Oder halt One.
Kostenlos?
Oder. Kostenlos steht da drin.
Das ist doch alles kostenlos. Das ist ja wie bei Android da bei diesem Microsoft-Markt.
Nee, das ist nicht Game Pass, das ist der Marketplace.
Alles umsonst. Ja. Alles umsonst.
Oder du meinst diese MS-DOS-Games, Free Software Library. Die paste ich jetzt hier mal rein, weil apropos, das ist nämlich hammergeil. Archive.org.
Und ich will nicht immer sagen, dass ich irgendwie... Ja, Archive.org, das können wir erstmal kurz ansprechen. Da gibt es jetzt wie viele MS-DOS-Spiele?
Ich schaue gerade 6.938. 6.938.
Solange es der Prince of Persia und die ganzen Sierra-Spiele
gibt. Ganz kurz, 6.938 MS-DOS-Spiele.
Ja.
Die man dann
im Browser in der DOS-Box gestartet werden.
Das ist so geil.
Das ist schon ziemlich genial. Besonders da ist auch ein Monkey Island 1 dabei, nur mal so als Information.
Ja, das ist zum Beispiel auch dabei. Wizardry 7, Crusaders of the Dark Seven dabei.
Schon krass.
Das von der lieben Brenda Romero gemacht wurde, zum Beispiel.
Cool.
Die Frau von John Romero.
Ja.
Ja. Marketplace.
Nutzloses Wissen.
Ja, was wollte ich
erzählen, hast vergessen.
Verdammt. Ich übernehme mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz was aus der Filmkategorie bringen.
Jetzt hau rein.
Komm. Weil ich war ja jetzt total lang immer total versöhnlich und ihr habt keinen Grumpy Fips bekommen. ich hab ein paar Sachen geguckt und es gab einen Film, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe aus dem Horrorgenre. Mhm. Und das war Brightburn. Christian sagt das wahrscheinlich was.
Oh nein, oh Gott, ich habe den vorbestellt, der kommt ja erst im November.
Den gibt es bei Amazon Video für 13,99 zum
Download. Ja, ich habe aber die Blu-ray.
Ja, die dauert noch ein bisschen und ich konnte es nicht abwarten. Ich musste diesen Film sehen, habe tatsächlich diese 13,99 investiert.
Wow.
Ich habe mehr investiert.
Naja, es war buy to own immerhin, aber ja. Ich muss ihn auch nicht nochmal sehen.
Ach du Scheiße.
Also ich bin ganz furchtbar enttäuscht. Ich versuche nicht zu spoilen allzu sehr. Die Prämisse von diesem Film war ja so Vorgeschichte Superman. Ja, ein kleiner Außerirdischer wird mit so einer Rettungskapsel auf die Erde geschossen, wird von einer Familie auf einer Farm aufgenommen, exactly like Clark Kent. Ist er aber nur nicht der große Held, sondern ist halt eigentlich so ein, hat Superkräfte, ist nicht der große Held, sondern ist eher so ein Mörder. Ja, also so ein Psycho. Was ich eine unglaublich geile, ich finde die Prämisse ist einfach unglaublich geil.
Unglaublich geil.
Ich bin so spitz auf diesen Film. Die Trailer sahen auch ganz cool aus. Ja, leider, also aus meiner Sicht, Christian, wenn du ihn anschaust, vielleicht siehst du es anders. Vielleicht kann ich deine Erwartungen so weit senken, dass du es anders siehst.
Ja, ich habe gerade meine Vorbestellung storniert. Also ich bin ja mittlerweile auch so vorsichtig und weil ich schaue mir ja Filme auch die
also,
mehrmals an. Und
ich
habe gerade gesehen, der kostet 20 Euro die Blu-ray, Steelbook und wenn du das schon sagst, das nee.
Es ist tatsächlich, die Prämisse ist das Einzige, was geil ist an diesem Film.
Und die Trailer waren auch sehr geil. Es ist
ein 0815 Slasher-Horrorfilm, ja, nur dass der Slasher halt dieser kleine Junge ist. Ich war so enttäuscht
von diesem Film. Gab's ja auch noch
nie so, ne. Ich war so enttäuscht.
Nee, genau, gab es ja noch nie Damien.
Also es kommt ab und zu so ein bisschen, der Junge hat Superkräfte, wenn er seine Schulkameradin stalkt. Warum er die stalkt, egal. Aber es ist einfach ein totaler 0815 Slasher-Film ohne wirkliche Highlights, ohne irgendwas. Außer, dass halt der Slasher nicht solche Superkräfte hat wie Jason Voorhees, sondern halt aus den Augen irgendwie Hitzestrahlen schießen kann. Aber es ist schade. So plump. Es ist so plump.
Echt schade.
Das war wirklich, wirklich traurig. Also ich war echt ein bisschen enttäuscht. Also nicht nur ein bisschen.
War das nicht schon eher so als Liebhaberfilm unterwegs oder war das was Größeres?
Also ich habe es als ein bisschen größer wahrgenommen. Das mag aber in der Szene der Horrorfans auch einfach größer gewesen sein. Aber
genau, also was heißt da schon groß? Ich meine, in Horrorfilmen, da ist ein paar Millionen Produktionsbudget schon dann Ende Gelände und dann hofft man ja, das 20-fache zu machen. oder halt 100.000, genau. Dann bis 20 €. Aber er war gar nicht so schlecht, weil ich sag's mir schnell, der von Guardians of the Galaxy, der Drehbuch und Regisseur, der von Troma rüber gemacht hat, den hat doch Disney rausgeschmissen, weil er sich ja politisch geäußert hatte.
Genau.
Und daraufhin hat er dann halt woanders so geguckt und hat halt Brightburn mitproduziert. Und da hat er seinen Namen hergegeben, dass er halt da hier sagt, das ist voll geil. Und deswegen
habe ich das, glaube ich, auch schon mal gesehen.
Wäre es tatsächlich, also man hätte tatsächlich
James
sagen
Gunn,
können,
oder?
James Gunn. Hätte man gesagt, das ist einfach ein Slasher-Film, ja? Mit einem übersinnlich begabten Jungen. Also, dass der irgendwie aus dem Weltraum kommt, Superkräfte hat, ist einfach total irrelevant für diesen ganzen Film. Es hätte genauso gut eine dämonische Possession sein können oder sowas. Ja. Also total verschenktes Potenzial. Vielleicht findest du ihn besser, Christian, wenn du ihn irgendwann siehst, aber ich war so enttäuscht. Vielleicht war wirklich meine Erwartung nur zu hoch.
Also ich werde ihn mir definitiv anschauen. Ich werde ihn mir jetzt nicht kaufen, sondern ich werde ihn mir leihen, sobald es ihn gibt. Vielleicht kommt er noch im Horror Oktober zum Leihen raus, weil ich glaube, er erscheint am 30. Oktober oder sowas. Und dann werde ich, weil 5 € würde ich, es tut zwar dann auch weh, aber es sind weniger als 20.
Ja, das wird interessant, ob du das dann auch so.
Und ich werde ihn mir sicherlich anschauen.
Vielleicht findest du ihn total genial und sagst, der Stauber spinnt wieder, ja?
Das glaube ich nicht.
Aber
das seid ihr beim Filmgeschmack, selbst, seid ihr doch relativ.
Filmgeschmack, ja. Und selbst wenn, wie gesagt, ansonsten wäre ich mit einer riesen Erwartungshaltung ran, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich genauso enttäuscht gewesen wäre. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er mir besser gefällt, als ich jetzt denke, weil ich jetzt erwarte, ich mir einen richtigen Scheiß.
Richtig, meine war halt auch riesig und es war genauso ein Klischee-Slasher-Film. Fast alles, was spannend war, spielte im Dunkeln. Und ich wollte halt einfach einen bösen Superman.
Mhm, genau.
Und das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht, der meuchelt auf seiner Kleinstadtebene irgendwie ein paar Leute dahin und er macht ab und zu so Superman-Sachen, aber das ist alles, was sie aus dieser Prämisse gemacht haben, dass der halt fliegt.
Haben sie das nur draufgeschrieben, damit dann auch das entsprechende Publikum abgeholt wird?
Ich weiß nicht, ich glaube, sie hatten einfach eine geile Idee, fanden die Idee total cool und es scheiterte dann wieder an der Umsetzungsrealität. Kann ich mir vorstellen.
Kann gut sein. Ja, schade.
Ich habe aber auch, damit ich meinen Ruf als Grumpy gleich wieder zerstören kann, ich habe auch noch eine persönliche Empfehlung, weil jetzt habe ich nämlich auch entdeckt, ein anderer Film durch Zufall auch auf Amazon Prime. Pawn Shop Chronicles.
Geil.
Läuft in Deutschland als Gangster.
Auf deiner Liste.
Doch, das wurde vorhin nur rausgelöscht. Ich habe es gerade heimlich wieder dazugeschrieben.
Okay.
Also die Pawn Shop Chronicles in Deutschland als Gangster Chronicles war ein Direct-to-DVD-Release. Hatte ich eigentlich, da war wieder der umgekehrte Fall. Ich hatte überhaupt keine Erwartungen.
Pawn Shop.
Also jeder ist jetzt total enttäuscht, weil ich habe auch gedacht, Pawn Shop
oder Gangster Chronicles ist so, was ich ja eh gerne mag, so ein Film in 3 Episoden, also geht im Prinzip darum, hier der Herr D'Onofrio, Vincent D'Onofrio, ist Eigentümer eines Pfandhauses, eines Pawnshops, und da kommen halt irgendwelche Leute rein, verkaufen irgendwas und danach verfolgst du die Geschichte dieser Leute. Und es sind 3 solche Episoden, die natürlich irgendwie zusammenhängen. Und warum mir der Film aufgefallen ist, der ist wahnsinnig geil besetzt. Also da spielt Paul Walker spielt mit, da spielt Brandon Fraser mit.
Der lebt doch gar nicht mehr.
Ja, das ist ein älterer Film, der ist von 13 oder so. Also Brandon Fraser spielt so einen glücklosen Elvis-Imitator, der seine Seele an den Teufel verkauft. Elijah Wood spielt mit, der spielt so einen Psychopathen, der Frauen in Käfigen hält. Matt Dillon spielt mit. Vincent D'Onofrio, Norman Reedus und also eine total, Thomas Jane, eine total krasse Besetzung.
Du kennst die Besetzung ist der Wahnsinn, ja.
Ja, und ich habe auch geguckt, also die Bewertung im Internet war teilweise tatsächlich gar nicht so gut, also bei IMDb war es irgendwie 6 von 10 oder 5,9 von 10.
Das ist lang, 10-mal bei mir.
Und ich hatte einen Mörderspaß bei diesem Film, weil der so dieses, er wird auch oft als schlechte Pulp Fiction Kopie bezeichnet. Ich finde, es ist keine Pulp Fiction Kopie. Er nimmt so Elemente aus Pulp Fiction auf, die ich so total geil finde, so diese sinnlosen Unterhaltungen, die aber trotzdem
total geil sind. Aber der ist nicht bei Prime, oder?
wo habe ich den? Doch, ich habe den bei Prime gefunden, da heißt er nur Gangster Chronicles auf Deutsch.
Ja, ich habe jetzt gerade eben geschaut bei Amazon und
ah, nein,
Pornshop findest du den nicht.
Der ist irgendwie, pass auf. Ich kann's dir
und sagen, der ist ein Filmtesting-Channel.
Ja, den ich dazu, Filmfestival-Channel oder so, den ich dazu gebucht habe. Oder meine Frau hat den gebucht oder so.
Das ist so krass.
ja, wir haben Prime schon durch. Nein, aber wie
gesagt. Ja, genau, also weil der kostet sonst was halt, ja.
Ein bombastisch witziger Film. Also es gibt relativ am Anfang gibt so eine Szene mit Paul Walker und dem anderen habe ich den Namen gerade vergessen. Die spielen halt beide so White Supremacist-Typen, ja. Und nur so als um den Ton
des Kevin Films, Rankin.
Danke. Um den Ton des Films mal so ein bisschen vorzustellen. Also die hocken halt im Auto und wollen irgendeinen abziehen und überfallen. Und dann unterhalten sie sich und stellen halt fest, ja, also, ja, wir verstehen jetzt schon, warum er was gegen die Nigger haben kann, weil die sehen ja anders aus. Aber warum denn die Juden? Die merkst du doch gar nicht. Ja, der kann neben dir stehen, das ist doch einfach ein Jude. Und im Laufe der Unterhaltung stellen sie halt fest, sie haben eigentlich überhaupt weder gegen Juden noch gegen Schwarze irgendwas. Sie gehen immer nur zu den Treffen, weil die Würstchen so lecker schmecken.
Hat was von der Burger-Unterhaltung von Pulp Fiction.
Richtig, richtig. Und die zwei Jungs sind halt während ihrem ganzen Stunt hier völlig stoned, völlig auf Meth. Und es ist einfach wahnsinnig witzig zum Anschauen. Ja, und Norman Reedus ist der Typ, den sie überfallen wollen und abzocken, der die ganze Zeit so eine Gasmaske trägt, weil er Meth kocht. Also, ich fand den unglaublich
lustig. Der ist wirklich so schlecht überall bewertet, der muss eigentlich gut sein.
Ja, ich verstehe es nicht. Also ich habe auch gesehen hier Rotten Tomatoes und so, gibt total schlechte
Wertungen. 13% auf Rotten Tomatoes ist eine Ansage.
Ich habe mich hervorragend amüsiert bei dem Film. Ja, und,
wahrscheinlich ein bisschen mit anderen, also wenn ihr den schaut da draußen, dann mit anderen
Augen. Mich würd's interessieren, was andere Menschen dazu sagen, deswegen empfehle ich ihn jetzt auch mal.
Nur niemand hat diesen Festival-Channel abonniert, außer ihr.
Ja, den gibt es aber auch für 5 Euro oder so, kann man den kaufen.
Filmtastic. Und es gibt wahrscheinlich die ersten 14 Tage kostenlos. Deswegen
natürlich, natürlich.
Schaut das mal.
Geht nichts kaputt.
Ich schaue
es wahrscheinlich nicht, aber der
Christian. Allein hier Brandon Fraser als gescheiterter Elvis-Imitator kommt
so. Ich gucke das, aber es ist kein Horror, das kommt erst im November wieder dran.
Stimmt. Nee, das ist so, also es driftet am Ende so ein bisschen in Richtung übernatürlich ab mit Seele an Teufel verkaufen und so. Aber im Wesentlichen, ich fand den super lustig. Also ich muss eine Lanze für diesen Film brechen, weil was die Story vielleicht nicht hergibt, gibt die Besetzung her. Die Besetzung macht es wieder gut.
Die hört sich
cool an. Ja, die Besetzung ist der Hammer.
Und möglicherweise ist der Film wirklich einfach lustig. Ja? Man darf da halt, muss da halt wirklich so rangehen, ist halt einfach Crap.
Lustige, ja, es ist ein Trash, es ist ein Billigfilm, Direct-to-DVD, aber hat mich also wesentlich besser unterhalten als viele andere Filme, die ich in der letzten Zeit gesehen habe.
Krass, sehr guter Tipp. Sehr cool.
Jetzt darf ich mir was wünschen.
Ja, was wünschen oder willst du deinen Horror-Probe?
Ich will mir was wünschen.
Dann wünsch dir was.
Weil hier gibt es zwar eins auf der Liste, das mich am allermeisten interessiert, naja, fast außer mein Zeug. Und zwar der Peter war ja im Kino, weil wir schaffen das ja überhaupt nicht mehr. Wir kriegen das ja, wir vollpfeifen nicht mehr auf die Reihe. Deswegen war der Peter im Joker und da würde ich jetzt gerne mal was hören dazu.
Ja, besonders das ist jetzt eine Woche her und ich konnte den, ich habe ja damals schon gesagt, ich muss das mal setzen lassen. Das
genau.
Erstmal, dass ich in den Joker gehe, ist erstmal faszinierend, weil ich ja mit Superhelden an sich nichts am Hut habe, wie so mancher schon weiß. Aber der Joker ist halt, war halt die ganze Zeit schon so ein Film, ich mag sehr gern ernst, ne? Ich mag sehr gern dramatisch, ich mag sehr gern nicht so lustig und dann habe ich mir gedacht, könnte der Joker genau der richtige Film für mich sein. Nachdem ich die Trailer gesehen habe und dazu was gelesen habe, habe ich mir gedacht, muss man sich anschauen.
Ja, und Joaquin Phoenix ist natürlich auch eine Ansage, ne?
Joaquin Phoenix ist cool und ich habe mir auch bei den Trailern und so, habe man schon gemerkt, okay, da ist was dahinter, der spielt den, glaube ich, ganz geil. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was so ein Film, der dauert, glaube ich, 2 Stunden. Am Ende ist der Film ja wirklich so eine Story, die dir halt einfach nur beschreibt, wie der Joker zum Joker wurde. Das ist eigentlich, glaube ich, so die Grundidee dahinter. Und dann fragt man sich schon, was da 2 Stunden lang passieren soll. Weil das ja eigentlich so anfängt, dass der Typ, das weiß man ja auch eigentlich aus allen Batman-Filmen und sonstigen, so ganz grob, kommt halt aus ziemlich miesen Verhältnissen, ist ein ziemlicher Freak Ist ziemlich ärmlich, versucht dann auch als Comedian bzw. als Clown sich irgendwie über Wasser zu halten. Und dann ist er irgendwann der Joker. Das ist die Frage, was mache ich in den 2 Stunden? Was bringe ich da? Jetzt hat ihn keiner von euch gesehen. Sagen wir es mal so, was der Film tut ist, er macht eigentlich gar nicht so viel mehr, sondern er zeigt ein bisschen den Alltag erstmal von diesem Kerl, dem Arthur Fleck. Ist das eigentlich immer schon, ist das der ganz normale Name auch in den Batmans? Weiß man das, dass er schon, Arthur Fleck heißt?
Das ist einer der Charaktere, die in den verschiedensten Universen und Storylines
verwendet werden. Das habe ich danach erst ein bisschen kapiert, dass es da ja schon verschiedene Storylines gibt. Ich beziehe mich halt immer ziemlich stark so auf diese Christopher Nolan Batmans, muss ich sagen.
Also der klassische Joker ist, glaube ich, Jack Napier. Mhm. Aber es ist ähnlich wie bei Marvel. Also es gibt ganz viele Geschichten, unterschiedliche Joker. Und es gab ja auch, Entschuldigung, falls es komisch brummt, das ist mein Kater, der kuschelt gerade.
Das kennen wir doch schon. Das kennen wir doch schon.
Ich habe morgen auch einen Kater, glaube ich.
es gab ja auch Storylines, in denen, glaube ich, nicht mal Bruce Wayne Batman war. Ja. Also habe ich das jetzt verraten, dass Bruce Wayne Batman ist. Aber es ist auf jeden Fall.
Das ist ganz interessant. Ich sage mal, das lehnt sich an diese Grundstoryline oder das Grunduniversum schon eher an, wie man es jetzt aus den neueren Batman-Filmen kennt. Das heißt, man fühlt sich da dann schon abgeholt, wenn man jetzt nur die neueren Sachen kennt. Okay, Gotham und die Wayne-Familie und da gibt es so einen Bruce und seinen Vater und so weiter und so fort. Also da fühlt man sich abgeholt. Gleichzeitig der Joker ist so ein bisschen verrückt. Ein bisschen verrückt ist gut gesagt. Der ist einfach abgefahren ohne Ende, der Kerl. Und es ist schon eher dieser Joker, wie er dann auch vom Heath Ledger verkörpert wurde, sage ich jetzt mal. Das kann man sich sehr gut vorstellen, dass es dieser Joker ist. Ist jetzt nicht unbedingt, es gab ja auch noch diesen Joker in der Suicide Squad, die jetzt auch irgendwie Aufstand gemacht haben, dass der Film überhaupt in die Kinos kam.
Naja, also der Jared Leto hat Aufstand gemacht, ne? Nicht die ganze Cast, weil den haben sie ja quasi rausgemobbt für den Film.
Ja, ja. Und ja, der hat Aufstand gemacht, ich weiß gar nicht warum eigentlich. Weil es anders ist. Ja, er halt auch ein ganz anderer Joker ist. Nee, aber zurück zu dem Film. Also was erstmal bei dem Film krass ist, wo man nicht so ganz drauf eingestellt ist, der ist rein psychologisch ziemlich hart. Also wenn man einfach, was man so mitbekommt, wie der so lebt, was der so tut, wie der so drauf ist, immer seine Lachanfälle bekommt. Ich glaube, das hat man möglicherweise in den Trailern auch schon gesehen, dass er halt in den unmöglichsten Situationen, immer wenn er irgendwie aufgeregt ist, kriegt er einen Lachanfall. Und das passiert ihm dann halt auch einfach mal in der U-Bahn, wenn er nach Hause fährt und dann irgendwelche Yuppies vom Partymachen heimkommen, bekommt er seinen Lachanfall und die meinen halt, er lacht sie aus. Und natürlich kriegt er dann ordentlich die Hucke voll. Sowas kriegst du halt erstmal mit, wie der eigentlich so gestraft ist vom Leben. Und gleichzeitig ist der Film an manchen Stellen echt ultra brutal, wo ich mich dann gefragt habe, ob der ab 16 oder ab 18 ist. Ich glaube, er ist ab 16 bei uns. Er ist aber R-rated in USA, weiß ich nicht, weiß, ob das dann eine Entsprechung ist oder ob das dann einfach schon...
Ja, kommt immer drauf an, es gibt ja nichts anderes. Also es gibt in Amerika noch dieses NC-17, wo du dann halt, weil R-rated heißt ja, du darfst ja unter 17 rein, wenn ein Erwachsener dabei ist.
Okay.
Und NC-17 nicht, not committed under
17. Aber das kriegst du in USA ja ganz schnell, wenn einmal eine Brust zu sehen ist, ne?
R-rated kriegst du schnell, wenn du mal Brust oder Fuck oder so gesagt wird.
Ja gut, das glaube ich, ich habe ihn jetzt auf Deutsch gesehen, das heißt im O-Ton, denke ich mal, hörst du da sehr oft Fuck. Gleichzeitig, ich sage mal, die physische und die psychische Gewalt in dem Film halten sich die Waage, obwohl die physische Gewalt insgesamt schon nochmal eine Nummer krasser ist. Und man versteht immer mehr, wie der Joker zum Joker wird und wie dieser Charakter zu diesem Charakter wird. Und ich will auch gar nicht so viel spoilern, ich will nur sagen, was total witzig ist, ich bin ja jetzt nicht so in diesen Universen drin und kenne nicht alles, aber ich habe unglaublich viele Anspielungen verstanden, die immer wieder gemacht werden. Es gibt ganz viele kleine Anspielungen auf das ganze Gotham-Universum, auch auf andere Bösewichte. Arkham Asylum und so ist dann auch mal im Spiel. Überhaupt, die Stadt ist geil gemacht. Die Optik und der Soundtext, da kann ich auf jeden Fall sagen, solltest du dir anschauen, weil allein die Sounduntermalung halt so geil passt zu diesem ganzen Setting. Abgefahren, cool.
Ich glaube, das geht inzwischen auch Hand in Hand, dass ich keinen Film das mehr erlauben kann, quasi keinen gescheiten Sound zu haben.
Ja, so ein Film auch nicht, ja, weil es genau, ist ja dann doch gerade, muss man auch sagen, er wird sehr gehypt aktuell. Joaquin Phoenix spielt so, dass ich sage, wahrscheinlich wird da keiner ihm das Wasser reichen können bei einer Oscar-Verleihung, weil er jetzt einfach schon gesagt wird, dass er den bekommt. Ich glaube mal, der Joker ist eine Rolle, wenn man ein guter Schauspieler ist und auf die Bock hat, dann ist es schon auch ein Jackpot, weil da kann man natürlich, der hat das halt gelebt, diese Rolle. Das ist schon wahnsinnig. Hat sich runtergemagert bis auf die Knochen. Mhm. Was ich immer ganz cool finde in so Filmen, auch nach dem Film, es gibt immer wieder so Situationen, wo du nicht weißt, ist das jetzt gerade echt oder ist es im Kopf vom Joker, also von diesem Charakter. Und es ist am Anfang noch recht klar getrennt, dass du sagst, okay, das stellt er sich nur vor und das ist Realität. Und zum Ende hin verschwimmt das immer mehr. Und du weißt auch gar nicht, ob das Ende des Films wirklich das Ende des Films ist. Mhm. Und da gibt es jetzt halt auch natürlich, das mag ich auch immer sehr gerne, es gibt halt jetzt tausend Foren und sonst was, wo du jetzt zu dem Film auch noch einiges lesen kannst. Also warum ich glaube, dass er dir gefällt, Christian, ist, er ist dunkel und er hat coole Gewaltszenen, die aber nicht einfach nur da sind, um da zu sein, sondern die auch wirklich in diese ganze, in diese Melange reinpassen.
Wie das klingt, warum er dir gefällt, er hat coole Gewalt.
Naja.
Ja, geil, Gewalt ist geil.
Ich habe es ja nochmal versucht abzuschwächen, aber ich glaube, dir taugt diese Art, diese Facette von dem Film.
Ich glaube sehr stark, dass der mir taugt.
Beim Philipp, glaube ich, er findet nochmal doppelt so viele Referenzen wie ich, die in dem Film irgendwo verpackt sind, wo irgendwie eine Anspielung ist auf irgendein Universum in diesem Batman-Universum, weil was ich gelesen habe, am Anfang hieß es so, da ist nichts drin, aber es sind unglaublich viele Easter Eggs wohl versteckt. Irgendwo da ein Plakat und hier was und da wird mal so ein Nebensatz gesagt. Und wenn man dieses Universum gut kennt, dann glaube ich, dann mag man sowas auch. Und dem Tax gefällt er einfach, weil es an sich ein sehr gut handwerklich gemachter Film ist, da kann man mal gar nichts sagen. Wunderbaren Sound hat, geile Optik hat und die Szenen, also da gibt es schon so manche Szene, die bleibt dir im Kopf hängen und deswegen habe ich euch gesagt, ich muss erstmal drüber nachdenken.
Ja.
Wie ich den Film bewerte, weil er war bei mir so ein bisschen Kloß im Hals mäßig. Also du gehst dann da auch raus und bist so,
okay.
Das war jetzt ein geiler Film, aber irgendwie ist das schon alles ein bisschen krank.
Mhm. Läuft der Film noch oder ist der bald weg aus den
Kinos? Der lief seit 10. Oktober.
Dann ist es schon
ob man unbedingt im Kino sehen muss, ist, glaube ich, ganz cool, aber den kann man sich auch gut zu Hause anschauen.
Ja, ich würde den auch auf dem Smallscreen.
Der wirkt auch auf dem Smallscreen und nochmal, um das zu sagen, die schauspielerische Leistung ist abartig.
Das glaube ich. Der Joaquin Phoenix ist halt echt der geile
Sache. Und sie machen auch so Sachen wie zum Beispiel diese Lache, die ich vorhin schon gesagt habe, diesen Lachanfall. Der kommt ganz am Anfang des Films und der kommt immer wieder. Und irgendwann hast du selber das Gefühl, du würdest ihm gern den Mund zuhalten, dass er jetzt endlich aufhört zu lachen.
Ja, geil, also, so Fremdschämen oder
wirklich, diese Psychologie.
Stoppen, ja.
Genau, du merkst einfach, dieser Kerl, der ist abgefahren. Das kann nicht gut gehen. Ja.
Weißt du, warum mich der so unglaublich interessiert? Weil der nämlich eine, und da, das kannst du mir natürlich nicht beantworten, der Phipps hat den Film nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er das Comic gelesen hat. Es gibt einen Comic, The Killing Joke, von Alan Moore.
Ja.
Und angeblich ist der Film The Joker, bezieht sich der sehr, sehr stark darauf, wobei der Killing Joke ist nicht sehr umfangreich als Comic und ist auch sehr offen und sehr frei interpretierbar, aber er ist halt auch von Al Moore, deswegen, ich habe den Comic gelesen, einer der wenigen Batman-Comics, die ich überhaupt gelesen habe, außer halt vielleicht noch die Dark Knight-Dinger von Frank Miller, weil Al Moore einer meiner Lieblings-Comic-Autoren ist, der hat ja auch Watchmen geschrieben zum Beispiel. Und oder auch From Hell, der ja auch verfilmt wurde hier mit Johnny Depp. Sehr, sehr geile Geschichte.
Den ich auch cool finde.
Und Killing Joke, das Comic, das habe ich auch in Erinnerung als wirklich abgefahrenen Mindfuck-Psycho-Thriller über. Sehr, sehr offen und sehr, sehr verschwommen eben auch. Was ist in seinem Kopf, was ist nicht in seinem Kopf.
Und das habe ich heute nochmal gelesen, dass der Film auf jeden Fall dieses Comic als Basis hat. Und auch manche Szenen wirklich so eins zu eins aus dem Comic sind, aber er sich trotzdem viel Freiheit lässt, wo er halt eigene
Sachen erzählt. Das ist doch okay.
Ja, aber okay. Es ist absolut so, dass das die Basis ist. Plus, es gibt zwei Filme. Der eine ist Taxi Driver natürlich, von dem der Film sehr stark inspiriert ist. Aber man muss auch wissen, dass eigentlich war die Idee irgendwie, dass Martin Scorsese diesen Film verfilmt. der ja auch Taxi Driver und jetzt weiß ich leider nicht, wie der andere Film hieß, Comedian, da müsste ich jetzt nochmal googeln. Der vermischt ein bisschen zwei Handlungsstränge aus diesen beiden Filmen und da war gedacht, Scorsese könnte das auch, könnte Regie führen oder so und das ist dann aber nicht dazu gekommen. Es ist auch, wenn man Scorsese-Filme mag, glaube ich, taugt es einem auch noch. Also das ist auch nochmal so eine Zusatzfacette, obwohl das an manchen Stellen nochmal härter ist als so mancher Scorsese. Jetzt kommt der Film ja übrigens gerade in USA so gut an, jetzt wird er von Joker 2 gesprochen, da sage ich, bitte mach das nicht.
Also, das muss nicht, glaube ich, ne?
Das wäre schade. Ich glaube, dass jeder Film, der danach kommt, wenn da jetzt ein Joker 2 kommt, das wird was komplett anderes sein. Entweder der ist dann für sich gut, dann muss aber wirklich ganz anders sein, aber ich will diesen Schauspieler, diesen Charakter gar nicht nochmal unbedingt sehen, sondern der steht für sich allein. Und da schauen wir mal, ob jetzt da dann das Lukrative und das Geld mehr zählt, als wir lassen den für sich stehen.
Ja, ich meine, die Gefahr hast du ja, dass gerade wenn der Film so einzigartig ist auf seine Art, dass alles, was nachkommt, ihn dann nur entwerten kann.
Ja. Und das könnte da sein, dass sowas passiert. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, der Phoenix sagt auch, lasst mich in Ruhe. Ich habe den jetzt gespielt und mir reicht's jetzt auch. Aber wer weiß. Genau, übrigens, die beiden Scorsese-Filme sind Taxi Driver und The King of Comedy von so einem gescheiterten Comedian, der er ja auch dann in irgendeiner Art und Weise ist, plus ein Taxi-Driver, der halt irgendwie immer mehr durchdreht. Das ist so ein bisschen auch eine Prämisse und als Comic-Basis ist wirklich dieser, wie hieß der, was hast du gemeint?
Killing Joke.
Genau, Killing Joke. Das ist die Basis, von welchem Universum das sozusagen spielt. Gleichzeitig viele Anspielungen zu den neueren Filmen und zu diesem neueren Universum, das ich auch ganz gut kenne. Das heißt, da findet man schon was für sich. Ja, und der Film ist, wie gesagt, ist schwere Kost. Am Ende ist es auch schwere Kost. Es hat überhaupt nichts mit... es ist auch nicht so, dass man wirklich... Im Kino war es auch so, es gibt doch immer es kommt die minimal lustige Szene in dem Film und das ganze Kino lacht. Und das war bei dem Film so. Die Szene war eigentlich für sich minimal lustig. Also da wirklich nur, es war wenigster Humor und das ganze Kino hat gelacht, weil es einfach nur entspannend war, endlich mal.
War eine Erleichterung in dem
Film. Genau, es war eine Erleichterung. Also da muss man drauf eingestellt sein, der nimmt einen dann schon ein bisschen mit. Ja.
Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört jetzt, dass der relativ schwer ist tatsächlich.
Ja. Also, es gibt ja die Stories aus USA, dass die Leute aus dem Kino geflüchtet sind.
Ja, das ist aber nur, weil die alles Pussys sind.
Es gibt ja auch gleich schon wieder die Skandalgeschichten von irgendwelchen Republikanern, die dann gemeint haben, muss man solche Filme haben, ja. Gewaltverhältnis, ja. Leute oder, zum Schießen, oder hält der sollen Film die sich doch lieber vor? In die NRA eintreten und auf und
halt. Ich wollte sagen, wie wär's? Ist das nicht so eine Gesellschaftskritik der Film dann, ja. Dass die Leute darüber reflektieren, dass sie dann zu krass geschockt sind? Finden sie es toll? Oder?
Der Faktor, den sehe ich schon. Also was der Film, ich habe das mal in irgendeiner anderen Abhandlung gelesen, das Thema gab es bei Schweigender Lämmer und Hannibal Lecter ja auch. Dass ja die psychologisch anspruchsvollsten Filme sind ja die, wo der Bösewicht so gezeichnet wird, dass man seine Handlungen versteht, warum er so ist, wie er ist und warum er das tut, wie er es tut. Okay. Die werden auch oft als gefährlichste Filme für Leute bezeichnet, die sehr labil sind psychisch. Und deswegen ist natürlich der Film direkt wieder in dieses Fahrwasser reingeraten, weil du natürlich einen Charakter siehst, der bisher immer einfach nur der durchgeknallte Bösewicht war. Und du langsam in dem Film verstehst, mei, eigentlich ist er ja gar nicht so, eigentlich ist er ja total arm dran und er hat ja das Beste draus gemacht und auf einmal folgen ihm alle und irgendwie schafft das, hey, das ist ja nicht schlecht. So könnte man es interpretieren. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen und auch psychologisch zu kurz gesprungen, aber damit wird natürlich gerade ordentlich Propaganda gemacht, dass der Film halt Leute anregen könnte, die psychisch labil sind, dass sie genauso.
Ich meine, man könnte
kriminell werden.
Man könnte natürlich auch einfach die total gewagte These aufstellen, dass man den Leuten, wenn sie psychisch labil werden könnten, halt einfach nicht in jedem Walmart eine Waffe verkauft. Ne?
Ja.
Das ist vielleicht zu einfach. Also
bin ich dann Populist,
wenn ich das fordere. Aber
ja, da kann man auch ohne groß zu spoilern sagen, dem Joker natürlich dann irgendwann eine Waffe in die Hand zu geben, ist natürlich vielleicht ein Problem und ist auch der Anfang des Problems. Und da ist auch wieder die Sozialkritik drin. Weil das passiert irgendwann. Er wird irgendwann einfach eine Waffe in die Hand bekommen. Und ab diesem Zeitpunkt dreht sich das Ganze auch ein bisschen. Ja.
Tja, muss man nur noch verstehen, diese Sozialkritik, ne?
Das ist das Thema, genau. Die müsste man verstehen und die ist an allen Ecken und Enden versteckt. Und auch mit an manchen Bildern so, dass du erkennst, ja, das könnte jetzt aber auch hier gerade der Ku Klux Klan sein oder so, anstatt dass es irgendwelche Leute mit Joker-Masken sind. Mhm, man muss es halt verstehen wollen, ja. Ja, ganz geil. Jetzt würde ich euch gerne mal fragen, das ist aber doch dann ein DC-Film, wenn ich das richtig verstehe.
Yep.
Aber DC macht doch keine guten Filme, habe ich die letzten Jahre in der Geekzone gelernt.
Also die Nolan-Batmans waren ja auch gut.
Das war auch DC, okay.
Das war natürlich auch DC.
Ja, ja, und insofern, also die DC hat total verkackt bei dem Versuch, sowas wie das MCU zu schaffen.
Genau, mit ihrem Justice League, diesem DC Extended Universe.
Da waren sie halt einfach auf einem bombastischen Holzweg, ja.
Das heißt, da haben sie jetzt vielleicht mal wieder was gefunden, wo sie,
ja, sie machen jetzt können. Machen ja jetzt lieber Standalone-Filme und ich meine hier auch Aquaman ist ja leidlich gut angekommen, auch wenn ich ihn jetzt nicht so geil fand. Ja. Aber war zumindest nicht mehr so ein Vollscheißdreck wie hier Batman vs. Superman oder sowas.
Kommt doch jetzt auch ein neuer Batman dann mit dem Herrn Pattinson.
Ja, genau, der glitzert ja dann.
Ja, ob das jetzt so eine super Entscheidung ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt.
Ja, mal sehen, weil so oft sieht man den ja dann eh nicht.
Ich muss auch fairerweise sagen, ich konnte mir auch Heath Ledger als Joker nicht vorstellen.
Ja, ja, das war halt richtig. Einfach der Oberwahnsinn.
Er hat eine bombastische Vorstellung hingelegt, insofern bin ich da relativ vorsichtig und ich muss auch sagen, hier auch Ben Affleck war als Batman nicht super, aber lang nicht so beschissen, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja. Aber man kann auch mal sagen, weil ja gerne wahrscheinlich hier der Joaquin Phoenix Joker und der Heath Ledger Joker verglichen werden in irgendeiner Art und Weise. Sie stehen dann doch für sich, das kann ich jetzt sagen, weil die Filme doch sehr verschieden sind. Als Charaktere kannst du aber voll nachvollziehen, dass dieser Joker, den du in The Dark Knight gesehen hast, dass dieser Joker ist, der jetzt am Ende des Films letztendlich
durch den Joker wurde. Ja. Ja, wobei er das ja gar nicht sein soll, ne?
Aber das Spannende ist, es passt gut zusammen. Also es ist nachvollziehbar für das jüngere Publikum, die möglicherweise nur die neueren Filme kennen, ist das schon ein Joker, der da reinpasst.
Aber jetzt ist doch Joaquin Phoenix ist doch schon älter, als wie er Bruce Waynes Vater tötet, als Heath Ledger, als Batman so alt.
Weil das halt so Timeline.
Ja, fuck it. Ja, dieses
fuck Timeline. Fuck it an der Stelle. Er muss für sich alleine stehen. Nichtsdestotrotz passt der. Wenn du den Heath Ledger Joker cool fandest,
schon, ja,
einfach als Joker-Person, dann wird der Joaquin Phoenix noch mal ein paar Facetten mehr zeigen, wo du sagst, okay, das ist jetzt aber auch noch mal eine Ansage. Also der Kerl, der liefert einfach an der Stelle auch. Genau, und es gibt halt den jungen Bruce Wayne und hier den Joker und eigentlich müsste der jetzt viel älter sein in den Dark Knight-Filmen. Da laufen die Timelines halt.
Ja, deswegen soll es auch tatsächlich nicht der gleiche sein. Es ist auch, glaube ich, nicht der gleiche Character Name.
Ja, ja. Es wird im Internet sogar fabuliert, dass den Joker, den wir da sehen, gar nicht wirklich der Joker ist, den wir dann eben in The Dark Knight sehen. Sondern dass er sozusagen der war, der die Joker-Initiative überhaupt ins Leben gerufen hat. Und der Heath Ledger Joker dann halt ein anderer ist, der sich als Joker verkleidet. Also da gibt es 1000 Theorien. Natürlich auch ganz schnell kriegst du so Theorien, wenn du irgendwelche Szenen zeigst, die möglicherweise nicht real sind und so, dann kommst du in 1000 verschiedene Handlungsstränge und Theorien rein.
Deswegen einfach jeden Film an sich genießen und nicht zu viel darüber nachdenken, über das
Gesamt. Und das funktioniert bei dem Film, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Der ist bombenhart, der haut dir in die Magengrube, aber er ist so, dass du danach rausgehst und sagst, der Film hat nichts falsch gemacht. 2 Stunden vergehen wie im Flug, es gibt eigentlich keine Längen. Ich glaube sogar, dass da werdet ihr auch keine Längen finden. Dass ich keine Längen finde, ist ja was
anderes. Ja, genau.
Blade Runner war ja recht kurzweilig.
Nee, Blade Runner verstehe ich. Bei Blade Runner verstehe ich, wenn man Längen findet. Beim Joker ist es so, das Ding, das haut einfach durch. Und danach sagst du, der Film hat nichts falsch gemacht. Der hat einfach überall auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Deswegen hat er bei mir auch bei Letterboxd 5 von 5 Sternen bekommen.
Hey, wer rülpst denn hier die ganze Zeit? Sag mal,
muss der Tax sagen.
Ich war das nicht. Mein Glas ist noch halb voll.
Ich habe auch noch ein halb volles Glas übrigens.
Ja, und deswegen hättest du doch trotzdem rülpsen, ihr Schweine.
Das war jetzt übrigens meine Ausführung zum Joker. Christian, hast du sonst noch eine Frage oder wartest
Peter, nein, ich danke dir. Ich freue mich total auf den Film, mir mal den anzuschauen. Ja.
Da habe ich auch Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Aber
dann bin ich nochmal gespannt, wie ihr das seht. Aber ich glaube, da sind wir nicht so weit auseinander wie sonst so oft.
Ja, ab und zu haben wir ja mal echt, wenn wir Deckungsgleichheit haben, dann aber richtig.
Wir haben einen Hit ab und zu.
Ja. Apropos deckungsgleich, wo wir sicher nicht deckungsgleich sind, der Christian und ich, ist bei seinen Horror-Oktober-Filmen.
Meinst du?
Du kannst es ja nur mal einen kurzen Status geben, weil ich habe.
Ja, genau, der Horror-Oktober ist ja noch nicht rum.
Von außen betrachtet, ich habe kurz mal auf deinen Horror-Oktober-Letterbox-Seite geschaut und da steht ja auch so ein Zwischenrating der Filme, ja. Wie viele Sterne du bist. Hast du das selber berechnet oder wird dir das ausgerechnet?
Nein, das mache ich selber immer.
Okay, du bist
ist nicht so überragend. Ist nicht
bei,
so
knapp überragend. Bei knapp unter 3 Sternen von 5, glaube ich,
bist du. Genau, ich habe 11 Filme geschaut und 5 gibt es immer. Wobei ich auch sagen muss, ab drei habe ich uneingeschränkt Spaß bei einem Film, ab 3 Sterne. Okay. 2,5 Sterne ist noch so ein Film, wo ich sage, ja, war ganz nett. 2 sage ich, ja, ging, da habe ich vielleicht dann schon nebenbei was zu tun gehabt und 1,5 drunter, da fängt dann die Zeitverschwendung an.
Das ist ja dann gar nicht so schlecht aktuell.
Na, also das vom Rating, ich glaube, letztes Jahr war ich schlechter. Aber dieses Jahr liegt es auch daran, ich habe meine Liste, ist ja, ich habe jetzt 11 Filme geschaut, 22 habe ich auf der Liste. Das meiste davon habe ich schon mal gesehen.
Jennifer's Body.
Die muss ich nochmal wieder gucken, weil ich habe den vor Jahren gesehen und der war eigentlich ganz geil.
Das leckt mal ganz gut.
Was, der Film war ganz geil, Jennifer's Body? Mhm.
Ja, hier mit dieser, die den Daumen als C hat, die den C als Daumen hat. Wie heißt
Megan
die?
Fox.
Megan Fox, genau. Ich habe den 3 Sterne damals gegeben und ich habe den schon sehr gut in Erinnerung.
Ich weiß nicht, ob dieser Film liegt, er wollte gerade sagen, ne? Also.
Nee, genau, also es sind ja einige dabei, die ich schon mal geguckt habe. 86% von diesen 22 Filmen auf der Liste habe ich schon mal geschaut.
Ach so.
Und die ich schon mal geschaut habe, das sind natürlich die dabei, die ich halt auf jeden Fall auch nochmal gucken will.
Aber es ist faszinierend, also dass du dann trotzdem gerade so ein nicht so gutes Rating, okay, du hast so ein 2,5er, 3er Rating gerade, obwohl du die alle schon mal gesehen hast.
Nein, nicht alle. Also jetzt habe ich viele geguckt, die ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Zum Beispiel eben Possession of Hannah Grace, den gab es mal für 1 Euro zum Leihen bei Amazon. So ein, dachte ich, eigentlich sehr guter Film, aber der war totale Grütze. Der hat schon mal reingehauen, glaube ich. Dem habe ich nur 1,5 Sterne gegeben. Von einer, also so eine, eigentlich so eine verkappte Exorzisten-Story mit sehr viel Drama-Anteil, wo du dann am Ende nicht weißt, ist es jetzt Horror oder Drama. Beides macht er nicht richtig. Also das war ein Schmarrn. Dann aus aktuellen Anlass habe ich mir Zombieland nochmal angeguckt.
Yeah.
Der hat das Ganze natürlich wieder rausgerissen, ne? Also mit 4 Sternen. Der Film, also jeder, der den noch nicht gesehen hat, den muss man einfach geguckt haben. Sehr, sehr, sehr geiler Zombie-Film, der nicht nur von der Zombie-Komödie sehr was dazulegt, sondern halt auch dem Zombie-Genre an sich eigentlich noch echt ein paar nette Ideen beigibt, finde ich.
Ist ein schöner Film, definitiv, ja. Du hast ein paar richtig schöne Filme da drauf.
Ja, wie gesagt, ich sag gleich da mal, ich gehe mal ganz kurz durch und sag, wo ich gerade bin.
Wir verlinken euch das übrigens auch. Das heißt,
richtig, das nach, war nach schon mal verlinkt.
Und ihr könnt es auch dann
Service-Podcast hier.
Absolut. Das ist halt einfach jetzt die Horror-Sektion, aber die ist natürlich jetzt sogar kuratiert von Christian. Also,
genau. Also ich sag mal ganz kurz zu allen, nur was, ihr könnt ja danach fragen. In the Tall Grass habt auch einige von euch geguckt, diese Stephen King-Verfilmung auf Netflix. Ja, 2,5, naja, so lala. Ich fand's ganz okay. Es war schlimm, besser als es hätte sein können, schlechter als es hätte sein können, beides. Aber für eine Netflix-TV-Produktion und eine Stephen King-Verfilmung war schon nicht verkehrt.
Es war so semi-scheiße, ne?
Genau. Es war schon viel Scheiße dabei, aber es war auch das, speziell den Anfang, er kommt schnell zur Sache und wird dann sehr atmosphärisch, wie ich finde. Dann habe ich mir Trench 11 angeschaut, das kennt bestimmt keine Sau. Da habe ich auf Schnittberichte schon vor Monaten mal einen Trailer gesehen. Ein Prä-Nazi-Zombie-Horror. Es ist nämlich Prä-Nazi, weil es spielt nämlich noch zum Ersten Weltkrieg. Die Deutschen, wo die Deutschen Bio-Versuche machen, um halt Supersoldaten zu züchten, und der ist sehr geil. Der hat mich echt sehr, sehr gut unterhalten. Er ist handwerklich miserabel gemacht, aber er ist von den Spezialeffekten, also handwerklich meine ich jetzt schauspielerische Leistung, aber von den Special Effects, die sind schön handgemacht, super blutig, super eklig, fand ich total toll. Die Deutschen sind alles keine Deutschen, sprechen aber Deutsch in den Filmen, bis auf einer ist Deutsch, das merkt man. wenn man sich den Original anschaut, die anderen sprechen alle so, er ist in der Heizekeller. Wer das noch kennt aus Stirb langsam zum Beispiel, das sind ja auch Deutsche, die Terroristen. Geil. Und das ist so dieses Charakter. Und einer davon ist halt echter Deutscher. Das merkt man. Sehr gut. Weil eines meiner Highlights, den ich aber auch schon zum bestimmt 5., 6., 7. Mal gesehen habe, In the Mouth of Madness.
Mit Sam Neill, oder?
Mit Sam Neill, genau. Passend. Und Jürgen Prochnow.
Ist saugeil.
Passend zum Thema Alan Wake. Also es ist nicht wirklich 1:1 Alan Wake, aber es geht halt um einen Schriftsteller, der sich selbst in seine abgefuckten Geschichten reinschreibt und das Kaff, das er beschreibt, auf der Landkarte entstehen lässt und dort drin sich ein Prunkgebäude baut und dort die ganze Bevölkerung unterjocht und ein Versicherungsagent auf der Suche ist nach ihm, weil alle glauben, es ist nur ein Marketing-Stunt, damit er sein neues Buch noch besser verkaufen kann.
Der ist aber richtig gut.
Also Hammer. Hammer.
Geil, darauf freue ich
mich. Von John Carpenter, dem Altmeister des Horrors, auch gemacht. Echt sehr geiler Film. Bisschen älter. Von 94.
Ich wollte gerade sagen, den habe ich ja schon gesehen, da war ja nicht einmal volljährig.
Naja, 94 war ich schon volljährig, deswegen kann ich das
da nicht sagen. War ich 17. Also,
da war ich 19, also das, sorry. Ich habe auf jeden Fall gesehen, da war ich volljährig. Aber nichtsdestotrotz hat auch ein paar, wie ich finde, sehr, sehr starke Lovecraft-Anleihen drinnen.
Ja.
Und halt eben sehr starke Stephen King-Anleihen. Und ein bisschen Alan Wake findet sich auch da drin.
Absolut. Auf jeden Fall ein guter Film, kann ich total unterstützen, dass du sagst, der ist super geil.
Genau. Dann einer meiner Überraschungshits, Mayhem, mit Steven Yeun, den Koreaner aus Walking Dead, der mit Lucille Bekanntschaft geschlossen hat und danach Zeit hatte, andere Filme zu drehen. Der hat hier eine Art Horror-Splatter-Komödie abgeliefert, auch mit einer Schauspielerin, deren Namen ich immer nie weiß, aber die ziemlich cool ist, nämlich Samara Weaving, die auch noch in so lustigen Sachen wie The Babysitter auf Netflix mitgespielt hat oder jetzt ganz neu auch auf Ready or Not auch so eine Horror Richtung Komödie, die dieses Jahr ziemlich gut alles abgeräumt hat auf den ganzen Fantasy-Filmfesten. Mayhem,
Ganz kurz, gekauft oder Stream?
Den habe ich gestreamt, den gab es auch mal, gab es vor kurzem wieder hier auch jede Menge reduzierte Angebote auf Amazon, 1 Euro geliehen. Hat mich sehr gefreut, weil ich wollte mir den schon fast kaufen. Aber den gibt es nirgendwo ordentlich zu kaufen. In Deutschland ist der wieder ab 18, das heißt 5er Versandkosten, alles kacke. Und Stream gab es den halt da und dann gab es den halt zum Leihen. Und also wenn der mal so in der Preisklasse ist, blind einfach zu lange. Kennt jemand The Belko Experiment? Das schlägt in die ähnliche Richtung. Er ist so ein Yuppie, der bei einer Anwaltskanzlei Karriere machen möchte und sich so ein bisschen nach oben manövriert, auch zu Kosten anderer, und dann aber irgendwann Opfer von dieser eigenen Gesellschaft wird und er wird dann missbraucht als Sündenbock für einen Fall, den sie für einen ihrer großen Mandanten hinführen, wo sie irgendwelche Fristen verpasst haben. Und dann soll er halt gefeuert werden. Während aber gefeuert wird, bricht in dem Hochhausgebäude von seiner Anwaltskanzlei ein Virus aus, das bekannt ist unter dem Red Eye Virus. Da kriegt man nämlich ein rotes Auge, verfällt in Rage und kann seinen Gefühlen nicht mehr nachgeben und fängt entweder an, sich total wollüstig mit allen anderen zu vergnügen oder alle anderen seine freien Gefühle ins Gesicht zu hauen in Form von Baseballschlägern oder was auch immer.
Das kennst du ja eigentlich, Christian, oder?
Das ist ja my story of my life. Und dann sieht er halt, ja, das ist das Gebäude unter Quarantäne, sie führen schon das Gegenmittel ein durch die Klimaanlage und 8 Stunden sind sie alle wieder clean. Und das heißt, er hat 8 Stunden Zeit, um sich an der ganzen Führungsriege zu rächen, um seinen Namen reinzuwaschen. Ziemlich witzig. Sehr, sehr witzig. Reanimator, zu dem muss man nicht viel sagen.
Klassiker
von wie ist der Gordon Steven? Nee, wie heißt der? Stuart Gordon, einer der größten Fans von Lovecraft. Der hat ja, glaube ich, so viele Filme gemacht mit Lovecraft-Geschichten, wo auch offen zugibt, dass es halt eben sein großes Vorbild war. Auch die Geschichte basiert auf einer, glaube ich, Kurzgeschichte Herbert West, der Wiedererwecker von H.P. Lovecraft, und ist aber mehr in die Richtung Horror-Komödie anzusehen und trifft dem auch ganz, auch aus den 80ern, auch schon dutzende Male, glaube ich, gesehen und extrem geil. Phipps kennt ihn, alle anderen hier wahrscheinlich nicht.
Also Reanimator, kannst du nichts sagen, also muss man gesehen haben eigentlich. Wenn man Horrorfilme mag und auch ein bisschen trashige, dann ist der eigentlich...
In Klammern und auch ein bisschen trashige.
Ja klar, es ist schlechtes Acting, aber saugeile Effekte auch wieder dabei. Overacting ohne Ende. Aber nette Zombie-Stories. Also ist echt gut. Apropos Zombies, 28 Weeks Later.
Oh ja, das interessiert mich jetzt.
Kürzlich nochmal drüber geredet.
Ja. Habe ich auch nochmal geguckt, vor kurzem übrigens.
Genau, deswegen habe ich mir auch nochmal geguckt. Das Zips. Wie kann man bei dir beim zweiten Mal schauen an?
Schlechter als beim ersten Mal.
Ja,
definitiv. Also, grundsätzlich, der hat schon beim ersten Mal gucken gegenüber 28 Days Later total abgekackt. Mhm. Und beim zweiten Mal gucken war ich zwischendrin echt so, dass ich mir gedacht habe, schaue ich den jetzt echt zu Ende?
Echt jetzt? Der ist ja, man muss schon sagen, der ist ganz anders als 28 Days Later. Jetzt vom Setting und von
der ganzen Stimmung. Ganz anders, ja.
Komplett anderer Film.
Aber also, der hat, als ich ihn zum zweiten Mal gesehen habe, wusste ich, warum dann nicht der 28 Months Later noch nachkam irgendwann. Ja. Weil der war einfach schlecht.
Ja. Also, der Anfang, da kann ich mich auch eben noch daran erinnern, den Anfang mochte ich damals super. Und
der Anfang war gut. Mal,
der Anfang ist total geil. Es fängt ja damit an, dass sie versuchen, in dieser Zombie-Apokalypse zu überleben, so ein zusammengewürfelter Haufen von Überlebenden. Und aufgrund von Streitigkeiten kommen dann doch Zombies ins Haus und sie müssen fliehen. Und der eine Typ, Robert Carlyle, muss seine Frau zurücklassen und läuft weg, feige, und lässt sie zurück zum Sterben. Und das ist der Anfang, das ist so geil gemacht, das ist so atmosphärisch wirklich, da kriegst du Gänsehaut und dann wird schon ein bisschen doof, wie seine Kinder sich da einbrechen in die Quarantänezone, in das Haus und dann die Mutter doch wieder finden, die Mutter lebt dann noch. Aber das geht auch noch und auch dann, wie die Mutter, ich weiß nicht, ob man spoilern, man kann es ruhig spoilern, oder?
Ja, der ist ewig alt.
Spoiler ein bisschen. Ja, dass die Mutter dann dafür sorgt, dass sie in der Quarantänezone bei den ganzen Soldaten wieder für den Mega-Outbreak sorgt. Das ist schon auch sehr witzig.
Ja, aber es ist ein Riesenschwachsinn schon. Also,
ja, da fängt es an. Ab dann ist es vorbei. Ab dann ist der Film echt scheiße.
Der entwertet halt eigentlich den wahnsinnig guten Vorgänger total.
Ja.
Nein. Aber was der Film, glaube ich, ganz gut gemacht hat, war das 28 Weeks Later, wo relativ viel tagsüber im Hellen spielt und es trotzdem irgendwie gruselig ist.
Ich glaube, die ganze zweite Hälfte ist fast im Dunkeln, oder?
Ja, die erste Hälfte spielt relativ.
Haben wir da noch einen Zuhörer im Hintergrund?
Dein Kater interveniert schon, okay, habe ich Scheiße erzählt.
Der findet den Film auch nicht so gut, der hat nämlich mitgeguckt auf meiner Schulter und hat die ganze Zeit gepennt, also das sagt was.
Wahnsinn. Okay, aber auf jeden Fall, ich sag mal, wenn man Zombies mag, sollte man auf jeden Fall 28
Days Later geschaut
haben.
Ich habe ihn auch 2,5 Sterne jetzt beim Rewatch gegeben.
Ja,
also fast zu viele, eigentlich hätte ich nur 2 geben sollen.
Man kann ihn gucken, aber man soll sich halt nicht sowas wie 28 Days Later erwarten. Aber
kurze Frage, 28 Days Later ist doch von Danny Boyle, ja, oder? 28 Weeks Later eben nicht mehr. Ja, okay, das ist halt vielleicht auch schon ein gewisser Unterschied in Sachen...
Ja, na, also von der Machart, ich meine, 28 Weeks Later, das ist fast echt mehr 0815 Zombie-Horror und 28 Days Later ja gar nicht. Das ist ja echt mehr Drama als Zombie-Horror.
Also und der hat auch diese Boyle-Schnitte drin, diese schnellen Laufszenen und so.
Ja, vor allem hat er diesen absolut genialen Anfang drin, wo der Typ hier alleine durch London marschiert. Das ist super geil gemacht. Ja, Hammer.
Ja, cool.
Genau, dann meine Enttäuschung des Monats. Ich habe mir auf Netflix Knock Knock mit Keanu Reeves angeschaut.
Der gehört jetzt auch noch zu deinem Horror-Oktober.
Der gehört auch, das ist jetzt nicht wirklich Horror, weil es in die Ecke Thriller geht, aber da bin ich nicht so kleinlich. Mhm. weil nicht alles davon ist jetzt, also auch zum Beispiel Mayhem war jetzt nicht wirklich übernatürlich, sondern halt mit einem Virus und so Zeug. Aber Knock Knock ist halt, da spielt er einen Familienvater mit, glaube ich, zwei Kindern oder Frau und die verreisen und er muss aber zurückbleiben, weil er arbeiten muss, pipapo, und bleibt halt dann alleine, ist Architekt, glaube ich, und dann klingelt es an der Tür und da sind zwei junge Ischen da, die ganz nass geworden sind im Regen und halt fragen, ob sie vielleicht bei ihm kurz sich aufwärmen dürfen und ein Taxi rufen, weil sie halt falsch sind oder so.
Keine Ahnung. Den Tax anrufen,
ja. Ich
dachte schon, es geht los wie bei der Rocky Horror Picture Show.
Ach, leider nein.
Wir sind hier gestrandet.
Ach, leider nein. Ja, und dann stellt sich halt raus, dass das zwei Psycho-Bitches sind, die ihn verführen wollen und ihn dann auch verführen und dann aber für weitere Lustspielchen fesseln, das ganze Haus zerstören, seinen Freund noch nebenbei umbringen, Videos drehen, wie sie ihn fesseln und sie in Schuluniform vögeln, um das ins Internet stellen und so Sachen. Also stellenweise sind es ganz witzige Sachen dabei, aber meistens
absurd. Ne?
Sehr absurd. Man kann eigentlich nicht wirklich hingucken, weil auch Keanu Reeves an Dummheit in seinen Entscheidungen alles nicht zu überbieten ist.
Da möchte ich ganz kurz einen anderen Letterboxd-User zitieren. Ich habe nämlich gerade hier den Knock Knock angeschaut, um dein Review kurz, ne? Und ein anderer Letterboxd-User schreibt hier, worth your time, just so you can hear Keanu scream at the top of his lungs, you sucked my cock. A moment sure to be included on best of Keanu Reeves acting reels from now on.
Ja. Also, ich finde, das nächste Popular Review ist auch Best Nick Cage Film of the Decade. Ja, das ist auch so, weil seine Frisur ist so schlimm und sie schneiden ihm dann auch die Haare. Und das ist also echt, nee. Nee. Und der Film ist von Eli Roth. Eli Roth kennt man, das ist eigentlich ein Zögling von Quentin Tarantino.
Ja.
Der kann eigentlich, ne?
Nee, der kann
der gar Christian, nicht. Der Christian kann den seine Sachen nicht ab.
Ich kann den seine Sachen nicht ab. Also Cabin Fever war noch okay, aber der hat ein Problem. Bei dem dauert jeder Film mindestens 40 Minuten, bevor irgendwas passiert. Das macht mich wahnsinnig.
Zumeist ist Christian bereits einmal weggenippt.
Das macht mich echt wahnsinnig. Also es ist bei Hostel so, das ist bei Knock Knock genauso. Das ist bei Green Inferno, wobei dann Green Inferno danach sehr witzig wird, aber ansonsten ist der auch, der ist, na, also echt.
Wobei ich den ersten Cabin Fever tatsächlich richtig gerne mochte.
Ich mochte den auch sehr gerne, aber schau dir den nochmal an und dann denk an meine Worte, es dauert 45 Minuten,
nein, irgendwas Nennenswertes passiert. Ich habe den schon nochmal geguckt. Das ist ein Film, den darfst du nicht zweimal gucken.
Ja.
Das funktioniert nicht mehr.
Das war jetzt ein sehr lauter Atmer, ja.
Wow, ich verstehe gar nicht, ich habe dem auch zwei Sterne gegeben, das ist eigentlich total überwältigend. Ja, ich glaube, ich habe den zwei Sterne gegeben, weil die beiden Mädels, die spielen den Keanu ja so dermaßen an die Wand und die spielen das wirklich so, die hast du abgrundtief. Da denkst du dir die ganze Zeit, hoffentlich wird meine Tochter nie so in diese Richtung, irgendwie nur ein bisschen. Es ist Wahnsinn. Das ist echt
hoffentlich überfällt meine Tochter nie alleinstehende Familienväter und zwingt sie in der Schuluniform Sex. Das denke ich mir auch öfter, ja?
Ja, das denke ich. Mit Keanu Reeves. Nicht mal mit Keanu Reeves.
Oh mein Gott.
Dafür habe ich mir noch gar nicht so lange her, ich glaube am Donnerstag, Cabin in the Woods angeschaut, zum, glaube, dritten Mal diesmal. Den Leo, ne? Und den liebe ich. Also der
ist wieder schön.
Joss Whedon, der alte Nerd, hat einen sehr geilen Meta-Horror-Film abgeliefert.
Habe ich immer noch nicht gesehen, den Film, obwohl der, glaube ich, mir sogar gefallen könnte.
Ich glaube, der könnte dir auch gefallen. Chris Hemsworth spielt auch mit, der Thor. Richtig cool. Richtig witzig. Ja, echt sehr, sehr witzig.
Hast du den gesehen? Cabin in the Woods, den könntest du auch mal mitgeschaut haben.
Sagt der Titel auf jeden Fall was.
Netflix läuft da, glaube ich. Gucken. Den gibt es bei Netflix. Einfach mal runterschauen. Freut sich. Also deine Frau, wenn die nicht kennt, dann muss er den empfehlen. Der gefällt dir sicher.
Doch. Ich glaube, den haben wir schon angeschaut.
Okay. Der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, ne?
Paar Jährchen.
Der kam schon vor der Geekzone raus, muss man sagen.
Ja, der ist richtig alt. Der hatte dann, glaube ich, nur ein paar Jahre, haben sie den irgendwie nicht veröffentlicht bekommen wegen irgendwelchen Streitigkeiten. Chris Hemsworth ist da noch deutlich jünger. Und der erschien, glaube ich, erst nach dem ersten Avengers-Film. Ah, krass. Sehr witzigerweise.
Aber war ein richtig witziger Film. Also ich habe bei dem wahnsinnig viel Spaß gehabt.
Ich habe super gelacht. Also und auch das Ende, diese Metaebene von dem Horror, das darüber gebracht wird, echt köstlich.
Ja, ja, den muss ich jetzt, glaube ich, mal nachholen. Gut, dass du es nochmal hier erwähnt hast. Das wird andere auch auf die Idee bringen.
Sehr schön.
Und jetzt hast du noch wie viel vor dir von denen?
Also einen habe ich noch geguckt und den möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Das ist jetzt allerdings nicht wirklich was für die breite Masse, aber für Leute, die Horrorfilme mögen. Der Phipps sollte sich den mal anschauen, wenn er so ein bisschen auch in die Richtung nicht wirklich Mainstream-Horrorfilme gehen mag.
Ich habe
der Film ist Baskin, ein türkischer Horrorfilm, der, wie ich finde, also der basiert auf einer Kurzgeschichte, ein Kurzfilm. Der Regisseur hat vor ein paar Jahren, 2014 glaube ich oder 2013, einen Kurzfilm gemacht. Weiß nicht, ob ich den auch verlinkt habe in dem Review. Auf jeden Fall kann ich das noch nachträglich noch hier verlinken. Den Kurzfilm gibt es auf Vimeo zu schauen. Und der hat mich damals extrem weggeblasen. Also das war so 10 Minuten des sadistischen, antireligiösen, ekelhaftesten Aneinanderreihung von Sachen, die ich je gesehen habe. Also sie waren wirklich, ist total verstörender Scheißdreck. Richtig geil.
Dann war ich ja vorhin gar nicht so falsch, wo ich gesagt habe, für den Christian ist dieses Thema Gewalt vielleicht gerade das, was ihm gefällt in dem Film.
Er ist nicht nur Gewalt, er ist halt auch sehr eklig. Also so gewalttätig ist er nämlich gar nicht. Aber schon sehr blutig auch und so. Und auf jeden Fall, daraus hat er dann einen vollen Film, Spielfilmlängenfilm gemacht. Und da geht es um eine Truppe Polizisten in der Türkei, die zu einem Einsatzort gerufen werden, wo alles irgendwie den Bach runtergeht und sie dann da drin verbringen. Das Hauptproblem an dem Langfilm ist, dass es halt dieselbe Story wie von dem Kurzfilm ist, der seine Story in 10 Minuten erzählt, der Langfilm das Ganze halt in 90 Minuten macht, ohne wirklich noch sehr viel hinzuzufügen. Das Ganze Mysteriöse weggenommen wird, am Anfang die Polizisten karikiert werden, also ich glaube 40 Minuten auch, nur Geschichten erzählen, wie sie das erste Mal Sex mit einem Huhn oder mit einer Ziege oder sonst irgendwas hatten und dass sie oder eine dann Sex mit einer männlichen Prostituierten hatte und hat da erst halt natürlich nicht gecheckt, dass es ein Mann ist, aber dann hat einen riesen dicken Schwanz
in der Hand gehabt, oder?
Ja, dann hat er den Schwanz in der Hand gehabt und naja, wenn sie schon da sind, dann macht er halt dann weiter.
Also kostet auch sein Geld.
Das ist ein bisschen, also es ist ein bisschen too much. Also das hätte kürzer auch getan. Es gibt so ein paar Nebengeschichten über Träume und über Freundschaft, das ist sehr interessant ist, oder die Seele. Aber hauptsächlich geht es halt hauptsächlich sehr, sehr, sehr stark religiöse Themen. Und da besticht er total, also gerade in zu diesem Einsatzort, wo sie kommen, das ist dann schon abgefahren. Und ich glaube nicht, dass ich mir nochmal ein zweites Mal den Feature-Film längst angucken werde. Ich habe mir den Kurzfilm danach nochmal angeschaut und den werde ich mir bestimmt nochmal anschauen, weil der ist wirklich gut. Aber den ganz lange nicht mehr. Aber
dann schauen wir den ganz kurz, merkt das mal vor, dann schauen wir diesen Kurzfilm mal auf unserem nächstjährigen Offsite. Schauen wir den an und dann können wir danach in der Geekzone drüber berichten oder wir machen direkt dort einen Speedrun dazu.
Das können wir machen, genau.
Ja, das merken wir uns
mal. Und dann dort einen Speedrun. Weil den mit dem richtigen Film habe ich leider zu viele Probleme, aber so vom Horrorfilm, dass es halt ein türkischer Horrorfilm ist und wenn man da offen ist für solche Sachen, nicht halt sagt, ja, ich schaue nur Mainstream-Horror, dann sollte man sich das schon mal angeschaut haben. Cool. Ich habe gerade hier auch nochmal den Vimeo-Link reingepastet.
Ja, sehr cool.
Aber Philipp, Christian, du hast jetzt nicht mehr so viele Tage Zeit. Du hast jetzt eigentlich noch 11 Tage, oder?
Ja, ich habe nur noch 11 Tage.
Und wie viele Filme?
Ich habe eigentlich noch 11 Filme, ja. Das werde ich nicht schaffen. Nee, das werde ich nicht schaffen. Deswegen, ich habe, wenn man auch den Rest der Liste schaut, die habe ich ja erstmal so kuratiert, um mal zu gucken, wie weit ich komme. Da sind ja sehr, sehr viele Sachen dabei, die ich schon mal gesehen habe.
Ja, okay.
Das Einzige, was ich mir definitiv noch anschauen werde, ist Escape Room, weil den habe ich mir auch geliehen für 1 Euro, den gab es da. Und damit der auch nicht ausläuft, dann werde ich mir den auf jeden Fall gucken. Und der soll ja auch sehr geil sein. Also das ist ein Horrorfilm, der spielt, das ist so eine Mischung wie so Cube und The Saw halt, wir spielen in einem Escape Room, aber auf Horror.
Ja, interessant.
Genau.
Ja, und Dead Snow muss man auch nochmal gucken.
Dead Snow muss ich auf jeden Fall
nochmal gucken. Aber echt sehr schön. Ich fand deine Liste auf jeden Fall inspirierend. Und Kevin Woods ist mir dann wieder eingefallen, dass ich den unbedingt mal schauen muss. Deshalb, der Link kommt in die Shownotes. Folgt dem Christian sowieso bei Letterboxd, weil der Christian immer, ich finde es beim Christian immer sehr schön, weil er doch immer kurze, knappe Reviews zu den Filmen schreibt. Auch wenn wenig Filme jetzt dabei sind, die mich persönlich interessieren, habe ich immer gleich so ein Bild im Kopf, was das wahrscheinlich jetzt so für ein Film war.
Das freut mich sehr. Also ich bin immer zu schreibfaul, um da viel zu schreiben. Es gibt ja Leute, denen folge ich auch, die schreiben
seitenweise
Reviews. Das kann ich nicht.
Mach das in dieser Twitter-Tweet-Länge. Das funktioniert sehr gut.
Ja, manchmal schaffe ich auch was Lustiges reinzuschreiben in meine.
Ja, hin und, genau, hin und wieder hat der Christian auch mal Humor. Das ist mir von mir gar nicht so gewohnt.
Darf ich ganz kurz mal einhaken?
Einhaken, ja, weil wir müssen nämlich sagen, als nächste Programmpunkte darf der Tax mal was bringen. Aber ja,
ich wollte gerade noch ein Bier trinken. Ich wollte gerade sagen, aber das ist so süffig.
Apropos, meins ist jetzt gleich leer.
Ja. Ja, meins ist schon leer. Das Rotbier, das war der Hammer.
Meins ist nämlich auch leer. Das Rotbier ist nämlich tatsächlich sehr lecker und thematisch nach den ganzen Horrorfilmen passt so ein fucking Hell eigentlich relativ gut, oder?
Ja, aber man muss echt festhalten, die Nürnberger haben es drauf. Also das Rotbier, das war echt gut.
Das heißt, wir schenken jetzt mal nach, oder?
Wir holen mal das fucking Hell und machen dann gemütlich die Hölle auf.
Ja.
Sehr gute Idee.
Dann holen wir das mal schnell. Bleibt dran. Man hört ja vielleicht den einen oder anderen sogar klappern. Ne?
Ich brauche nur aufmachen, hier aus meiner Kühlbox rausholen.
Es wäre so leise hier.
Wahnsinn.
Ah, ja.
Das Blöde ist, wenn man so viel redet wie ich, dann kann man nicht einfach aufs Klo gehen nebenbei.
Das merkst du, wir waren
nämlich, aber
wir waren alle schon am Klo, nur der Christian nicht. Das ist wirklich so witzig. Und keiner hat es gemerkt, aber jetzt weiß es jeder.
Ich habe jetzt hier
das fucking Hell, das ist übrigens die Becks-Flaschen benutzt, ne?
Das sind die 03er Flaschen.
Und hinten steht was drauf, dass die fucking Hell GmbH ihren Sitz in Berlin hat. Das habt ihr auch gesehen, gell?
Ja, das ist ein bisschen eine schräge Konstruktion hier. Aber wie gesagt, es ist eins dieser Biere, wo es primär um das Branding geht.
Ich glaube auch.
Ja.
So, dann machen wir das mal auf, oder?
Schon längst passiert.
Darf man auch ungestraft aus der Flasche trinken, ist ein helles.
Nee, da habe ich jetzt auch die Frage, kommt das aus Fucking oder bezeichnet man das einfach nur so? Also haben die damit gespielt oder
ist das echt hier die Ortsbrauerei? Die haben damit ein bisschen gespielt. Also es gibt dieses Fucking und im Nachbarort gibt es eine Brauerei. Und diese Brauerei hat eine Dependance in Fucking eröffnet, damit sie dieses Bier da auch als Fucking Hell vertreiben können.
Also das, was der Film quasi einen Bierkastenladen quasi. Kein Briefkasten, sondern
genau, ein Bierkasten.
Also Bierkastenladen.
Sehr gut.
Eine Bierkastenadresse. Ich probiere dann. Also es ist von der Optik, sage ich jetzt mal, es schaut halt aus wie ein wunderbares Helles. Da kann man jetzt nicht viel sagen.
Also ich finde, muss sagen, da hat das Rauchbier ein deutlich attraktivere Etikett gehabt.
Ja, definitiv. Ja. Wobei die Engelchen dann schon süß.
Die sind schon putzig.
Engelchen und Teufelchen, wenn ich das richtig sehe. Mhm.
Ja.
Ich probiere jetzt mal übrigens.
Helles. Ein bisschen, schmeckt fast ein bisschen pilzig.
Ist halt ein Helles, ja.
Ja, also es ist tatsächlich, wie das meinte ich auch mit dem Branding, es ist tatsächlich so ein Bier, das eigentlich wirklich 99% vom Branding lebt, weil es ist ein ganz normales Helles, da ist nichts spektakulär.
Hoffentlich hört das der Basti, nee, wahrscheinlich kriege ich sowieso geschimpft. Ich kann mich dunkel erinnern, dass wir mal im Suff fucking Hell getrunken haben. Und ich weiß es nicht mehr.
Aber das mit dem Pilz, Christian, da bist du vielleicht gar nicht so, da liegst du nicht so falsch. Und ich habe so...
Ja, es schmeckt nicht so süffig wie ein Helles, es schmeckt mehr so richtig so.
Herb, ja. Also das Hauptproblem ist wirklich, Philipp, da muss ich leider jetzt schon die erste Manöverkritik äußern. Die Ante-Reihenfolge wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, weil bei mir hat dieses Rauchbier einfach jegliche Geschmacksknospen abgetötet.
Nee, das ist hier das Rauchbier. Nee, du hast noch mitgekriegt, ja, aber schau mal, also jetzt mal ganz, ganz trocken, ja. Ich kann euch nicht mit dem Rauchbier als letzten Geschmack des Tages.
Naja, damit kannst du dich ins Bett gehen lassen.
Ich muss halt 10 Minuten Zähne putzen.
Ich glaube, ich werde aus dem Bett geschmissen. Also.
Toll, dann hast du das, wenn du 10 Minuten Zähne putzt nach dem Rauchbier, hast du das Gefühl, du hast einen Schwarzwälder Schinken mit Pfefferminzsoße im Mund. Das ist auch nicht geil.
Ja, vielleicht ist es doch so schlau.
In England zum Essen sowas.
Allerdings, das Rotbier hatte schon wenig Geschmack für mich und das fucking Hell ist jetzt einfach nur gerade erfrischend kühl. Mehr schmecke ich nicht mehr, ganz ehrlich.
Echt das? Also da, es schmeckt schon nach Bier. Ich finde, es schmeckt gut. Schmeckt ein bisschen zu bitter. Ich mag es lieber, wenn es mehr so...
Ja, das wenn ist das doch, mehr so das süffig ist. Doch, ist am Ende so ist das ein Becks, das umgelabelt ist, ehrlich.
Naja, ich glaube, Becks ist es, glaube ich, nicht. Dafür ist es nicht herb genug. Es ist schon ein helles. Aber es ist, es ist ein relativ einfaches helles. Es ist ein ehrliches, geradeausiges helles. Und jetzt, also ganz ehrlich, würde das irgendwie hier, keine Ahnung, Aubinger Hell oder sowas heißen, wird keine Sau danach krähen.
Sind wir wahrscheinlich, ja, ja, ja. Übrigens, du kriegst noch kurz eine Wertung zum Rotbier von meiner Warte. Es war natürlich auf das Rauchbier eine absolute Erleuchtung. Das ist recht süffig. Also das würde ich sogar vielleicht so einfach mal trinken. Das war wirklich angenehm und ich habe die Hefenote war sehr, sehr, sehr überraschend.
Richtig, ja.
Echt nett.
Also es gibt nett auch, aber kein Weißbier. Es gibt auch von Ducksteiner gibt's ein relativ gutes Rotbier, das kann ich auch empfehlen.
Also ich hatte ja schon Angst, weil ich habe ja seit meinen frühen 20er Jahren eine leichte Abneigung psychosomatischer Natur gegenüber Weißbier.
Ah, es hat damit gar nichts zu tun. Es hat
was mit dem Überkonsum davon zu tun. Und deswegen, ich trinke seit 20 Jahren kein Weißbier mehr.
Ja, aber es, lustigerweise, es schmeckt gar nicht nach Weißbier. Es hat
da nein, überhaupt nicht. Ich hatte ein bisschen Bedenken, aber na, ja. Es hat mir sehr gut geschmeckt. Also ich danke dir auch dafür.
Ja. Es war nicht ganz so Horizont erweitert wie das Rauchbier, aber
ich habe das Rauchbier Gott sei Dank schon fast vergessen.
Ich schmecke es kaum besser. Mehr. Nein, das Rauchbier, das darf ich nicht vergessen. Das muss man im Hinterkopf haben für Geschenke.
Ja, unbedingt. Unbedingt.
Und habt ihr die Flasche noch da stehen? Riecht mal an der Flasche. Es riecht wie so eure Botzen. Wie so eure verrauchte Botzen.
Ja, also Wahnsinn. Wir können echt mal eine Blindverkostung machen, echt mit so einem Hardcore-Raucher oder wenn es am Team-Event ein bisschen später wird.
Ja. Ich also glaube, ich frage mal unseren kettenrauchenden, ja fast kettenrauchenden, unseren Lieblingsprogrammierer in der Arbeit mal, ja. Der ja auch sehr gern Weißbier konsumiert, ja. Ob der Rauchbier kennt.
Ja. Das ja. Kannst du eigentlich keinem an. Wie gesagt, ich sag mal so, es gibt eine Gelegenheit, bei der so ein 0,3er Rauchbier jetzt auch nicht unbedingt das Schlenkerle, es gibt ja noch andere, das Schlenkerle ist ein ziemlich heftiges. Das ist, wenn du irgendwo in Nürnberg gemütlich hockst und du isst so ein Schäufele dazu. Dann kannst du dir so ein 0,3er Rauchbier reintun dazu.
Ich glaube, bei dem gescheiten Schäufele, das ist auch fast wurscht, was du trinkst.
Scheißegal, ja. Und Schäufele. Es gibt außerdem, vielleicht dürft ihr das...
Ich habe schon Bierhunger.
Wisst ihr was? Aber wisst ihr was? Was wir auch mal machen, ist, wir werden auch mal verköstigen während.
Also
Kulinarik-Podcast. Jetzt muss ich natürlich mal was aufrufen. Ich finde das von Philipp, das war ein sehr, sehr galanter Zug.
Vergessen.
Was ich total. Was ich total toll fände von euch Hörern, und ich spreche jetzt nicht von uns Vieren, von euch Hörern, wenn ihr uns Dinge zukommen lasst, die wir verköstigen können. Das wäre natürlich der Oberhammer.
Boah. Mutig, Peter.
Ihr findet auch auf unserer Webseite findet ihr Adressen.
Natursekt.
Diverse gezählt. Schickt uns, wir trinken nur original verpackte Sachen. Wir essen auch gerne. Wenn ihr irgendwie Süßigkeiten habt aus irgendwelchen fremden Ländern, schickt es mal an diese Adresse und dann machen wir Unboxing und entsprechende Bewertungen.
Wir würden es vielleicht sogar mal hinkriegen, dass wir uns treffen, physisch an einem Ort, damit wir das zusammenfressen. Oder
zusammen zu knuspern und zu trinken. Also das wäre natürlich jetzt der Oberhammer, wenn man das jetzt anstoßen könnte.
Das funktioniert, ja.
Das wäre der Oberhammer. Ja. Es gibt ja hier den Podcast auf ein Bier. Ein ziemlich
bekannter. Wir nähern uns langsam in die Richtung,
weil wir mehr über Bier sprechen. Wir machen das ja auch erfolgreich. Ich glaube,
wir machen auf ein Schäufele.
Auf ein Schäufele. Oder auf ein Wasabi Snickers oder sowas. Nee, KitKats. Ja, die Japaner lieben ja KitKats in jeder
Wege. Okay. Das ist aber grün. Genau, auch so japanisches Zeug. Aber das ist doch jetzt mal eine Idee. Also ich würde den Aufruf jetzt einfach mal starten. Wenn ihr irgendwie da Ideen habt, schickt uns das Zeug und wir machen euch einen Review und verköstigen das Ganze.
Gerne
und sprechen
hier aus aller Herren Länder. Ne?
Also absolut. Und sprechen parallel drüber über irgendwelche Geek-Themen, wie wir es heute machen.
Genau.
Sehr schön. Und in diesem Sinne,
jetzt kommt der Obergeek.
Weil ich ja finde, dass der Tax heute weniger sagt, als in der Folge, wo er eine Dreiviertelstunde verschwunden war.
Ja, genau. Ich dachte schon, als du von den Zuhörern redest, ob du mich gerade ansprichst.
muss ich jetzt einfach mal sagen, Tax, hau mal raus, was du so konsumiert hast, welche Themen du so am Start hast.
Ich habe ja gar nicht so viel konsumiert. Und ich glaube, im letzten Podcast. Habe ich da schon Avengers Endgame erwähnt?
Nee.
Falls ja, könnte man es eigentlich
skippen? Nee. Du hast ihn angeschaut auf dem letzten Speedrun, auf Basis des Speedruns von Fips und Christian.
Genau. Das, ganz genau.
Und man muss dazu sagen, da hast du ja wahrscheinlich keinen anderen Avengers gesehen, sondern nur Endgame.
Nein. Ich denke, ich habe sie alle gesehen.
Ehrlich?
Also
du konntest mit der Storyline was anfangen, sozusagen.
Ich fand den voll okay. Mir hat der Anfang gut gefallen, weil es wieder mal so in der Natur gestartet hat. Total langsam. Also fand ich auch sehr interessant, wie entschleunigt dieser Film startet. Und dann denkst du da, Achtung Spoiler, was suchen denn da die ganzen Glutasche-Teile da irgendwie? Irgendwie verschwindet da jemand, ohne was zu spoilern.
Ich habe leider die Teile nicht alle gesehen.
Also ich fand's richtig gut.
Weitermachen bitte, ist großartig.
Und danach wird die Geschwindigkeit immer höher im ganzen Film. Und geil, ich spüre jetzt auch richtig das Bier. Und dann muss ich gestehen, war ich zum Schluss richtig froh, dass ich dachte, endlich ist dieser Avengers-Scheiß vorbei. Also ich habe wirklich mit Genuss den kompletten Film angeschaut dachte dann, wow, so langsam, jetzt habe ich es sozusagen durchgesehen. Also vielleicht bräuchte ich mal eine längere Pause, bis sozusagen das nächste Sequel oder nächste Sidequest oder Seitenstrang rauskommt. Aber es war richtig gut. Ja, genau.
Du hast auf Apple TV geschaut, einfach so normaler Screen, keine große Soundkulisse.
Wenigstens nicht im Flugzeug diesmal.
Nee, nicht im Flugzeug und ich würde mir, glaube ich, nicht nochmal anschauen.
Aber
war relativ lang, gell?
3 Stunden, ja.
Ja, aber du hast, also jetzt mal ohne Scherz, du hast die anderen schon gesehen, also die davor.
Ja, logisch, aber sowas also, von.
Auch den Infinity War und so weiter.
Aber sowas von.
Okay.
Ist dir bei Infinity aufgefallen, dass da auch so Glut fliegt?
Nein.
Dann hast du nicht gesehen, Tax. Also, Entschuldige.
Bist du bei eineinhalb Stunden abgeschaltet.
Nein, auch, aber das war verschwunden. Eine bizarre
Szene am Anfang. Ich gehe mir jetzt noch schnell ein Bier aus dem Kühlschrank holen.
Wo er entsprechend hier mit seinem Pfeil und Bogen schießen wollte und dann ist er so das Zeug weggeflogen.
Das Gute ist, Tax, ich habe den Film, ich habe gar keine Ahnung, ich habe den Film gar nicht gesehen, deswegen, ich verstehe das jetzt schon.
Weißt du hast ihn ja quasi mitgeschrieben, der Fips und ich haben den ja fast in Echtzeit nochmal nach. Ja,
genau. Fast in Echtzeit alle 4 Filme. Nee, aber Tax, weißt du, was interessant ist bei dem Film? Und das, glaube ich, haben sie halt gut hinbekommen. Der funktioniert sowohl bei dem Fanpublikum als auch einfach beim Popcorn-Publikum. Ich schaue mir den mal an.
Ja, voll.
Aber du sagst halt jetzt auch, jetzt ist dann gut, jetzt ist es rum. Jetzt kommt doch Phase 6,
geht's weiter.
Phase 6, genau.
Nein, jetzt kommt erstmal Phase 4, aber die Avengers kommen erst in Phase 6 wieder.
Aber Taxi, verstehe ich richtig, du bist langsam auch ein bisschen übersättigt von diesem Superhelden.
Ja, also vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr könnte ich vielleicht mal einen Film anschauen. Aber jetzt gerade, ja, es ist erstmal durch mit den
Avengers. Du hast Avengers. Der Aquaman auch gesehen und so.
Ja, tatsächlich. Aber ich fand Endgame deutlich besser als Aquaman. Was nicht schwer war wahrscheinlich.
Das ist, glaube ich. Ja, der hat Production Value, ist sicher ganz okay. Haben wir ja auch drüber gesprochen.
Und ich fand sogar ein paar Szenen richtig emotional. Also ich hätte ja gar nicht gedacht, dass es bei Avengers so emotionale Szenen gibt. Die Szene, wo dann hier unser Dr. Doolittle dann hier seinen alten Herrn kennenlernt. Nein, also der Zeitsprung fand ich schon sehr interessant. Das fand ich ganz gut.
Doolittle seinen alten Herrn.
Sagt ihr mir mal bitte, war das der verjüngte Michael Douglas reingerendert? Entweder habe ich Wer war denn das?
Sorry. Ja, Dax. Du hast Ant-Man and the Wasp auch nicht gesehen und
Ant-Man. Nein, du hast auch den ersten Ant-Man nicht gesehen. Ja, nee, das ist, finde ich, immer das Beste, dass so bestimmt 30% des gesamten CGI-Budgets bei den Marvel-Filmen darauf geht.
Auf die Verjüngung von irgendeinem Charakter,
weil sie halt entweder Michael Douglas meint rüber zu mir oder Robert Redford meinen, der ist der Anführer von Hydra jetzt.
Halt einfach. Aber das war wirklich Michael Douglas? Die haben Michael Douglas
Marvel in den 90ern drehen lassen und dadurch Samuel L. Jackson halt wieder aussehen lassen müssen wie 30. Das kostet halt Geld.
Ja, das kostet Geld. Aber
erklärt mir jetzt bitte mal den Michael Douglas. Ich habe den dann in dem Kontext nicht kapiert.
Du musst dir Ant-Man anschauen.
Ant-Man und Ant-Man. Und den habe ich nicht angeschaut. Das muss ich echt gestehen.
Wobei, da muss ich dir sagen, Tags, Ant-Man ist einer für mich persönlich der überraschungsbesten Filme aus den ganzen ersten drei Phasen. Okay. Ant-Man, der erste, war einfach bombastisch geil.
Also der kommt ja echt fast gleich nach Guardians of the Galaxy vom Humor her und allem.
Und auch Ant-Man and the Wasp war noch relativ geil. Nicht mehr ganz so geil wie der erste.
Nicht mehr so gut wie der erste, aber ja. Sehr witzige Ideen und sehr, sehr ungewöhnliche Superheld und sehr ungewöhnliche Kräfte. Aber unglaublich witzig gemacht, nette Charaktere.
Und dann macht auch Michael Douglas an der Stelle. Aber wenn du die ganze Geschichte mit den Pym-Partikeln und allem nicht kennst, hast du, ich sage jetzt mal auf blöd, dann hast du ein Viertel von Endgame nicht verstanden, ne?
Ja, es war halt dann Popcorn-Kino
einfach nur. Genau. Ja, vielleicht ist das genau, vielleicht bin ich genau dazwischen. Der Tax, so als Randgruppe, der halt gar nichts kennt, so als Mainstream-Konsument, der das dann noch genießen kann. Du auf der anderen Ecke der Randgruppe, die halt die Comics kennt und so viel und dann alles kennt und so Zeug. Und ich dazwischen, der halt die Filme kennt, mit den Comics von den Superhelden nicht viel anfangen kann und sich dann teilweise nicht so abgeholt fühlt.
Ja, das ist lustig. Das ist aber super. Ich meine, für so eine Critics-Session, wir haben alle Zielgruppen abgefrühstückt.
Und sogar, ihr habt sogar jemanden dabei, der noch gar nichts
gar nicht. Aber das super geil findet, weil du davon profitierst, von den lustigen Gesprächen.
Absolut, aber das muss ja wirklich dem Kinomachern oder Producern echt auf die Eier gehen, wenn du echt einen Film machen musst, der so viele verschiedene Zielgruppen bedienen muss.
Aber meinst du nicht, dass sie wirklich die bedienen den Casual-Schauer wie dich und sie bedienen den Fan. Und der dazwischen, der wird halt auch irgendwie mit
abgeholt. Ja, mich haben sie doch auch bedient. Es war doch okay.
Eben. Also und mich sogar auch, weil ich habe es über die Erzählungen,
war Endgame, die komplette Handlung enttäuscht war. Infinity War fand ich ja extrem geil. Und die anderen Marvel-Filme oder auch die anderen Avengers-Filme, die habe ich ja auch. Ultron fand ich nicht so gut, aber...
Ja, Ultron war ein bisschen... Der war nicht so ganz optimal, trotz der Synchronisierung durch Spader. Aber
was der Philipp wieder alles weiß, unglaublich. Aber Tax, trotzdem warst du froh, in der Geekzone gehört zu haben, dass es den gibt und dann hast du ihn auf Basis der Geekzone angeschaut.
Ja, ich glaube, ich hätte den Film auch vergessen und durch die begeisterte Erzählung von Christian und Fips hätte ich den wahrscheinlich übersehen dann.
Aber du warst ja
dann schon. Weil ich gar nicht gecheckt hätte, ich so, habe ich den schon gesehen? Also ich konnte es gar nicht mehr unterscheiden zwischen...
Tax, du warst da schon vorgespoilert, das war da aber dann auch wurscht. Also du hast ihn dann halt... Du hast da gewusst.
Muss ich gestehen, ich habe da gar nicht so aktiv hingehört. Ich habe nur gemerkt, wie kann man sich so lange über so einen Film unterhalten? Da muss ja irgendwas dran sein.
Ja, gut, wenn der Christian dabei ist, ist das nicht so schwer.
Ja. Ich muss ja gestehen, ich mache ja den Podcast auch gar nicht aktiv, sondern wenn irgendwelche Hausarbeiten durchgeführt werden oder wenn man irgendwelche Arbeit nebenbei machen muss. Und da kriege ich dann immer nur ein Viertel oder ein Drittel der Informationen mit. Aber es war spannend genug, dass ich dachte, Moment. Okay, und weiter geht's.
Okay.
Nein, also schönes Kino und absoluter Sehbefehl. Also schaut ihn euch an.
Ich muss das echt mal nachholen, jetzt das Zeug, damit ich mal mitreden kann. Ich kenne halt jetzt einfach schon die komplette Handlung. Gell? Ich weiß,
du machst einfach von vorne an alle 21 Filme durch.
Genau. Oder du fängst halt jetzt bei Phase 4 an, weil es kommt so viel neues Zeug und auch so viel anderes neues Zeug. Also
ja, es liest sich alles. Da kenne ich aber nichts. Ich will aber den Hulk haben und ich will den Iron Man haben.
Aber jetzt kriegst du deinen Ski-Hulk und du kriegst...
Ja, und warte mal, irgendwie habe ich die Tage einen Film gesehen. Sagen,
ne, ganz kurz am Rande bemerkt, von dieser Phase 4, für mich persönlich am spannendsten bisher ist eigentlich diese Doctor Strange and Multiverse of Madness Geschichte.
Definitiv, ja.
Soll ja so ein bisschen der erste Horrorfilm im MCU werden. Mhm. Und
mit Fantastik-Optik.
In PG-13-Rating.
Genau, vereint aber tatsächlich zwei meiner
Lieblingscharaktere so ein bisschen.
Okay, nächstes Mal nur noch zwei.
Ich glaube,
die nächsten Kisten haben nur noch zwei Bier drin,
ja. Okay.
Dieses mit diesen Göttern. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie das heißt.
Tor.
Tor 4 genau. mit Natalie Portman wird sicherlich super.
Das wird auch
Wobei super. Ich ja heute schon gehört habe, dass sie die Geschichte ändern wollen, weil sie hat ja irgendwie in dem Comic, wenn sie das nimmt, wie sie Tor wird, hat sie ja Brustkrebs. Ja. Und Taika bei Kiki, der Regisseur vom dritten Tor.
Mag keine
Brustkrebs oder was? Nein, der würde das schon gerne, aber er ist gerade am Verhandeln und überlegen, wie sie es machen wollen, weil Brustkrebs ist jetzt nicht was, was so ins Disney-Programm reinpasst. Ja, what the fuck, echt. Disney ist so ein Scheißladen. Ja.
Ja, also wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass wir auch das MCU in der Phase 4 wieder genug neue Infusionen bekommt, um hier irgendwie wieder spannend zu werden.
Aber wisst ihr was, jetzt hijackt mal bitte nicht hier den Tax sein
Space. Ja, genau. Entschuldigung.
Also der Tax hat Avengers Endgame geschaut und Tax, du hast...
Interessanterweise kann man zu dem Film gar nicht so viel sagen. Was ich viel spannender fand, ist Dinge, die ich wieder mal im Co-Watching mitschauen musste.
Dann erzähl mal.
Ein ganz besonderes filmisches Juwel ist der, ich wusste ja gar nicht, dass es so etwas gibt. Ich weiß auch nicht, wie man sich hier in unserem Haushalt in solche Filme verirren kann. auf einmal lief auf unserer kleinen Mattscheibe ein Film, ich glaube, der heißt Zeiten ändern dich, mit und oder über Bushido.
Das hat mich aber auch gewundert, was jetzt
vorsieht. Ja, da klinge ich mich auch ganz kurz aus, dazu möchte ich gar nichts sagen.
Und ich war echt richtig geschockt, beeindruckt. Natürlich schreibt jeder Held seine Geschichte selber. Und ich fand es einfach echt nur ein großes Marketingstück gewesen für ihn.
War das, oder? Ich habe es schon verstanden.
Mich hat es dann eher gewundert.
So ein Berliner Gangsterfilm, aber eigentlich audiobiografisch für Bushido.
Ja, sozusagen.
Glorifizierend.
Und was mich gewundert hat, ein Moritz Bleibtreu hat da mitgespielt.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Also ich weiß nicht, für wie viel Geld man ihn da gekauft hat.
Ich glaube, der ist inzwischen nicht mehr so teuer. Der hatte eigentlich auch schon nichts mehr Großes.
Außerdem, wisst ihr auch nicht, vielleicht sind die da Best Buddies. Vielleicht sind die ja privat.
Das kann natürlich sein. Und dann war ich beeindruckt und das müsste ich mal prüfen. Anscheinend gab es wirklich einen Auftritt mit Bushido und Karel Gott.
Es gibt ein Lied von denen, die haben ein Lied zusammen.
Gerade eben verstorben oder erst kürzlich,
ja.
Oder? Wie war
ja.
das?
Gell?
Ja. Also, ja. Das fand ich insofern dann einen schönen Link und darum hatte ich es mir angeschaut, weil vor ein paar Tagen im Radio oder ein bisschen länger her eine Doku über Karel Gott war. Und dann sehe ich diesen Karel Gott gerade in diesem Bushido-Film.
Die haben einen Song, der hieß, glaube ich, Für immer jung.
Also für immer jung.
Ja, genau. Ja. Da haben die einen Song zusammen gemacht. Es war nicht der Biene Meier Song.
Genau. Ich meine, ich wollte ja nichts dazu sagen, aber ich kann nicht anders. Ich frage mich ja bei solchen Gestalten wie Bushido, Crow und diesen ganzen möchte gern Gangster.
Bushido und Crow ist ein bisschen
ein feiner
Unterschied.
Das ist jetzt keine Ahnung für
Da kenne ich mich ja schon gar nicht aus, aber Bushido und Crow.
Nein, ich frage mich bei denen. Ja, auch wenn es unterschiedliche Arten von Idioten sind, ich frage mich bei denen das Gleiche. sind das wirklich solche Vollklappsparten oder wie viel davon ist tatsächlich PR und das sind eigentlich relativ clevere Menschen, die sich halt nur so verkaufen?
Also sagen wir mal, Bushido, ich sage mal so, die Szene verfolge ich ein wenig schon, weil ich auch manche der Interpreten ganz gut finde, jetzt Bushido nicht im Speziellen, und Crow hat nichts zu tun mit Bushido, da muss man jetzt auch nochmal klarstellen.
Ja, das ist leider so ein Softpopper, das habe ich schon mitgekriegt, aber das ist so gar nicht meins.
Nee, der Punkt ist, ich glaube, dass die zeitweise schon wissen, was sie da tun, aber dass halt doch hin und wieder ihr Background, dass sie vielleicht nicht die beste Bildung haben, auch durchschlägt. Und dann machen sie halt auch wieder was, was halt eher in die Hose geht.
Du meinst,
plus, sie haben ja auch Management.
Sie sind da aware, wenn sie ihren Joint mal zur Seite legen und für 5 Sekunden ihr Gehirn benutzen.
Oder? Ich glaube eher, dass die einfach Management haben und manche halt da auch ins Klo greifen und manche halt eher Glück haben mit ihrem Management. Ja, aber dass die schon viel für sie regeln. Und am Ende
ist schon irgendwo eine Kunstfigur, oder?
Es sind Kunstfiguren, weil ich glaube, da sind auch einige dabei, die komplett anders sind im Real Life, sondern die einfach diese Kunstfigur vorschieben. Und
aber
ich hatte ja mal
so ein ganz komisches Erlebnis, als ich irgendwie 18 oder 19 Jahre alt war. Ich war in Frankfurt und habe tatsächlich quasi einen ganzen
Gute Tag. Gute Überleitung, merkt ihr das?
Ja, ja, ich habe quasi den ganzen Tag abhängen dürfen mit den Typen von Rödelheim Hartreim Projekt.
Ach, geil.
Mit Thomas Pellem, mit Moses Pellem und Co. und so weiter. Ja,
ja. Und ja. Dem Koch, oder? Spielt er der Koch auch mit?
Ja, nee, ich habe mit den beiden mal zentral. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es die gleichen Menschen sind, die sie nach außen verkaufen.
Beim Rödelheim Hartreim-Projekt bin ich mir sogar sicher, dass es nicht so ist, weil der Moses P. einfach halt was auf dem Kasten hat. Also du kannst nicht eine Produktionsfirma gründen, über Jahrzehnte, wenn du ein Volldepp bist. Das funktioniert halt
einfach. Nein, also die Fantastischen Vier haben die damals verarscht auf ihrem Album. Achtung, Achtung, das Rödelheim Hartreim-Projekt hat gerade die Szene übernommen. Und dann
aber das ging Hand in Hand.
Scheiße.
Aber Tax, das ging, glaube ich, schon wieder Hand in Hand. Das war, glaube ich, auch am Ende auch nur ein Stunt. Weil ja, die gegenseitig waren
so beim Frühstück und haben Eier gegessen, glaube ich.
Ja,
ich weiß, also ich meine, ich habe damals halt auch mitgekriegt, dass damals war auch diese Geschichte hier, dass Moses P. halt Stefan Raab irgendwie auf der Tankstelle eine aufgestrichen hat oder sowas.
Ja, genau, der hat ihm eine reinkauen, ja.
Und prinzipiell ist es tatsächlich so, dass die eigentlich eher Buddies waren.
Ja, davon gehe ich auch aus.
Also da ist, deswegen frage ich mich halt auch, wie viel diese Bushido-Typen und auch wenn das jetzt was anderes ist als Crow mit seiner komischen Panda-Maske da. Aber
ich glaube, du vergleichst, was du eigentlich sagen wolltest, ist, glaube ich, Bushido und Sido. Sido ist nämlich der mit der anderen Maske.
Den meinst du? Ja, Sido war der mit dieser.
Lass mal Crow außen vor, der hat damit
eher. Sido mit dieser, den gibt es doch eh schon nicht mehr, oder? Sido
ist ja doch, der ist doch bei Voice of Germany jetzt sogar in der Jury mit dabei.
Der ist voll, um da nicht zu sehr abzuschweifen, der ist voll in den Mainstream gekommen und der hat es auch geschafft, im Mainstream Top 1 Hits zu landen.
Meine Kinder mit 6, 9 und 11, die finden den voll geil.
Ja, der hat es voll geschafft und damals war es der Arschfick-Song, wie er halt berühmt wurde.
Ja.
Das muss man jetzt mal sagen. Und jetzt ist er sozusagen der Rapper, der mit dem Mark Forster zusammen irgendwelche Astronauten-Songs singt.
Ja, aber das ist so, weißt du, also ich meine, das ist alles so inszeniert.
Ja, logisch ist es inszeniert, aber das
ist schon. Echt?
Das ist so, aber, glaube ich, da muss man leider auch sagen,
nicht echt.
Das Nein. ist bei jeder Band, bei jedem Interpreter, der in den Top 10 der Charts unterwegs ist, ist das nichts anderes als Kunstfigur. Aber so ist ja auch die Branche
aufgebaut. Ich traue denen durchaus zu, dass die wesentlich mehr auf dem Kasten haben als diese blöde Gangsternummer, die sie sich da irgendwie verteilen.
Aber Bushido ist schon hart. Ist,
aber also manche
Bushido nicht schon mehr. Hart. Also Sido war ja schon immer, das war ja so klar, das ist so diese gerade noch hart genug, um halt dort noch durch die Kinderzimmertür zu kommen.
Ja, Karel Gott lässt grüßen, ja, so als Weichspüler.
Aber Bushido war schon echt immer andere Nummer. Ich kenne den ja echt nur aus Schnittberichte.com, wenn da kommt monatlich nämlich immer der Indizierungsbericht, was alles indiziert worden ist. Und da kommen halt regelmäßig die ganzen Platten von Bushido und seinem Labels.
Ja, aber das ist doch auch so eine kalkulierte Provokation.
Ich glaube, dass die gekauft sind, die Indizierungen, weil am Ende die Sachen gar nicht so hart
das sind. Das ist kalkuliert.
Ja,
das ist kalkuliert. Weil es interessiert doch kein Sau, ob das indiziert ist, weil die Media, das zu verkaufen, ist ja gar nicht der Kanal, wo sie das Geld machen.
Jetzt bist du doch eingestiegen. Ich habe gerade gedacht, wir hätten ein Thema gefunden, grundsätzlich, wo der Christian nichts zu sagen hat, aber...
Aber was mir natürlich auch gefallen hat,
sich nur gesammelt.
Niggas with Attitude. Ich habe hier das geguckt. Wie ist das? Fuck the Police. Wie ist der Film? Compton. Straight Outta Compton.
Ja, ja, halt, Christian. Jetzt, ich muss noch ein bisschen hier zu Bushido
kommen. Genau, jetzt genau.
Er hat ja auch noch eine Brücke gebaut. Auf jeden Fall. Fahren und Überfahren ist ein guter Punkt. Was mir in dem Film natürlich extrem gut gefallen hat, weil als die das, glaube ich, verfilmt haben oder die Zeit, da gab es echt schöne, leistungsstarke Autos und ich glaube, es war damals ein Mercedes CLS und da sind die Fahrzeuge echt verdammt gut nochmal in Szene gesetzt. Also das hat mich an das kindliche Gefühl damals erinnert oder ich weiß nicht, Jugendlicher, dachte ich, wow, so eine Maschine will ich auch mal haben. Keine Ahnung, was das war, CLS 500, AMG XYZ und es sah eben nicht so nach Zuhälterfahrzeug aus, sondern einfach nach State-of-the-Art-Fahrmaschine und das ist da so Tempo 260, 270, 280 extrem gut in Szene gesetzt.
Aber das ist dann halt auch so ein Lifestyle, der da mitkommt.
Voll die Lifestyle-Optik.
Und natürlich fahren sie den Benzer da, weil den kann man sich halt leisten.
Klasse Gangsterwagen, genau.
Ja.
Und das passt eben zur Überleitung. Ich weiß nicht, was schlimmer war oder was uns zuerst angeboten wurde. Es gibt jetzt eine brandharte Serie, die nennt sich Skyline und die nimmt quasi hier genau die Frankfurter Gangster- und Rapper-Szene.
Ach nein. Nochmal so. Ach, das ist der, wo es auch diesen gefakten Anwaltsskandal gab, oder?
Ja, genau.
Und Skyline auf Netflix ist der.
Genau. Mhm. Alles harte Jungs. Ich glaube, einen Typen kennt man aus, Achtung, Vorstadtweiber, habe ich, glaube ich, in einem unserer ersten, unser allerersten Podcasts erwähnt.
Ja, und ist vom Tax auf jeden Fall.
Und dieser krasse Typ, der spielt jetzt halt auch so einen super krassen Rapper-Gangster. Mm. Und was mich aber dann beeindruckt hat, weil es gab Szenen, wo die dann gerappt haben. Und ich meinte zu meiner besseren Hälfte, haben die es jetzt overdub gemacht? Nein, diese Person, die rappt auch im echten Leben. Und das heißt also, ein paar Lines und ein paar Taglines, wie die das so rüberbringen, es wirkt authentisch vom Sound. Mhm. Und ich muss gestehen, dass ich leider den Soundtrack, das ist jetzt gerade ein Ohrwurm geworden, also Blitzdings und sonst irgendwas, richtig krasser Gangster-Rap.
Auch gut produziert, oder?
Gut gemacht, ja. Also ich glaube, da hat man eine Stange Geld in die Hand genommen. Und für deutsche Verhältnisse, muss man wieder in Relation setzen, ist echt okay. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich da vielleicht sogar ein paar Frankfurter wiederfinden, also sei es Locations, sei es Style. Ja, ja, ja. Und die Leute sind auch, muss man wirklich sagen, echt geil gecastet. Also die schauen so, ja, nicht furchteinflößend, aber echt so Milieu-Strange-mäßig aus. Und dabei waren das ja die Vorstadtweiber Schauspieler. Und das fand ich schon sehr interessant. Also tut es euch mal an, guckt mal vielleicht ein, zwei Folgen rein.
Es ist eine Staffel, gibt es da gerade.
Ja, oder? Genau. Ja,
ja, da gibt es doch. Er auch muss ja der Philipp schon geguckt haben, oder? Wenn der Netflix ja immer durch hat.
Eben, ist geiler. Aber das hat der Rap, das mag der Philipp nicht. Oder nee, ist er der Crow oder der Bushido?
Ja, das ist schon. Also der Funk ist jetzt bei mir auch nicht gerade übergesprungen. Und wie gesagt, ich habe
sogar da kommt Co-Watching. Ja. Also wer auf die Musik steht, der sollte mal reinschauen.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe ja letztens diesen japanischen Rap-Film geguckt. Ich glaube, so deutscher Gangster-Rap kommt gleich hinter japanischem
Gangster-Rap. Das ist gleich wie Gangster's Paradise, oder?
Ich muss ja sagen, ich hatte in meiner Jugend eine Phase, in der habe ich nur deutschen Hip-Hop gehört. Ja. Das war halt diese 2000er-Zeit. Aber das war nicht unbedingt dieses Agro-Berlin und Zeug, sondern das war halt dann eher so dieses sanftere Blumentopf und sowas. Kennt ihr vielleicht
also auch. Ich muss sagen, es gibt,
logisch.
Blumentopf.
Es gibt ein paar Sachen.
Es gibt einen Blumentopf.
Ich tatsächlich auch noch. Also ich meine, ich mag zum Beispiel Fischmob, mag ich wahnsinnig gern.
Sowas, genau. Ja, fettes Brot damals.
Fettes Brot ist ja toll.
Fettes Brot haben wir heute noch. Heute ein Interview angeschaut mit Fettes Brot.
Ja, die haben gerade ein neues Album.
Und zwar ein Musiktinder haben wir angeguckt.
Mein allererstes Konzert waren die Fanta 4, ja. Also,
ja. Aber ja, dieser ganze Gangster-Rap.
Also so tief, da oute ich mich jetzt nicht, ne? Also soweit ist bei mir nie gekommen. Bei
mir war das schon eine sehr intensive
Phase. Außer, dass ich mich damals immer bei Freunden, weil wir hatten ja kein Kabelfernsehen, wie ich jung war, da habe ich mich immer bei Freunden eingeladen, die MTV hatten und da haben wir dann immer Public Enemy und NWA, weil die hatten immer so hübsche schwarze Mädels in den Videos.
Ich dachte, du meinst den Typen mit dem Wecker um den Hals.
Ja, das war bei Public Enemy.
Geil, was so auskam. Ja, also das waren so meine Serien-Cook-Highlights.
Also Skyline, da gab es doch auch Blocks of Berlin oder irgend sowas.
Ja, genau, ja, das haben wir aber jetzt nicht angeschaut.
Es ist gerade ein bisschen in, jeder braucht, das war glaube ich hier bei Sky und jetzt gibt es bei Netflix halt Skylines.
Ja, und eine dieser Schauspielerinnen ist jetzt mal wieder Tatort-Kommissarin. Ja, also
aber der eine Typ doch auch, wenn ich mir das Bild anschaue, der eine Typ ist doch auch ein Tatort-Kommissar. Ja.
Ich schau mal gleich.
Der Ältere, so ein älterer Typ.
Ach, und der Ding spielt auch wieder mit hier, der alte, graue, sympathische Herr. Wie heißt er denn?
Der Herford?
Sky Dumont. Ja, genau, Herford, genau.
Jede Folge bei Jerks, wo der Herford mitspielt, ist einfach nur krass.
Und der Herford spielt auch sich wieder gefühlt selber. Also spielt auch wieder so einen
der Herford,
hassligen, genau,
dieser Typ muss sich nur... Der muss sich nur selber spielen, glaube ich.
Ich glaube schon. Also das war auch wieder extrem authentisch. Ja, das war echt.
Aber der kann auch nichts anderes spielen, das muss man auch sagen. Der spielt diese Rolle.
Ah ja, hier und hier unser Schauspieler, der Muratan Muslu, der heißt auch so schon. Also das passt gut dazu. spreche wahrscheinlich falsch aus. Da ist wahrscheinlich Murathian Musulu.
Murathian Musulu, ja.
Das ist vielleicht ein ganz anders klingender Name, ja. Aber krass brutal, muss man schon sagen.
Und der Dennis Schanz ist hier auch dann der bekannte Regisseur oder Produzent, man weiß es nicht.
Ja,
also es ist halt einfach eine deutsche Produktion für Netflix, die aber wohl ganz gut rüberbringt, was so Gangster-Rap-Szene
ja, in Frankfurt. Und österreichischer Schauspieler und Rapper, ja, also es war schon ganz okay. Gut gemacht.
Ja, nice, Tax. Du warst schon wieder einfach out of the box unterwegs,
habe ich ja, gesehen. Und ich kenne es immer. Also eigentlich rege ich mich auf, was da läuft, und dann ertappe ich mich, dass ich dann 10 Minuten dann immer mitschaue. Und dann ist schon vorbei. In Anbetracht der Uhrzeit will ich mal ein echtes Problem loswerden, lieber Peter. Das hat jetzt nichts mit Filmen zu tun.
Anbetracht der Uhrzeit, wir sind noch super in der Zeit. Wir können gerne noch über alles. Apple Arcade sprechen, wenn du möchtest.
Genau, weil ich habe ein echtes Problem mit Apple Arcade.
Nein, erzähl doch mal, ich nehme mich auch.
Und zwar, ich freue mich, dass es jetzt Apple Arcade gibt, und ich habe mir gedacht, wow, ich lade jetzt die ganzen Spiele herunter. Und dann erinnere ich mich, es ist mal durch das Netz vor ein paar Monaten gegangen, Apple arbeitet an einer Show, The App oder so ähnlich heißt die Sendung, wo dann Anwendungen oder Spiele gefeatured werden. Dann ist die irgendwie an mir vorbeigerauscht.
Ja, die gab es irgendwie, ich glaube, eine Staffel mit Jessica Alba in der Jury, glaube ich, die dann irgendwie so App, sowas wie Höhle des Löwen, nur für App-Ideen.
Das klingt total wertvoll jetzt, ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall lade ich jetzt sporadisch ein paar Spiele runter, spiele die mal an.
Ja.
Aber ich stelle fest, dass der selbst optisch und kurierte Content von dem App Store mir gerade nicht helfen kann, welches Spiel ich spielen soll. Also ich bin sozusagen overwhelmed von dem Angebot. Und vielleicht macht es ein Netflix schlauer, intelligenter, vielleicht hat das Medium anderen Zugriff. Und ich habe in meinem Kalender gerade einen Eintrag stehen, Achtung, Apple Arcade kündigen. Weil ich es gerade gar nicht so richtig nutzen kann. Und ich bräuchte einen Wegweiser wie unseren Podcasts. Ja. Was spiele ich denn da jetzt?
Brauchst du meinen Eindruck dazu jetzt auch? Dann kann ich, also das deckt sich ein bisschen. Ne? Ja. Ich hatte ja auch Apple
Arcade. Also tolle Idee, technisch alles implementiert.
Ja, ich habe auch den Testzeitraum.
Nichts falsch gemacht. Aber
übrigens, ich hatte den Eintrag im Kalender nicht, und jetzt hat sich mein Apple Arcade gestern verlängert.
Siehst du mal. Ach du Scheiße, ja.
So, ich habe auch Folgendes gemacht. Ich habe mich gefreut. Ich habe Apple Arcade installiert oder beziehungsweise Update installiert. Dann habe ich Apple Arcade, habe mich angemeldet. Gleich mal 50 plus Spiele umsonst, exklusiv im Apple Arcade.
Ja.
Dann habe ich einige installiert. Und ich habe ja auch schon vom einen oder anderen, glaube ich, erzählt. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Problem, das wir vorhin hatten, als ich den Game Pass belächelt habe. Und ich habe hier halt leider genau dasselbe Prinzip. Ich bin overwhelmed von der Menge an Content. Jeden Tag kommen irgendwie 5 oder 6 neue Spiele dazu, wo ich auch bei jedem zweiten sage, hey, das würde mich interessieren. Hey, das schaut ja kreativ aus, das ist ja spannend. Jetzt hat dieser Arcade-Store, das ist dir auch schon aufgefallen, Tax, der hat auch ein Riesenproblem. Der hat keine Charts, und wir sind dann doch irgendwie Charts-Kinder, die schauen, was kommt denn gut an und was kommt nicht so gut an.
Ja.
Die gibt es einfach. Du scrollst da durch und dann werden dir Spiele empfohlen. Die sind nicht sehr subjektiv auf dich gemünzt, sondern das sind, glaube ich, echt allgemeine Empfehlungen. Was wird oft gespielt? Oder hier ein neuer Sci-Fi-Kracher.
Ja.
So ganz komische Kategorien auch. Und dann habe ich das Thema, dann lade ich mir so ein Spiel, wo ich sonst wahrscheinlich dafür 5 oder 6 Euro gezahlt hätte. Dann
und es ist sogar Cross-Plattform, gell? Also
ja, die meisten. Das hat Apple leider auch ein bisschen verkackt. Manche Sachen gibt es dann wieder nur auf dem Apple TV oder nur auf dem Phone oder nur auf dem Mac. Obwohl es am Anfang hieß, alles läuft Cross-Plattform. Das funktioniert irgendwie auch noch nicht so ganz. Und jetzt habe ich das Hauptproblem. Ich spiele dann so ein Spiel an. Und ich habe mir aber jetzt schon 5 oder 6 Spiele runtergeladen. Ich spiele so ein Spiel an, und wenn mich das Spiel innerhalb von wenigen Minuten nicht catcht, mache ich es zu und mache das nächste auf.
Ja, genau.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das andere Spiel dann nochmal starte, ist sehr gering. Das ist wirklich nur so, ja, schauen wir mal rein, ja, es catcht mich nicht, nächstes Spiel. Das wird dann so durchgepowert. Und am Ende muss ich jetzt sagen, ich habe bisher ein Spiel durchgespielt, das war dieses Assemble with Care von den Monument Valley-Machern.
Ja, weil die natürlich auch
ich habe es nur gespielt.
Eine Aura mitbringen, weil es
Monument Valley ist. Jetzt muss man aber auch sagen, hast du das Spiel gespielt?
Nein.
Ah, das ist halt...
Das ist der Surgery-Simulator sozusagen.
Nee, stellt es euch so vor, es ist ein Spiel, es wird sozusagen in einer Bildergeschichte mit Text und Stimme wird eine Story erzählt. Und gleichzeitig zwischendrin immer wieder wird diese Story unterbrochen und du musst irgendwas reparieren. Das ist wirklich mechanisch und optisch sehr schön gemacht, zum Beispiel so ein altes Telefon. Dann musst du das aufschrauben, dann musst du da drin irgendwelche Kontakte zusammensetzen oder so und dann funktioniert am Ende das Gerät wieder. Das sind, glaube ich, so um die 15 Levels. Und das Gefühl ist halt, diese Story, die da erzählt wird, wird unterbrochen durch das Spiel. Und das Ganze hat einen sehr künstlerischen Touch und es hat schöne Melodie und schönen Sound, aber es ist halt wirklich so, das ist kein wirkliches Spiel mehr, sondern es ist einfach irgendwie Monument Valley, die machen, also dieses Astu, diese Company, die machen auch, glaube ich, viel Design. Das ist wirklich wie so eine Designstudie, kommt mir ein bisschen rüber. Und spiel's mal, Tax, und sag mir, wie weit du das überhaupt spielst. Weil bei dem Spiel, wenn das nicht von den Monument Valley Leuten gewesen wäre, ich hätte es wahrscheinlich auch nach 2 Minuten ausgeschaltet und das nächste gestartet.
Ja, genau. Und ich habe jetzt noch 2 Tage zum Spielen, weil irgendwie habe ich keinen Bock, die 5 € nochmal einzuschmeißen. Werde aber gern diese 5 € einschmeißen, wenn ich weiß, hey, da gibt es ein Spiel, was ich spielen möchte. Also ja, vielleicht muss ich mal auf YouTube schauen und irgendwie fehlt mir das. Vielleicht wisst ihr das da draußen an den Geräten, ja, ob es irgendwelche guten Channels gibt, weil irgendwie hat keiner Apple Arcade inhaltlich gefeatured.
Ich habe eine Idee für dich. Hör mal es gibt einen Podcast, Fanboys heißt der.
Von den ja, logisch.
Kollegen. Ja, ja. Den mal
ist das Dominik Wagner und Co. oder
sind genau, die rezensieren gerade einige Apple Arcade Spiele und die kommen aber auf ein ähnliches Thema, dass sie irgendwie zu viele Spiele haben. Und sie finden aber zwischendrin schon immer wieder mal eine Perle. Ja. Aber probier das mal aus und hör das
und
mal.
Den Leuten kann man ja glauben, die haben ja auch Carcassonne indirekt gebaut.
Genau, und gleichzeitig sehen sie da halt jetzt auch ein bisschen den Untergang von wirklichen Indie-Developern, die einfach Geld für ihr Spiel verlangen wollen. Ja. Weil der Punkt halt der ist, du zahlst jetzt 5 € und bekommst einfach Spiele en masse. Du wirst zugeschissen mit Spielen jeden Monat. Du weißt gar nicht mehr, wo du anfangen sollst.
Die Frage ist, ob das auch einen Impact hat auf unsere PlayStation-Welt, ob du 79 € für die Single Edition, 89 € für die Digital Deluxe und 99 mit digitalen Schlüpper Edition bezahlen willst.
Also das ist der Punkt. Also Apple geht da in eine andere Richtung und mal sehen. Also wie gesagt, ich bin etwas enttäuscht dahingehend, dass ich die Wertschätzung ein bisschen verliere für diese Titel, weil da sind, glaube ich, wirklich spannende Sachen dabei.
Aber vielleicht sind wir nicht die Zielgruppe. Vielleicht ist es wirklich so, Eltern sind glücklich, 5 € im Monat zu bezahlen. Mhm. Das ist ein Betrag X, das ist quasi so viel, wie ein Spiel manchmal sonst im Monat kostet.
Aber gleichzeitig,
Kind, wenn du dich aufregst, lad die neuen Spiele runter.
Gleichzeitig ist es aber doch auch an der Realität vorbei. Was spielen die Kinder heutzutage? Die wollen Fortnite und die wollen FIFA auf ihrem Phone spielen und sonst nichts.
Genau.
Und die wollen dann gar nicht das hochkreative Spiel von Astu spielen, das gerade rauskommt. Wird interessant. Also ich hab jetzt nochmal verlängert. Ich fände es cool, wenn du mal kündigst. Ich würde nämlich gerne mal sehen, was eigentlich passiert mit den Spielen, die du runtergeladen hast.
Die Experience habe ich gerade getestet. Ich habe gerade, während wir hier podcasten, entsprechend gekündigt.
Dann würde ich gerne mal sehen, ob dir die deinstalliert werden oder ob beim Start des Spiels einfach nur kommt, dein Abo ist abgelaufen.
Ah, tatsächlich kann ich das jetzt mal validieren. Ich gehe mal zu meinem iPad rüber.
Das Abo läuft aber noch.
Mein Abo läuft noch. Ja, das sagt ihr jetzt.
Hast du das Probeabo gehabt oder war das jetzt schon bezahlt, das Abo, was du hattest?
Probeabo.
Das Probeabo edit sofort.
Ah, das wäre jetzt mein.
Das ist nicht so wie hier ein Monat kostenlos und nein. Das
sagt nicht. Ja, Christian, du hast doch gar kein iPhone, oder?
Hallo, ich hab das in einem Podcast gehört und ich finde nämlich dieses Apple Arcade aus mehreren Sachen total spannend. Aus der einen Sicht nämlich, weil ich ja vom Game Pass her genauso dieselbe Erfahrung habe, wie der Peter es schildert, nämlich diese Wertschätzung für Spiele. Das ist so wie, oh, ich gebe da mal meine Festplatte mit vielen Filmen drauf. Habe ich nie was geguckt davon, weil es einfach echt, das ist, die Wertschätzung ist weg. Und bei Game Pass und was du geschildert hast, ich habe doch auch letztes Mal so einen Kurzabriss über ein paar Spiele gemacht, die ich beim Game Pass angespielt habe und gedacht habe, ich hatte immer eine Ausrede. Ich habe gesagt, so, ja, so ein Indie-Game, das hätte ich halt lieber auf der Switch. Oh ja, das hat nicht gehuckt und so. Und das ist genau das ist genau das. Also irgendwie, es verbindet dich nichts mehr mit der Anschaffung von dem Medium und dann spielst du es halt mal schnell runter und dann ist auch nicht schlimm, wenn du es nur eine Stunde gespielt hast. Hauptsache, du hast es halt mal angespielt.
Aber ich hoffe, dass Apple nicht den falschen Umkehrschluss bringt und sagt, hey, weil der Game Pass, weil Apple Arcade nicht richtig lief, das Thema Spiele ist nicht interessant.
Nein, nein, ganz und gar nicht. Und das ist der andere Grund, warum ich Game Pass interessant finde, weil sie ja schon, und dazu habe ich einen Podcast gehört, da waren zwei Vertreter aus der Industrie. Die einen, die machen halt Mobile Games seit Ewigkeiten und sind halt nicht in Apple Arcade drin, weil sie sagen, sie machen halt nur Cross-Plattform, weil sie sagen, es lohnt sich sonst nicht. Also die sind Bestandteil von THQ Nordic und machen halt Mobile Games da und sagen halt, nee, es lohnt sich nicht, nur auf Apple zu machen für sie, sondern sie machen halt, wenn, dann kommt's überall. Für alle Plattformen. Und die anderen, die sind halt seit immer schon Apple exklusiv gewesen und auf die ist Apple zugekommen, hat gesagt, ob sie nicht Bestandteil sein wollen von Arcade. Und da haben die das halt gemacht und das hat sich für die auch total gelohnt und die fanden das halt auch total super. Und deswegen hat, da habe ich diesen Podcast, ich kann den auch mal schauen, ob ich ihn rausfinde und den verlinke hier.
Gerne, ja.
Der war nämlich sehr interessant, weil sie nämlich auch gesagt haben, es wird halt immer einen Markt geben für alles, auch für Free-to-Play oder sei es jetzt halt auch für Pay-Apps. Und ich fand eben diesen Free-to-Play-Markt so extrem scheiße, weil ich fand es okay, dass eine App was gekostet hat und dass auch ein Game was gekostet hat. Mhm. Und nicht so wie jetzt, auch speziell, wenn du halt Kinder hast und mit denen spielst, du findest ja nur noch Spiele, die kosten nix. Und da weißt du aber sicher, ja, um da irgendwie weiterzukommen, musst du halt Geld einwerfen. Das kannst du die Kinder ja quasi nicht alleine machen lassen, weil die kommen an die Paywall. Und
der Kater findet es.
Genau.
Der stimmt dir zu. Jetzt hau mal ab.
Und das hat nämlich dieser eine Entwickler dann gemeint, dass sie schon vor vielen, vielen Jahren eben von Apple angesprochen wurden, wegen diesem Arcade, dass Apple halt den Bezahlmarkt da wieder so Art revolutionieren will und sie kuratieren Spiele, die was kosten, in diesen Spielen, und das wusste ich ja vorher gar nicht, ist ein Arcade, sind alle Spiele, die keine In-App-Purchases haben, keine Microtransactions haben, nichts. Sondern das sind Spiele, die kriegst du und da spielst du.
Ja. Und das ist wiederum sehr löblich dran.
Das finde ich ganz geil.
Wenn du sagst, für dein Kind, du machst mal dieses Abo, du weißt auch, dass im App Store bei Apple grundsätzlich die Sachen keine Gewalt verherrlichen. Du wirst da keinen Porn-Content finden, weil das alles gereviewt ist und kuratiert ist. Deswegen bist du da relativ safe, wenn du sagst, okay, auf dem Tablet deines Kinds aktivierst du Arcade für $5 im Monat.
Genau, ja.
Was auch ein angemessener Preis ist. Und dann können die Kids da...
Das kann spielen, ja.
Richtig. Ja. Also mein Kind ja. Aber mich haben sie dadurch schon wieder verloren, was du gerade gesagt hast. Ja,
kein
Porn, keine Gewalt. Nein, keine Spiele für Erwachsene.
Ich hatte so recht vor 2 Stunden.
Nein, also ich spiele ja selber gern auch mobil, also auch auf dem iPad. Und ich bin auch kurz davor, mir das zu schießen. Mein iPad ist nur alt, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt lohnt, aber...
Es sind auch richtig geile Titel drin, glaube ich. Ich habe sie nur noch nicht entdeckt. Und das ist was, deswegen kann man, glaube ich, bei Apple Arcade auch noch ein bisschen warten. Das Ding muss noch ein bisschen reifen. Da muss irgendwie auch vielleicht noch.
Vielleicht featuren die das um das Weihnachtsgeschäft auch nochmal.
Aber halt auch für einen 5er im Monat. Das ist ja nichts eigentlich, ja.
Es ist nichts für das, was du da bekommst. Und gleichzeitig ist es aktuell. Ich habe jetzt den Probemonat gehabt und ich kann dir sagen, die 5 Euro, die ich jetzt zahle, weil ich es übersehen habe zu kündigen, übrigens aus demselben Grund, den du genannt hast, weil das Abo nämlich sofort rum ist, deswegen habe ich nämlich noch nicht gleich gekündigt, sondern noch gewartet, jetzt habe ich es übersehen. Deswegen sage ich trotzdem gerade, die 5 Euro sind zu viel, weil ich habe diesen Monat 30 Minuten gespielt, aber ich habe wahrscheinlich 5 Spiele getestet, aber die haben mich alle nicht sofort gehuckt und fertig war's.
Ja, genau.
Und das ist nicht wert.
Das einzige Gute war, dass halt nicht diese Nerv-Requester kamen, bitte hier Geld einschmeißen, weil das hatte ich mal die Tage versucht, dass der komplette App-Store auch verseucht, wenn du ein normales Spiel runterlädst. Wahnsinn. Das klingt ganz nett, dann lädst du es runter und wenn du da nicht irgendwie ein bisschen IQ hast, bist du ratzfatz deine Kohle los. Also das ist wirklich eine extrem traurige Entwicklung.
Aber gleichzeitig
damit räumen sie wenigstens auf.
Das ist ja das ein positives Signal, weil es Apple nicht geschafft hat, in ihrem App Store weiterhin sauber zu kuratieren, weil da einfach wirklich, jetzt wirklich viel Schund und viel Abzocke drin ist. Schaffen sie jetzt halt nochmal so einen neuen Kosmos, der relativ stark reglementiert ist, der nur wenig Content in Anführungszeichen beinhaltet. Aber du weißt auch, du zahlst die $5 und du kriegst für jeden Geschmack etwas.
Ja, genau.
Ja, so kann man schon sagen.
Ja. Ich habe den Podcast gefunden. Es war ein Insert 9 Test. Nachdem ich Insert 9 Unterstützer bin, weiß ich nicht, ob der for free war. Das war eine Brunch-Folge. Aber ich glaube, der war for free. Doch, ich glaube, der war for free.
Ich verlinke ihn mal, dann sehe ich es ja gleich, ob man den da sehen kann.
Und die haben nämlich auch noch was sehr Interessantes gebracht, wo ich davor total aber echt nicht verstanden habe, dass Google Play hat ja auch gekontert mit so einem Game Pass, Google Play Pass.
Ja.
Und das hat ja so ein total beschissenes Modell, dass die Entwickler von den Games bezahlt werden nach der Zeit der User, die in dem Game verbringen. Und das finde ich halt, das ist eigentlich halt nicht tragbar.
Da kannst du dir schon die Spielideen vorstellen, dass du wirklich Sachen drin sind. Okay, du musst
jetzt besuch mich wieder. Ja.
Genau, rate, wann genau 5 Minuten um sind oder so.
alle diese Idle Games
alle 10 halt. Sekunden diesen Button. Wenn du das 5 Minuten am Stück schaffst, bekommst du eine Schlumpfbeere.
Nee, genau. Ja. Also alle diese Idle Games und jedes vernünftige Spiel wird dann nicht davon profitieren können. Und einer der Redner in dem Podcast, der eben auch bei einer ist von dem Fanboys Podcast, die Rules gemacht haben, André
Kassel. Der ist ja Spiele-Designer sozusagen, der kommt aus der Brettspielwelt und die haben Rules gemacht
mit
den Coding Monkeys. Fester Bestandteil vom Fanboys Podcast, der sehr, sehr zu empfehlen ist, wenn einen das Thema interessiert, bezüglich Apple Arcade.
Und so. Genau, der ist da dabei und der andere ist Christopher Kasulke von Handy Games, die halt
Christian Kasulke.
Du Faschismus, wisst euch du.
Genau. Okay, aber das ist auf jeden Fall, falls der frei ist, ich werde schauen, dann verlinken wir den sowieso, weil ihr solltet Insert 9 vielleicht sowieso Geld einwerfen, wenn ihr Games interessiert seid.
Absolut.
Ja,
so, super. Ich höre zwar ja bei weitem nicht jede Folge, aber...
Wenn mal alle für uns so viel klagen, würden wir wie die anderen Podcasts hier immer...
Schon echt ätzend, gell? Was wir uns immer anbiedern bei den anderen, gell? Aber die wird...
Ich glaube, ich muss die mal verlinken bei uns.
Die erwähnen uns nicht mal, weil sie meinen, wir sind so eine große Konkurrenz.
Ja, auf jeden Fall, Apple Arcade. Tax, hast du schon jetzt geprüft? Kannst du deine Apps noch starten?
Ich glaube, ich habe sie nicht mehr drauf. Oder ich habe sie vor Wut auch schon vorher alle Sachen gelöscht.
Ja, das ist schlecht. Ja. Dann kann man es natürlich nicht prüfen. Also ich glaube nicht, dass sie dir wirklich sofort, dass sie dir deinstalliert werden. Ich glaube,
ich bin stolz auf mich. Ich habe eine App-Hygiene bei mir am Laufen. Also ich glaube, ich habe den Schmarrn dann auch immer wieder gesehen, gelacht, gelöscht.
Eine App-Hygiene. Und leider konnte ich
nicht lachen. Schönen Tag. Okay, danke für den Sendungstitel. App-Hygiene.
Das erkennt man daran, wie viele Bildschirmseiten man auf seinem iPhone oder iPad hat.
Ich habe viel zu eine kleinen Speicher drin. Da passt nicht so viel.
Ich habe auch nur 64 GB. Aber
ja, ich habe ja noch ein uralt iPad mit 8 GB.
Was? Wow. Nein.
Gab's wow. Das mal? Ja, wow. Gab's das gab es mal.
Okay, aber Tax, ich werde Apple Arcade noch einen Monat haben und du sagst mir dann einfach nach diesem Monat, wie du dich fühlst ohne Apple Arcade.
Ja, genau.
Ich sage euch dann in einem Monat, ob ich es jetzt gekündigt habe endgültig oder ob ich gesagt habe, nee, jetzt hat es mich komplett gehuckt.
Ihr werdet bis jetzt vermisse ich ja noch nichts, gell? Also,
ja, wahrscheinlich nicht. So sehr ich läste über Game Pass, ich kann mir schon ein Leben ohne Game Pass nicht mehr vorstellen.
Also ich finde auch diese Entwertung, die du vorhin angesprochen hast, in dem Game Pass gar nicht so schlimm.
Ja, du siehst das sowieso anders. Du bist da irgendwie einfacher.
Ich habe da,
einfacher ran an das Thema. Ich finde,
ja, ich habe da, ich habe da kein so, ich habe da
ganz tragisch
Problem damit. Also ich sehe es halt so am Ende, wie ich es bei Musik auch sehe.
Ja, dafür ist aber auch arm.
Da, wenn ich irgendwie, ich höre mir meine Alben oder sowas wahnsinnig gerne auf Spotify an und wenn es mir taugt, dann kaufe ich es trotzdem noch und dann steht das Original verpackt halt hier.
Das mache ich nicht mehr. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, das mache ich nicht mehr.
Ich habe einen ganzen Haufen CDs und Alben aus dem letzten, ich sag mal, 3-4 Jahren, die hier original verpackt noch rumstehen. Ich habe die aufgemacht. Das ist natürlich
sehr löblich. Ja.
Ja,
aber wenn dann natürlich die Titel gar nicht mehr nur noch in diesem Pass, sonst noch was
passt, dann
hast du ein Problem.
Ja, aber Peter, dann sage ich mal, dann hat sich das der Publisher, wer immer das ist, genauso ausgesucht.
Ja.
Also wenn er wirklich sagt, ich
veröffentliche... Nee, der Kunde hat sich's ausgesucht. Ich glaube, wir suchen uns sowas aus.
Nö,
wir
wieso denn? Wenn ich jetzt Publisher bin, dann habe ich doch mein eigenes Wohl auch irgendwo in der Hand. Und wenn ich sage, ich bringe meinen Titel nur noch im Game Pass oder in Apple Arcade raus, weil sich das für mich am meisten lohnt.
Ja.
Wo ist dann der Schmerz für mich?
Na, dann liegt es aber an uns, weil wir es halt da über diese Kanäle konsumieren. Wenn ich mir überlege, dass nächste Woche ein Outer Worlds rauskommt als neuer Titel, wo ich wirklich sage, das ist ein Titel, der wird für 60€ oder was wird der im Regal stehen. Und der erscheint von Tag 1 an einem Game Pass.
Ja.
Dann ist das für mich eine Entwertung.
Ja, da kannst du aber davon ausgehen, dass das garantiert von Microsoft entsprechend vergoldet wurde.
Ja, das heißt, die sind ja gekauft worden von Microsoft.
Oder die gehören inzwischen sogar zu Microsoft.
Obsidian gehört zu Microsoft. Es ist ja Gears of War 5. Ja? Also Gears 5 ist ja genau dasselbe. Mhm. Am Erscheinungstag sogar die Ultimate Edition im Game Pass.
Du nutzt halt das Spiel als PR für deine Plattform, wo du möglichst die User reinziehen willst.
Nein, aber wieso denn? Halt, ich meine, du darfst doch nicht, ich weiß jetzt nicht, wie Microsoft zum Beispiel die Kohle aus dem Game Pass unter den ganzen Publishern verteilt. Aber am Ende sind es halt, ich sag mal...
doch alle, oder? Die da neu reinkommen.
Nicht alle.
Nee, nee.
Die neu reinkommen auch, nicht?
Okay. Nee, kommen auch von anderen Publishern teilweise Spiele rein, aber...
Es sind ein paar Indie-Games dabei, die sie zwar mal mitfinanziert haben, mal nicht, aber es ist nicht immer offensichtlich.
Ich behaupte mal, es ist am Ende einfach eine andere Kalkulation. Die Frage ist, verkaufst du jetzt einen Monat zum Vollpreis und fängst danach das Preisdumpen an? Oder kassierst du, weil dein Spiel für die nächsten 24 Monate im Game Pass ist, eine stabile Summe?
Ja. Ich sehe das aus Entwickler-Publisher-Sicht alles nachvollziehbar. Für mich als Konsument verliert das Ganze an Wert. Weil ich einfach sage, ich mache meine Abo-Modelle, ich zahle das alles und dann habe ich das alles und dann habe ich eine riesen Auswahl von Tag 1 an Titeln. Und dann sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Da kann ich mich eigentlich gar nicht entscheiden, was ich jetzt so als erstes mache. Und dann probiere ich mal was und dann, wenn es mich in 5 Minuten nicht irgendwie, wenn ich es nicht cool finde, dann schmeiße ich es weg und probiere das nächste.
Ja, aber was spricht dagegen?
Dass es einfach Spiele gibt und nimm dein Control als Beispiel. Bei Control kann es sehr leicht passieren, weil es auch unglaublich abstrus anfängt, dass du das anspielst, dir denkst, was ist denn das für ein abgefahrenes Ding? Das lege ich jetzt erstmal weg, das ist mir zu krass. Wenn du das Ding für 70€ geschossen hast und dann einfach am Tag des Erscheinens installierst und spielen kannst, hast du eine ganz andere Bindung dazu und gibst dem Ding viel mehr Chance, dass es funktioniert, bevor du es weglegst. Und manche Spiele brauchen das in meinen Augen, weil die ein bisschen Zeit brauchen, um zu funktionieren und nicht von Sekunde 1 an bei dir Klick machen.
Naja gut, da bin ich vielleicht so Filterbubble-mäßig auch ein bisschen anders, weil ich normalerweise nichts installiere, wo ich gar nichts davon weiß. Ja, und wenn ich, egal ob ich aus dem Game Pass oder mir ein Spiel kaufe, dann weiß ich normalerweise vorher, das wird jetzt nicht auf die ersten 3 Sekunden zugänglich sein.
Ja.
Ja, aber davon darf ich natürlich im Mainstream nicht unbedingt ausgehen, dass es jeder weiß.
Ich verstehe deinen Ansatz. Bei mir wird es anders funktionieren. Also ich bin da, glaube ich, relativ ungeduldig. Und wenn ich weiß, dass ich da noch 100 Spiele im Katalog habe, die mich auch interessieren.
Und du darfst jetzt halt auch nicht nur dich sehen, sondern musst halt auch die breite Masse sehen. Ja, ich glaube, das Control-Beispiel, das war ja schon echt hervorragend. Ja.
Im Mainstream funktioniert es vielleicht nicht unbedingt, aber auf der anderen Seite, also ich persönlich, ich mache halt auch einen Unterschied, ob ich mir jetzt ein Gears of War oder hier, wie heißt es, Outer Worlds oder irgendwas runterlade oder irgendein Bubble-Handy-Spiel. Ja, also ich glaube, dass bei mir das Problem tatsächlich bei hier Apple Arcade schlimmer wäre als beim Game Pass, weil ich die Handyspiele grundsätzlich nicht für so voll nehme.
Ja, weil das ist, glaube ich, aber auch nur ein Problem, da müsstest du deinen Horizont erweitern, weil zum Beispiel ein Oceanhorn 2 ist ein vollwertiges...
Jetzt wird er frech, wo
du wahrscheinlich deine 100 Stunden reinsetzen kannst.
Es ist nicht, ich spiele auch am Handy, um Gottes Willen. Ich spiele hier, Ich habe jetzt gerade einen 294 Tage eingeloggt Streak bei Marvel Strike Force. Ja,
aber das ist ja das, aber das Spannende aber ist, es sind ja nicht nur die typischen Handyspiele. Da ist zum Beispiel ein Overlands, das ist auch in Apple Arcade gelauncht, das es übrigens auch auf anderen Plattformen gibt. Das ist ein Story-driven Game, das kein Handyspiel ist, in keinster Art und Weise.
Ja, das ist aber was, also wie gesagt, ich glaube, das ist relativ individuell, also das
Overland. Aber ich glaube, das ist ja genau das, was Apple mit Apple Arcade auch erreichen wollte. Richtig. Dass sie eben, und also das hoffe ich auch eben, dass dieses Serious, na nicht Serious, sondern dass sie halt, dass man halt auch Mobile Games ernster nimmt, als wie jetzt das du gerade herstellst. Ich habe eigentlich dieselbe Einstellung zu Mobile Games. Weil ich kaufe mir eigentlich nie so richtig bezahlen für Mobile, auf dem Handy sowieso nicht, auf dem iPad. Also
Android-User, du zahlst sowieso nicht für deine Inhalte.
Das stimmt überhaupt nicht. Das ist totaler Schwachsinn.
Musste jetzt sein, entschuldige.
Ja, also ist schon klar. Und auf dem Handy, ich spiele auf dem Handy echt nicht viel und wenn, dann echt nur so ein Rotz halt, so irgendwelche Idle Games, Adventure Capitalist oder ja, so ein Scheiß
halt. Die ja. Zeiten ja. sind halt jetzt echt vorbei. Mit Game Controller Support und so weiter, das sind jetzt vollwertige Titel am Start.
Das ja, wobei ich weiß nicht, also ich persönlich will die am Handy gar nicht haben.
Nee, dann spielst du am Tablet.
Ich am Handy und am Tablet überhaupt keine vollwertigen Titel haben. Ich will da so irgendwelche Sachen, die ich mal 5 Minuten schnell mich mit beschäftigen kann.
Das ist der Übergang fließend von, ob ich das auf der Switch haben möchte Richtig. Oder auf dem iPad haben möchte. Das ist echt fließend.
Ja, das mag sein. Also bei mir
also sowas wie Monument Valley halte ich für ein vollwertiges Spiel und das möchte ich auf dem iPad haben.
Ja, und das ist einfach halt optimiert für diese Steuerung, perfekt fürs iPad geeignet. Aber es ist ein vollwertiges Spiel. Also das als Handygame abzuwerten wäre... Ja, schon unfair an der Stelle.
Aber ich hatte auch noch den Aspekt, wenn ich viel für ein Spiel bezahlt habe, wie zum Beispiel Control, ja. dachte ich mir, oh scheiße, das kann ich jetzt nicht in die Ecke legen, das Richtig. Muss ich nochmal weiterspielen.
Richtig.
Weil bei 5 €, ja, mein Gott,
gelöscht. Ja. Geht auch nach hinten los, wie bei Red Dead, habe ich auch irgendwie 60 oder 70 ja. Dollar bezahlt dafür und habe es halt eine Stunde oder zwei gespielt und fand es halt scheiße.
Und aber das, jetzt kommt man zu einem Umkehrschluss. Wenn es natürlich jetzt so ist, also die Branche kriegt das ja auch mit, wie viel Aufmerksamkeit schenkt ein User einem neuen Titel, den er installiert hat, dann werden die Spiele anders sein, wie sie starten, wie sie ja. dich catchen, dann werden ja. sie von Anfang an irgendwie Brimborium
und catchy Moment anders ist. Ja. Nur nochmal, hört euch diesen Podcast. Also ich kann ja auch nur nachreden, was die da so sagen, ja. Aber das klang sehr schlüssig. Der hat halt echt gemeint, es wird einen Markt für alle geben. Also jeder, ja. der jetzt glaubt,
das, ja.
also auch wie jetzt halt, wie lange gibt's diese Free-to-Play-Games? 10 Jahre? Locker.
Seit Farmville, oh ja, 10 Jahre kommt schon.
Ja, also locker. Ja. Hat sich der Spielemarkt verändert? Ja, aber hat sich deswegen dieser Kaufspielemarkt,
der
weg?
Ja.
Der ist doch nicht weg.
Sagen wir mal so, der Markt wurde eigentlich nur breiter und differenzierter, aber es gibt Richtig. Ja wirklich noch, also ich kann immer noch, nächsten Freitag kann ich immer noch sagen, kommt irgendein AAA-Titel raus, für den zahle ich meine 70 € beim Saturn, installiere den Day-One-Patch und dann funktioniert das.
Genau. Und das bringt halt kann eben, ich, ja. dieser Typ von Handy-Games bringt das genau an. Ja. Es wird, solange wir alle spielen und solange das da alles abgedeckt ist, wird jeder Markt bedient werden. Deswegen wird nicht der Kaufsoftwaremarkt verschwinden.
Man, du brauchst halt, ein Einzelner braucht nicht alle Märkte und alle Optionen. Er braucht die für ihn passen.
Ja, wir sind nur leider sehr anfällig, dass so sind
wir
in allen Kanälen mal drin sind und dann halt auch merken, was für uns besser taugt. Ja.
Das, ich bin zu alt, um in allen Kanälen drin zu sein, aber.
Naja, also an mir geht zum Beispiel dieser Streaming-Kanal total vorbei.
Ja, aber vor dem Streaming-Kanal wirst du dich bald nicht mehr wehren können, weil das
negative ist Latenzen, Fips. Negative Latenzen.
Da werde ich nur stinkig, wenn ich so eine Scheiße höre. Ja? Also eine negative Latenz ist ja schon mal per Definition überhaupt nicht möglich.
Aber jetzt will ich noch mal kurz, weil das haben wir vor ein paar Stunden aufgesprochen. Wenn ich mir jetzt eine Xbox hole, ja, dann würde ich mir die gerade wirklich, und das hört sich halt total irgendwie rentnermäßig an, ich würd mir die jetzt holen, um Alan Wake zu spielen
ja.
und nicht, um irgendwie den Game Pass mir als erstes draufzuhauen, um möglichst noch mehr Spiele auf meinem Pile of Shame zu haben.
Da würde ich dir aber sagen, Peter, dann hol dir doch für einen 50er irgendeine Xbox 360 auf eBay.
Was hast du mir davon? Nein, nein, weil ich habe ja noch andere Sachen in meiner Xbox Library, die ich nicht gespielt habe und die da jetzt liegen. Also ich hole mir sehr zeitnah, glaube ich, meine...
Aber dann brauchst du doch diese Xbox Gaming Cloud.
Ja, aber wahrscheinlich hole ich mir auch diese Xbox One S. Das reicht mir dann vollkommen für meine Titel.
Ja, aber du nimmst meine und ich kaufe mir eine X.
nee, das tue ich dir nicht an, Christian. Du brauchst keine X.
Stimmt.
Wozu auch, wenn du Alan Wake von der 360 spielst?
Nee, ich habe ja noch etliche andere 360er Titel, die ich nachzuholen habe, die auch abwärtskompatibel sind.
Ja. Aber interessant, gell, wie dieses Thema uns doch immer wieder bewegt. Ich glaube, wir haben die letzten Folgen immer wieder über das Thema, es sei Streaming, jetzt sprechen wir wieder über XYZ-Pass versus Retail. Es ist schon eine spannende Lage gerade im ganzen Sektor. Aber vielleicht gehen wir mit dem Christian mit und mit dieser Einschätzung. Vielleicht wird das Ganze gerade, wird nur breiter, aber es verschwindet nicht unbedingt ein Bereich komplett.
Ja, da bin ich mir relativ sicher, dass das so laufen.
Also ich war ja auch sehr viel pessimistischer. Dieser Podcast, ich fand den echt total toll, weil der hat mir das auch wieder so gezeigt, einfach, ja, eigentlich hat er recht. Es ist genug für alle da.
Ja. Dann, wir verlinken es. Und jetzt hat der Christian euch so heiß gemacht auf diesem Podcast. Das müsst ihr alle bei Patreon bei Insert Moin mal einwerfen und dann könnt ihr den auch hören
wahrscheinlich. Und dann haben wir gar keine Hörer mehr.
Dann schreibe ich jetzt gleich mal die Manu an und sage, die nächsten 3 Abonnenten, die gehen auf mich. Die habe ich ihm besorgt.
Ja, genau. Bitte mit der Verlinkung zu unserem Cast. Ja, puh, was kann man da jetzt noch draufsetzen? Es wird gar nicht mehr so leicht.
Ja, wir sind jetzt auch wieder bei 3 Stunden, ne? Also das muss erstmal wieder jemand durchhalten.
Lass mich mal kurz checken, weil ich finde es ja immer ganz schön, wenn der Christian dann doch nochmal was...
Du willst nur wieder ausfaden nebenher.
Nee, wir sind jetzt wirklich bei 3 Stunden. Wir könnten mal kurz das Urteil zu den Bieren fällen, weil mein Bier ist leer.
Oh ja.
Meine
Bier ist auch alle leer.
Also mein Favorit ist echt hier das Rotbier. Also das ist ja, jetzt bin ich ja schon so halb schlummrig, wummrig.
Das Rotbier, Philipp, das würde ich auch. Du wolltest vorher, dass wir es bewerten, oder, die Biere?
Ja, kannst du mal sagen, was der Liebling war.
Also der Liebling war das Rotbier. Danach kommt das, ich muss auch sagen, das fucking Hell ist halt einfach sowas von convenient. Das ist,
ja,
das
Wahnsinn,
lebt,
ne?
Es lebt von seinem ganzen Brand. Aber es ist halt einfach so ein Bier, das trinkst halt und hast nach 5 Sekunden vergessen, wie es schmeckt. Das Rauchbier, sag ich mal so, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Geschmack, aber es ist auf jeden Fall etwas, das sollte man mal getrunken haben.
Das ist unique.
Ja. Das ist quasi dieser Baskin-Horrorfilm des Bieres.
Ja, der Baskin-Horrorfilm des Bieres
ist das Rauchbier. Wenn du mal Besuch aus Amerika, Australien oder irgendwas habt, gib ihnen dieses Rauchbier, dann sagen die nie wieder, deutsches Bier ist das Beste.
Jetzt kommen wir übrigens zu dem Punkt, wenn wir jetzt die Biere bewerten wollen, auf der Skala von Uniqueness, bekommt dieses Rauchbier bei mir ganz klar 9 von 10. Was war die?
Alka-Seltzer.
Alka-Seltzer.
Ja.
Uniqueness. Der Rest ist irgendwie so unter ferner Liefen. Wenn ich jetzt sage, was würde ich täglich trinken? Rotbier vorne dran. Ja. Was sagst du, Tax?
Rotbier ist echt das Allerbeste gewesen.
Das Rauchbier, schmeckt dir das Rauchbier eigentlich noch? Ich habe es irgendwie noch in der Nase. So leicht.
Also am Gaumen habe ich das Rauchbier nur mit Chips entsprechend neutralisieren können, muss ich echt gestehen.
Nicht mit
dann hat sich echt aber nach einem echt langen Abend geschmeckt. Genau. Wo du schon gar nicht mehr weißt, ist das jetzt der Rauch aus der Disco oder es wo hat, bin ich eigentlich?
Genau, es schmeckt ein bisschen wirklich wie so ein Borzen in Giersing. So richtig, ja.
Der Fußboden einer Borzen in Giersing.
Der Borzenkini. Der
Fußboden einer Borzen
in Giersing. Fix nicht mit dem Borzenkini.
Und Christian, was hast du da noch draufzusetzen?
Ich habe wenig draufzusetzen, außer ich liege ein bisschen anders. Also da bin ich der Mainstream-Typ. Ich habe das fucking Hell, das hat sich am besten weggesoffen bei mir. Und ich
du bist eher der Litter-Typ.
Also ich fand, das Rauchbier war ein Erlebnis, aber so eine Art einmaliges Erlebnis. Das Rotbier, das war am interessantesten, aber es ist halt so wie, keine Ahnung, wie wahrscheinlich der Joker so sein wird. Ja, ganz nett, aber jeden Tag schaue ich mir halt dann doch lieber was mit Blut und Gekröse, was runtergeht, wie Zau, wo ich nebenbei auch ein bisschen programmieren kann. Und das ist halt das fucking Hell. Und das könnte ich halt literweise saufen.
Sehr schön. Genau, das könnte es glittern. Ja,
ja, da stimme ich jetzt als Spender mal beiden zu. Also am interessantesten fand ich tatsächlich auch dieses Rotbier zu trinken, finde ich auch immer noch.
Interessanter als das Rauchbier.
Also von der aber vor einer Art Uniqueness ist natürlich das Rauchbier. Also
auch mit Geschmack halt.
Verbunden. Es gibt nichts, was irgendwie uniker sein könnte, als dieses Rauchbier, allein auf die beschissene Idee zu kommen, den Malz zu verbrennen, bevor man das Bier draus macht, ja. So die Mischung aus, es ist ein bisschen was nicht Alltägliches und man könnte es trotzdem täglich trinken, ist das Rotbier relativ gut dabei. Mhm. Ich bin auf der anderen Seite auch wieder so zum so nebenher trinken, wie wir Alkoholiker das halt so tun. Würde ich auch tatsächlich das fucking hell, es ist halt ein ganz normales helles.
Also es ist halt einfach, genau, das litterst du, das trinkst du gegen einen Durst, wenn du Rasenmähen warst.
Könnten wir auch auf unserem Offside relativ gut trinken, genau, statt Breuzlo.
Ja.
Und genau. Da wird jetzt keiner irgendwie sagen, was ist das für ein Bier, sondern das wäre halt einfach weg am Ende.
Da kannst du einfach nächstes Mal eine Kiste mitbringen und jeder wird sagen, oh, super fucking hell, und dann trinkt man es halt.
Genau, aber
es eckt nicht an.
Es lebt halt trotzdem vom Branding, und wenn ich ein helles suche, dann wäre das wahrscheinlich, also wirklich ein Genuss helles suche, dann wäre das wahrscheinlich ein anderes.
Ja.
Aber so zum
Stylness helles.
Wenn es dafür nicht schwachsinnig vergleichsweise teuer wäre, wenn du es mit einem Augustiner oder irgendwas vergleichst, dann könntest du es fucking hell jederzeit nehmen, aber du bezahlst bei dem Kram halt den Branding und hast im Prinzip ein total Standardbier am Start. Also von den dreien den besten Eindruck hinterlässt im Prinzip das Rotbier. Aber es ist auch nichts, was ich jetzt zwangsweise jeden Tag und so geistlos nebenher während dem Film gucken irgendwie weglittern möchte.
Ja. Das wäre dann eher das fucking hell halt.
Ja. Das wäre eher das fucking hell.
Also für den Alltag geeignet. Für den Alltag
geeignet. So als Frühstücksbier wäre es das nicht. Ja.
Okay.
Puh. Ja. So, wer macht die nächste Getränkekiste? Getränkekiste, es wird schon so ein bisschen.
Getränkekiste.
Muss ich erstmal meinen Rausch
ausschlafen. Also es gibt jetzt zwei Punkte. Ich will das nochmal ansprechen. Schickt uns kulinarische Köstlichkeiten, sei es Knabbereien, Getränke.
Du weißt, dass das auch der Schnaps der Ludi jetzt hört, gell?
Schickt, ja, es ist egal. Schickt uns die Dinge.
Der darf ja dann sogar bei der Sonderverköstigung dabei sein.
Ja, genau. Wir werden versuchen, diese während des Podcasts, während der ganzen spannenden Themen, die wir sonst besprechen, nebenher ganz unauffällig wie heute auch zu verköstigen und zu bewerten. Ansonsten, ja, einer von uns sollte sich auch fürs nächste kümmern. Wie gesagt, also mir, ich kann das gerne übernehmen.
Ich hätte sogar so spontan ein paar Ideen, aber das Problem ist die Verteilung. Ja.
Das kriegen wir hin. Aber Christian, wenn du Ideen hast, dann bist du einfach jetzt der Nächste in der Runde.
Okay.
Und ansonsten aber trotzdem, schickt uns was. Und ich bin sehr gespannt, was wir bekommen von euch.
Und wir haben dann wenigstens wieder den Grund, uns zum Mittagessen zu treffen.
Aber hallo. Genau. Für die Übergabe der Drinks.
Genau.
Nice. So ist es. Ha, das war doch wieder wunderschön.
Ein Podcast mit gelöster Zunge. Ich glaube, die Kraftausdrücke waren auch diesmal mehr als sonst.
Ja, und ich glaube auch, dass der Humor mit den, was waren das, die Funkenpartikelchen im Avengers Endgame dann doch auch ziemlich gut eingeschlagen hat bei uns.
Die war ein bisschen kerniger als sonst, ja.
Das müsst ihr mir dann nochmal erklären. den Anfang.
Schau einfach in den
Schau ihn mal an, ja, vielleicht bringt das was.
Ja.
Na gut, in diesem Sinne, dann machen wir Schluss für heute und ich wünsche euch viel Spaß
und Leben noch.
Und bis zum nächsten Mal und genießt die Filme des Christian und alles andere, was wir besprochen haben in der Zwischenzeit. Macht's das gut.
Ja.
Ciao.
Ja, ciao. Ciao.